Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist Andy Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Victoria Rebensburg.
Guten Morgen, Matthias Weg zu mir.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 589. Könnte ein bisschen länger werden heute. Ist ein bisschen länger geworden. Schöne Sendung, sage ich jetzt einfach mal vorneweg. Wie geht's los? Mit Thomas Wagner, der noch in Katar ist, auch noch bis zum Ende der WM dort bleiben wird. Dann eine Runde mit Marco Hagemann, mit Sebastian Wessling, den wir in Frankfurt erwischen auf dem Weg zu einer DFL-Pressekonferenz. Und Andreas Renner, Fußball, ein bisschen DFB, bisschen WM sportlich. Und danach, ganz interessant, Guillem Balagué, ein spanischer Journalist, der mehrere Bücher geschrieben hat. Und ich spreche mit ihm über Lionel Messi. Denn da habe ich ein wunderbares Buch vor mir liegen aus dem Edelsports Verlag. Wirklich umfangreich, sehr nett. Ja, weiter geht's danach mit der NFL. Der Nicolas Martin mit Renners ist dabei geblieben und Günther Zapf. Götzi und Uwe Semrau, nicht nur über Handball heute, sondern über gute Erinnerungen an ein ganz bestimmtes WM-Jahr. Dann Stefan Ehl und Stefan Heinrich zum Motorsport, zuerst Formel 1 und dann alles, was sich sonst noch tut. Dann zurück zu Nicola und zum Rugby mit Jan Lüdecke. Danach Skisport mit Tom Heberlein vom SID und mit Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung. Sepp Dumitru ist mal wieder am Start. Wir sprechen über die NBA und hinten raus dann Jörg Almaroth zum Tennis und vor allen Dingen auch zum Vermächtnis von Nick Politieri. Und bitte. Und so geht's ja halt los, die Big Show 589 und wir sind wieder in Katar, aber mein lieber Thomas Wagner, guten Morgen erstmal. Du bist heute nicht bei 40 Grad auf dem Dach deines Hotels.
Nein, ich sitze jetzt gerade an meinem Schreibtisch und freue mich, eine vertraute Stimme aus der Heimat zu hören. Guten Morgen, lieber Jens.
Bei mir war es, also es ist ja manchmal so, wenn ich länger bei Tennisturnieren bin und das ist ja maximal 2 Wochen bei den Grand Slam Turnieren, gerade in diesem Jahr, US Open, Alexander Zverev nicht am Start, Team scheidet erste Runde aus, da ist dann natürlich der Bezug weg irgendwo, auch die Hauptaufgabe, jetzt ist das deutsche Team nach Hause gefahren. Wie geht's dir, Thomas? Du bist jetzt, glaube ich, sind schon ganze 3 Wochen, die du in Doha bist.
Ja, heute vollende ich die 3 Wochen. Das ist eine gute Frage. Also man ist schon echt lange von zu Hause weg. Man ist auch irgendwo in so einer Blase drin. Man weiß teilweise gar nicht mehr, was für ein Wochentag ist. Allerdings bin ich hier mit ein paar guten Jungs unterwegs. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Tag ist nicht mehr ganz so strukturiert, weil wenn man wusste, man fährt zu den Deutschen, dann wusste man ungefähr, was man macht. Ich muss aber sagen, ich vermisse diese Mannschaft auch im Turnier nicht. Ich finde, es ist absolut schlecht in der Vorrunde ausgeschieden. Und wenn wir mal ganz nüchtern drauf gucken und die Achtelfinals und die Gruppenspiele vergleichen mit Weltmeisterschaften, die es früher gab, also nur das rein sportliche Niveau, dann muss man sagen, ist das hier eine der besten. Und es ist nicht durch Zufall, dass seit das Achtelfinale eingeführt wurde, glaube ich, sind es die meisten Tore, die gefallen sind. Es waren 4-mal hochspannende Spiele. Ich finde, all die Mannschaften, die um den Titel mitsprechen dürfen, sind noch dabei. Also rein sportlich finde ich, ist das eine gute Weltmeisterschaft. Und jetzt hast du ja nur noch 8 Spiele. Aber alleine, wenn ich jetzt am Wochenende schon an England gegen Frankreich und Argentinien, Holland denke, dann muss ich sagen, als Fußballfan ist es dann schon auch was Besonderes, hier sein zu dürfen.
Lass mich gleich drauf eingehen. Erstens, denkst du, dass diese Qualität weil ein Argument gegen diese WM, neben vielen anderen Argumenten, die wir hier hoffentlich eh schon zur Genüge gebracht haben, aber ein Argument gegen diese WM war ja, dass die meisten Topspieler komplett überspielt nach Katar kommen, weil es eben der Terminkalender so wahnsinnig hektisch war. Aber man könnte andersrum vielleicht auch argumentieren, die sind jetzt halt in Form, wie sie es manchmal im Sommer vielleicht nicht sind. Ist das möglicherweise ein Argument für die Qualität der Spiele, die du angesprochen hast?
Absolut. Also ich meine, es ist ja jetzt diese Spitzenspieler, die sind ja diesem Rhythmus gewohnt und sind jetzt in einer Hinrunde, also wo noch nicht die ganz großen Preise verteilt wurden in den Vereinen. Die sind alle topfit, also die hier sind. Und definitiv muss man im Nachhinein nochmal sagen, also wer auf die Idee gekommen ist, hier eine Sommer-WM zu veranstalten, das ist natürlich Wahnsinn. Also selbst jetzt im Dezember hast du morgens teilweise Temperaturen in der Sonne, wo du denkst, das ist Wahnsinn. Entschuldigung. Aber wie gesagt, die Spieler sind im Rhythmus und ich habe das Gefühl, dass das Niveau, ich weiß nicht, wie du es vom Fernsehen siehst, wir haben ja oft auch Weltmeisterschaften gehabt, wo wir gerade in der K.O.-Runde uns dann in den Elfmeterschießen gequält haben, wo wir gesagt haben, die Spieler sind überspielt. Das ist halt jetzt nicht der Fall. Ich finde, es ist ein gutes Niveau.
Ich war dann doch enttäuscht von den Spaniern. Es ist natürlich legitim, wenn sich Marokko hinten reinstellt mit einer 1-9-1-Formation, so mein Eindruck. Aber ich war enttäuscht von den Spaniern, dass die halt so stur an diesem System von Luis Enrique festgehalten haben, dass sie irgendwie in der 88. Minute mal draufgekommen sind, naja, vielleicht sollte man den Ball doch in den Strafraum flanken oder mal aus der Ferne schießen. Das war für mich enttäuschend, weil du sagst, dass nur noch Nationen dabei sind, die den Weltmeistertitel verdient hätten oder beziehungsweise darum mitspielen dürften. Hast du die Spanier da nicht auf dem Zettel gehabt?
Nee, nicht mehr so richtig. Eigentlich muss ich sagen, seit 2016 eigentlich schon nicht mehr, obwohl sie ja letztes Jahr im Halbfinale bei der Europameisterschaft waren. Ich finde halt, also ich mag Luis Enrique als Typ, aber ich finde die Spielart und Weise total antiquiert. Wenn ich gegen Marokko spiele, wo ich weiß, dass es eng wird, dass die sich hinten reinstellen, dann muss ich einen Morata von Anfang an bringen. Und übrigens, wir Deutschen versuchen seit ungefähr 10 Jahren den Spaniern nachzueifen, ohne richtigen Mittelstürmer. Ich kann auch mit dieser ganzen Häme jetzt nichts anfangen. Ja, die haben gegen Japan extra verloren, um den Brasilianern aus dem Weg zu gehen. Vielleicht hat das im Hinterkopf eine Rolle gespielt. Ich hätte auch lieber diesen Weg versucht, den die Spanier hatten, als es jetzt gemacht haben. Und bevor jetzt alle jetzt irgendwie so Marokko-Fans sind, also alle Glückwünsche, wie die sich reingehauen haben, das war großartig. Aber das ist jetzt auch kein toller Fußball. Die haben einfach 120 Minuten versucht, hinten sich reinzustellen und das spanische Spiel kaputt zu machen. Das haben sich die Spanier meiner Meinung nach auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Sie haben gegen Deutschland in der zweiten Halbzeit nicht gut gespielt. Sie haben gegen Japan völlig den Faden verloren und sind, wie du vollkommen richtig sagst, viel zu spät wach geworden. Ja, um 3 Elfmeter zu verschießen, wenn man vorher angeblich 1000 geübt hat, ist natürlich auch eine gewisse Peinlichkeit. Das darf man dann schon auch feststellen.
Glaubst du denn, das hängt natürlich immer mit Typen zusammen, aber glaubst du, dass Portugal besser aufgestellt ist? Marokko hat erst ein Gegentor bekommen und das war ein Eigentor. Glaubst du, dass Portugal besser gerüstet ist für die Marokkaner?
Ja, ich habe eigentlich den Portugiesen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe zwar gedacht, dass sie die Gruppe gewinnen, aber das war ja auch alles nicht so überzeugend. Also mit viel Glück gegen Ghana, dann gegen Uruguay hatten sie für meine Begriffe Glück und diesen Witzelfmeter gegen Südkorea laissez-faire durchlaufen lassen. Das, was man den Spaniern jetzt vorwirft, das haben die Portugiesen übrigens auch gemacht. Und man muss aber sagen, wenn du das Offensivpotenzial dieser Mannschaft siehst, also da kommt der Ersatzmann von Ronaldo rein, der 3 macht, wie Felix gespielt hat, wie Fernandes gespielt hat. Also da ist schon enorme Qualität. Und ja, du hast es ja gesehen, du kannst dich immer in eine Verlängerung oder in ein Elfmeterschießen retten. Und das machst du, wenn du mal 0-1 zurücklegst. Und die Schweiz war auch desolat, leider wieder mal in einem Achtelfinale. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich die Mannschaft schon talentiert halte. Aber ich denke schon, dass Portugal sich klar durchsetzen wird. Und ich glaube, dass du mit diesem 6-1 auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesetzt hast. Also mit Portugal ist zu rechnen. Vielleicht haben wir ja im Finale Argentinien gegen Portugal oder im Spiel um Platz 3. Und Messi spielt gegen Ronaldo im letzten WM-Spiel der beiden. Das hätte ja auch irgendwas.
Ja, zu diesem Thema habe ich mit, und das ist dann ein weiterer Teil, habe ich mit einem Biografen von Messi gesprochen, Guillaume Balague, der ein Buch geschrieben hat, das bespreche ich im vierten Teil, und der meinte, er ist sich gar nicht so sicher, ob es die letzte WM von Messi ist. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, also vom Alter her auf jeden Fall schon. Jetzt hat mir Götzi, mit dem ich später auch noch sprechen werde, hat mir diese Dokumentation, die bei Sky läuft, über die WM 1990 in Italien ans Herz gelegt. Und einer der Kritikpunkte, der vielen Kritikpunkte, ja gleich zu Beginn war, naja, die Stadien sind nicht voll jetzt hier in Doha. Und dann, mein lieber Thomas, schaue ich mir Bilder dieser WM an, in Italien nämlich, und wenn nicht gerade Italien, Deutschland oder Argentinien gespielt hat, nicht mal bei den England-Spielen, das Stadion war zur Hälfte leer, war ein Spiel auf Bari, ich habe jetzt verdrängt, wer da gespielt hat, aber seit wann ist dieser Anspruch entstanden, dass WM-Spiele eigentlich immer ausverkauft sein müssen, weil selbst in der Fußballnation Italien 1990, da waren wir ganz, ganz weit davon entfernt, zumindest in der Gruppenphase.
Finde ich sehr interessantes Argument von dir. Hatte ich auch gar nicht mehr so präsent. Ich weiß, dass da nicht alle Spiele ausverkauft waren. Wie du es richtig sagst, gerade überraschenderweise die Engländer und die Holländer haben ja irgendwie auf Sardinien und Sizilien gespielt. In Bari, glaube ich, waren da nicht irgendwie sogar die Belgier oder sowas. Also die Spiele waren definitiv nicht gut besucht. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, was hier so ein bisschen als störend empfunden wird, du siehst die ganzen Trikots der beteiligten Nationen. Und du siehst aber, dass das einfach nicht die Landsleute sind, die drinstecken und so künstlich teilweise die Welle erzeugen und sowas. Ich glaube, das ist für unsere Augen und Ohren nicht das Richtige. 96 zum Beispiel bei der Europameisterschaft in England, da waren die Stadien ausverkauft. Aber ein sehr, sehr guter Hinweis, dass selbst in einem Fußballland wie Italien nicht alles voll war, und das ist jetzt gerade mal knapp 30 Jahre her, sollte man sich vielleicht argumentativ auch mal mit beschäftigen.
Ja gut, damals natürlich auch ganz andere Probleme. Du hast ja diesen sehr, sehr langen und ausführlichen und tollen WM-Rückblick gemacht, aber kann man sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen, welche Umstände damals waren, ja, dass da in Italien englische Fans heimgeschickt wurden, teilweise auch englische Urlauber, die nur zufällig sich an diesem Bahnhof, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt es war, vielleicht war es Bologna, aufgehalten haben. Das wiederum ist natürlich schon eine Weiterentwicklung, dass man sich eigentlich ohne Angst, ich weiß nicht, du bist sowieso ein bisschen großgewachsener Mann, Thomas, ich eher klein gewachsen, dass man sich ohne Angst zum Fußballspiel bewegen kann, bitte.
Ich bin zum Beispiel bei der Europameisterschaft, was da in Marseille los war, als die Holländer
das stimmt natürlich, ja,
offen sind. Also ich glaube, dass es hier liegt es wahrscheinlich auch daran, viele Hardcore-Fußballfans sind ja auch gar nicht hier hingereist. Aber klar, um es jetzt einfach mal auf deine Frage zu beantworten, also das Stadionerlebnis an sich ist hier natürlich total sicher, gar keine Frage.
Und du hast mir gesagt, haben wir es nicht letzte Woche auch schon besprochen, Argentinien gegen Mexiko, Top 3 deiner Fußballerlebnisse. Also es sind auch manche Spiele dabei, wo es wirklich rund geht.
Also ich gebe gerne dir Credits für deine Brasilianer, dass die wahrscheinlich nach dem Auftritt gerade jetzt im Achtelfinale der Topfavorit sind. Aber in einem Bereich haben sie jetzt schon gegen die Argentinier verloren. Also was da los ist, wenn die Argentinier spielen, was ich total interessant fand, zwei Reihen vor mir saß Oscar Ruggeri, Weltmeister von 86. Und der war halt auch in einem Argentinien-Trikot da. Und wie der mit den Fans vor dem Spiel gesungen und getanzt hat. Also ich meine, ein Weltmeister von 86, der mittlerweile auch schon ein gutes Alter erreicht hat, fühlt sich auf wie der, also total sympathisch, wie der größte Fan. Die Journalisten der Argentinier haben alle das argentinische Nationaltrikot an. Wenn dann einer der Helden da reinkommt von früher, dann hast du das Gefühl, die fallen fast alle auf die Knie. Und was die in den Stadien abziehen, also die einzigen, die mithalten konnten, waren die Mexikaner. Deshalb ja auch dieses Ereignis. Aber da waren gegen Australien gefühlt 40.000 Argentinier drin und die letzten 20 Minuten waren schlecht, aber ich sehe diesen Faktor, dass die Mannschaft sich vielleicht im Wechselspiel mit den Fans zu etwas historisch aufreißen oder aufstacheln kann, den sehe ich schon gegeben, die Möglichkeit.
Und jetzt möchte ich dir ein bisschen nach dem Mund reden. Mich haben diese... Erstens mal, Südkorea hat einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt und dieses Elfmeterfoul zum 2:0, das war natürlich auch, das war unglücklich, vielleicht war es ein bisschen dumm, es war einfach unglücklich. Und dann dieser Spielverlauf, also Südkorea einen ganz schlechten Tag. Und mich haben dann diese Tänze, die haben mich schon wieder aufgeregt. Ich sage, Burschen, es ist das Achtelfinale, lasst mich bitte in Ruhe und ich sehe Brasilien eben nicht mehr als Topfavorit. Weiß, und wie du mir richtigerweise geschrieben hast, die arroganten Brasilianer. Ich weiß nicht, ob sie gegen Argentinien verlieren werden. Ich glaube, sie gewinnen jetzt gegen Kroatien. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass es gegen Argentinien extrem eng werden wird. Und ich glaube nicht, dass die Weltmeister werden. Ich glaube, es tut mir leid, ich glaube, es kommt zur Titelverteidigung, weil Kylian Mbappé einfach so mit Abstand der beste Spieler ist, der aus nichts etwas machen kann und die Franzosen hinten so bombensicher stehen, zumindest bis nach meinem bisheriger Eindruck, dass ich nicht an die Brasilianer glaube. Aber ich gebe dir völlig recht, Thomas, die Arroganz der Brasilianer ist schwer zu ertragen.
Ja, nervt mich total. Auch dass man jetzt, wenn dann viele sagen, hey, hört doch mal auf mit der Tanzerei, das ist ein bisschen respektlos, wie sie sich da noch darauf äußern. Ich war noch nie der große Brasilien-Fan, wie du es vielleicht mal warst. Ich finde auch, die Mannschaft hat auch, ich meine, das darf man jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Also Kamerun, da waren sie schon durch. Aber wenn du dich gut geordnet präsentierst, und ich finde ja, Mittelfeldspieler, gut, Casemiro ist natürlich brillant, aber wenn du Bellingham siehst, oder für mich Depaul auch bei Argentinien, wenn der schafft, die Defensive ein bisschen zu organisieren, falls es zum Spiel Argentinien-Brasilien kommt. Ich finde das Spiel der Niederländer nicht sehr anschaulich, aber ich glaube, die sind schon unangenehm jetzt auch für die Argentinier zu spielen. Aber es wäre natürlich ein Traumhalbfinale Brasilien gegen Argentinien. Und wie ich gesagt habe, da ist Brasilien sicher Favorit. Aber ich traue den Argentiniern mit dieser besonderen Energie schon durchaus was zu. Ich sage übrigens, dass die Franzosen gegen England verlieren.
Okay.
Ich hoffe es auch. Ich finde den französischen Stil total langweilig. Also die haben so viele gute Spieler und lassen eigentlich dem Gegner immer den Ball, um nur schnell umzuschalten über Mbappé, der natürlich Wahnsinn ist. Man muss auch Giroud mal loben. Also was der spielt, der wurde ja lange verlacht. Also allen Respekt. Aber ansonsten, ich finde die Abwehr überhaupt nicht so stark. Also wenn Upamecano einen Stammplatz hat, dann weißt du schon, dass du ein Problem hast. Also das ist für mich einer der überschätztesten Abwehrspieler auf der ganzen Welt. Der hat immer einen Bock drin. Du wirst einfach, also ich glaube, bei England gegen Frankreich fällt die Entscheidung, ob die Engländer es schaffen, ihr Spiel selber durchzudrücken und trotzdem hinten noch einigermaßen eine Tempoabsicherung zu haben. Also Stones und Maguire spielen für meine Begriffe ein gutes Turnier. Vor allen Dingen Stones total unaufgeregt, aber die haben natürlich beide im Laufduell gegen Mbappé keinerlei Chance. Mhm. Walker ist schnell, war aber gegen Senegal für mich schwächster Engländer. Trippier kann das auch. Vielleicht auch Alexander Arnold mit seinem Tempo. Muss man gucken, ob Rice fit ist. Der ist ja angeschlagen. Aber was die Engländer nach vorne haben, und das wird halt die Frage sein. Die Engländer werden wahrscheinlich das Spiel machen. Und wenn sie ihre Qualitäten ausspielen, dann können sie Frankreich in große Nöte, die ohne Kanté natürlich auch einen großen Verlust haben, reinbringen. Ich würde mich freuen, wenn die Engländer weiterkommen, weil ich auch diesen, ja, schon auch ein bisschen arroganten, nüchternen Stil, ja, und dann machen mal vorne die zwei, Mbappé und Giroud. Ich mag das nicht so. Also mein Traumfinale ist England gegen Argentinien.
Ja, ich muss dich leider enttäuschen, Thomas, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wenn England wirklich gegen Frankreich gewinnen sollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Halbfinale gegen Portugal gewinnen.
Weil ich weiß nicht, warum alle die Engländer so unterschätzen. Ich finde, was die vorne eine Qualität haben, mit Foden, mit Saka, mit Kane und mit Bellingham, das finde ich Wahnsinn.
Ja, aber Kane, ja okay, ich gebe dir recht, aber Kane, vielleicht ist es jetzt wirklich so weit, dass Kane in diesem Spiel gegen Frankreich endlich sein Breakout-Game hat, im Grunde genommen. Dass er wirklich mal, der, wie man so deppert sagt, der Knoten platzt. Weil das fehlt ja noch eigentlich.
Du kriegst ja auch so ein bisschen mit, wie so Spieler mit dir sprechen. Und ich habe mit den Engländern halt sprechen können in der Mixed Zone. Das ist jetzt nicht so total drüber, aber es ist schon fokussiert. Und es gibt ja immer so gängige Dinger. Also England hat keine guten Torhüter. Ich weiß, dass der Pickford am Platz schon ein bisschen, also wie der da immer rumschreit, das wirkt ein bisschen kurios. Dieser sensationelle Save da in der ersten Hälfte gegen Senegal, das ist halt auch wichtig, dass du da nicht in Rückstand gerätst. Also ich sehe nicht, dass England ein Torwartproblem hat. Ich sehe das einzige Problem, dass es ein Tempodefizit gibt gegen Mbappé. Aber das hat jede andere Nationalmannschaft auch. Ich finde übrigens auch, dass Southgate, der seit Jahren ja eigentlich gefühlt in der Kritik steht, Vierter bei der WM, Zweiter bei der EM, jetzt wieder mindestens Viertelfinale, Entschuldigung, das Husten, das ist diese Klimaanlage, aber ich finde, dass die Engländer eine Mannschaft haben, die absolut in der Lage ist, dieses Turnier sogar zu gewinnen.
Mich würde es freuen. Also mit England könnte ich extrem gut leben.
Ja, aber ich auch. Ja. Definitiv. Also wie gesagt, meine beiden Wunsch-Weltmeister, einer von beiden wäre England oder Argentinien. Ich glaube nicht, dass die Kroaten es schaffen, aber ich finde das mehr als bemerkenswert, dass dieses kleine Land mit 4 Millionen jetzt schon wieder im Viertelfinale ist. Ich glaube aber, dass da gegen Brasilien Schluss ist. Und mit den Portugiesen, ich mag die eigentlich grundsätzlich, könnte ich auch leben. Aber Also ich hoffe auf die Halbfinals England gegen Portugal und Argentinien Brasilien. Beziehungsweise Argentinien Kroatien, das wäre mir noch lieber.
Okay, gut, zum Sportlichen dann gleich mehr. Thomas, vielleicht noch zwei, drei atmosphärische Anmerkungen. Du bist ja in der Stadt unterwegs, wahrscheinlich auch, dass du gesagt hast, dich mit Otto Addo in der Stadt getroffen, in Doha. Hast du auch so ein bisschen einen Austausch mit Fans gehabt? Ich habe ja gelesen, also mit deutschen Fans auch, dass da Container aufgestellt sind, weil es für Hotels nicht gereicht hat, die da fertig geworden wären oder nicht fertig geworden wären, dann 250 Euro für zwei Leute, eine Nacht im Container. Gibt es irgendwelche Erfahrungsberichte von Menschen, mit denen du gesprochen hast? Müssen nicht Deutsche sein, aber es können gern Deutsche sein.
Ja, wir waren gestern mal in Al-Wakra, das ist so im Süden, das ist ein schöner Strand und dahinter hast du so ein landestypischen Suk, aber nicht so eng, wie man das kennt, sondern ein bisschen weiter verteilt. Und also man hat das Gefühl, der ganze Strand ist in der Hand von argentinischen und englischen Fußballfans. Das ist irgendwie auch eine total entspannte Atmosphäre. Und die bekommen dann auch teilweise da, also Alkohol ist ja immer so ein bisschen Thema, wo kannst du es trinken, du kannst es nicht überall trinken, du kannst eine Lizenz beantragen und sowas. Aber es erscheint mir schon durchaus, also total friedlich, nicht so ganz das Gekröle, wie man das sonst kennt rund um Stadion, was aber natürlich auch bei uns in Europa eine gewisse Tradition hat. Irgendwie fiebern jetzt alle so der entscheidenden Phase des Ganzen entgegen. Deutsche habe ich relativ wenige gesehen. Ich glaube, es waren noch gar nicht so viele da und jetzt sind wahrscheinlich auch schon viele abgereist. Also ich empfinde das Ganze vor allen Dingen als relativ entspannt, sage ich mal. Obwohl ich mir als Fußballtourist natürlich eigentlich für eine Weltmeisterschaft auch eine andere Umgebung vorstellen würde. Also ich kriege ja jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dann denke, dass vielleicht in 8 Jahren die WM tatsächlich in Uruguay in Argentinien stattfinden würde. Das kann man sich ja gar nicht ausmalen, was da los wäre.
Oder bist du aber am Start?
Mit dir zusammen dann. Dann machen wir das zusammen, die 4,5 Wochen.
Aber nur, wenn Daniel Siebert alle Spiele von Uruguay pfeift.
Ja, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe, ja?
Nein, sag bitte was dazu. Also ganz, du weißt, ich mag den Siebert. Ich halte ihn wirklich für den besten deutschen Schiedsrichter. Aber dieser Elfmeter, wenn er den Elfmeter für Ghana gibt, zu Beginn, der nichts war, okay, dann gibt er halt den Elfmeter, aber dann muss er den Elfmeter gegen Cavani geben, obwohl ich die Urus nicht mag und obwohl mich diese ständige Beschwerden, das regt mich auf, wenn ich zuschaue, aber dieser Elfmeter an Cavani, den muss er dann geben, wenn er den ersten gibt.
Natürlich, und da muss ich ja sagen, die Urus kriegen ja diesen Elfmeter gegen Portugal gegen sich, der ja ein Skandal ist. Was soll denn der Abwehrspieler machen? Der fällt hin und der geht ihm hinten an die Hand dran. Also das ist ein Witz. Die sind echt mit viel Pech ausgeschieden und hätten sicherlich die Brasilianer in einem Achtelfinale wahnsinnig gefordert.
So ist es. Thomas, ich danke dir. Bist du bis zum Ende? Wirst du bis zum Endspiel da bleiben?
Genau, ich bin bis zum Endspiel hier und fliege am Montag nach dem Finale zurück. Und wenn du willst, kannst du mich gerne nächsten Donnerstag nochmal anrufen.
Das mache ich. Wie oft warst du mit Wolf Fuß schon Abendessen?
Gestern Abend, wunderbar. Direkt am Golf, am Wasser. Wunderbar war es. Wolfi sehe ich regelmäßig. Jetzt spätestens dann am Samstagabend wieder bei England gegen Frankreich.
Große Freude. Thomas Wagner, der große Thomas Wagner. Kurze Pause, Big Show 589.
Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
Jawohl. Und so geht's halt weiter in der Big Show 589 mit einer fantastischen Runde. Und fangen wir mal so an. Andreas Renner wird auch beim Football da noch dabei sein, wird am Sonntag wieder eine Musik sein. Und haben guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen.
Dann in den kommenden Tagen, ich bin mir sicher, wird mindestens ein Viertelfinale für Magenta TV kommentieren. Marco Hagemann, schönen guten Morgen, lieber Marco.
Guten Morgen in die Runde.
Und auf dem Weg nach Frankfurt oder schon in Frankfurt ist Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Sebastian, guten Morgen. Was zieht dich nach Frankfurt?
Guten Morgen. Mich zieht nach Frankfurt, dass Hans-Joachim Watzke hier heute in der PK gibt, wo er offiziell über die Zukunft der DFL reden soll, aber vielleicht auch ein bisschen was zum DFB sagt. Er sitzt ja im Moment an allen Schalthebeln im deutschen Fußball.
Ja, vielleicht kommen wir darauf auch gleich noch, warum das so ist und ob das so gut ist. Aber lasst uns mal mit der Personalie Oliver Bierhoff anfangen. Markus ist dann sehr schnell gegangen und man kann am Ende des Tages auch sagen, 18 Jahre in einem Beruf, wo kommt das heutzutage noch vor? Geile Geschichte. Aber hat's den richtigen getroffen, Marco?
Ja, so im Nachhinein muss man schon sagen, dass er ist ja sozusagen seiner Beurlaubung, seiner Entlassung mehr oder weniger zuvor gekommen, wenn es denn eine gegeben hätte. Sondern es hat von sich selbst aus zurückgetreten. Und wenn man sich die vergangenen Jahre so angeguckt hat, nicht erst so seit der WM 14, vielleicht sogar spätestens seit der EM 16, hat er dann einige Räder auch überdreht. Wobei man natürlich auch nicht die Jahre davor vergessen kann. Er hätte durchaus auch vieles angestoßen. Aber dass er jetzt dafür die Verantwortung übernommen hat, nach drei verpatzten Turnieren, ist auch der richtige Schritt. Und es muss auch in dem Bereich, müssen neue Strukturen gefunden werden, müssen auch Personen rein oder eine Person, das muss man ja mal abwarten, wie sich dann der DFB neu aufstellen wird, die ja wieder Reibung erzeugen, gerade im sportlichen Bereich, die dafür dann sorgen kann, dass neue Energie reinkommt und dass das alles so ein bisschen aufgebrochen wird beim DFB, damit da mal wieder etwas frischerer Wind reinkommt und dass sich der ganze DFB wieder aus der Basis nähert. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und damit hat Oliver Bierhoff, glaube ich, auch den richtigen Schritt getan.
Herr Sebastian, dich als Dortmunder muss ich fragen, hat Matthias Sammer noch die Kraft für all das, was Marco jetzt angesprochen hat?
Ich bin mir ziemlich sicher, nach allem, was ich höre, dass Matthias Sammer für ein operatives Amt auch beim DFB nicht zur Verfügung steht.
Wer stünde denn zur Verfügung? Also ich lese jetzt gerade im Kicker, dass natürlich ein paar Namen genannt werden. Schweinsteiger hat, glaube ich, Effenberg ins Spiel gebracht. Muss es ein Ex-Kicker sein oder kann es auch ein Externer sein? Was liest du denn in den Teeblättern heute in der Früh?
Also, das Spannende ist ja erstmal, was sucht man überhaupt für ein Profil? Und ich glaube, beim DFB hat man jetzt festgestellt, dass es vielleicht ganz schlau wäre, diesen ersten Schritt vor dem zweiten zu machen und sich mal genau zu überlegen, was man eigentlich für ein Profil ausfüllen will, ob man die Rolle weiterhin so haben will, ob man das aufteilt. Und diesen Schritt will man jetzt erstmal machen. Und ein Name, den man auf jeden Fall aber hört, wo auf jeden Fall auch was dran ist, ist Freddy Bobic. Den findet man ziemlich gut. Im DFB, was auch immer im DFB derzeit heißt, da sind ja verschiedene handelnde Personen unterwegs. Also das ist ein Name, den kann ich mir auch gut vorstellen, aber erstmal will man ja gucken, wie man das jetzt aufgestaltet, ob man ein bisschen splittet in einen Sportdirektor und in einen Akademiemenschen oder so. Also da sind noch viele Fragen zu klären.
Andreas, was braucht der DFB aus deiner Sicht? Wir kommen schon langsam jetzt zur sportlichen Analyse, die mir, ich meine, ich bin Österreicher, ich kann dem Ganzen objektiv zuschauen. Ich fand die Selbstzerfleischung, die dann stattgefunden hat in Deutschland, fand ich massiv übertrieben, weil am Ende des Tages waren es 15 schlechte Minuten gegen Japan und ansonsten war was in Ordnung. Und die Analyse nach dem Costa Rica-Spiel habe ich auch nicht verstanden. Das Spiel ist 4-2 gewonnen worden. Es hätte genauso gut 8-2 mit ein bisschen mehr Glück ausgehen können. Und das dann dem Oliver Bierhoff unter Anführungszeichen in die Schuhe zu schieben, das habe ich nicht ganz verstanden, Andreas. Was braucht der DFB?
Also das sind jetzt viele Themen auf einmal. Ich versuche mal so Schritt für Schritt abzuarbeiten. Ich stimme dir bei der Beurteilung dessen, was da passiert ist, absolut zu. Ich würde auch sagen, im Vergleich zu 2018 hat die deutsche Fußballnationalmannschaft in den drei Spielen erheblich besser gespielt als damals. Also gar kein Vergleich. Aber das ist wahrscheinlich nicht nur in Deutschland so, aber wenn das Resultat unter dem Strich nicht stimmt, dann ist erstmal Weltuntergang und es muss halt jemand gefunden werden, der schuld ist. Und Oliver Bierhoff ist schon seit Jahren insgesamt, sagen wir mal an der Basis, das Wort ist ja schon gefallen, nicht besonders beliebt. Da gibt's jetzt diverse Gründe dafür. Ich habe neulich mal den Scherz gemacht, er hat Abitur, das kommt beim Fußballpublikum nicht so gut an. Er hat eine Art und Weise, die viele Leute offensichtlich in der Öffentlichkeit verärgert und er steht halt für diese Kommerzialisierung des deutschen Fußballs und er steht halt vor allen Dingen für den Werbeslogan die Mannschaft und den hassen alle. Und insofern war Oliver Bierhoff sowieso einer, der schon bei allen möglichen Leuten auf der Abschussliste stand. Wenn wir jetzt darüber reden, was muss da als nächstes kommen? Man muss jetzt halt, sorry, wenn ich dann noch den Schritt zurück mache, Oliver Bierhoff war ja auch einer, der, und das ist wirklich sehr selten, ein ehemaliger aktiver Spieler, der dieses, der trotzdem in der Lage war, auch marketingtechnisch zu denken, und das war im Prinzip genau das, was von ihm auch vom DFB gefordert wurde in der Zeit. Das hat er umgesetzt. Dass dieser Weg bei den, beim Publikum, dass das alles ein bisschen mehr Marketing-Slogan technisch orientiert ist, nicht gut ankommt, es steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber der hat grundsätzlich gemacht, was er sollte. Wenn wir uns jetzt anschauen, was kommt als nächstes, Sebastian hat es ja eben auch schon gesagt, es werden immer gleich, wenn sowas passiert, von allen möglichen Leuten alle möglichen Namen in die Welt rausgeblasen. Ja, und ob das jetzt Bobic ist oder Effenberg, also wo ich beim besten Willen, bei manchen TV-Experten muss man dazu sagen, bei dem, was die so in die Welt rausblasen, müssten sie eigentlich ein bisschen vorsichtiger sein, dass sie ihre eigene Kompetenz nicht in Frage stellen. Weil um Himmels Willen, was hat denn bitteschön Stefan Effenberg in seinem Leben geleistet, das einen auf den Verdacht bringen würde, er wäre so einer Aufgabe gewachsen? Also ich müsste da auf jeden Fall nochmal richtig scharf nachdenken. Nur jetzt ist halt wirklich genau der Punkt, was soll in dieser Rolle eigentlich geleistet werden? Soll das eine rein sportlich orientierte Rolle sein? Soll das ein Schulterschluss sein mit Marketingideen, so wie es bei Bierhoff war? Will man das in Zukunft nicht mehr? Will man dafür zwei oder vielleicht sogar drei Leute haben, die das machen? Und dann kann man über Personalien reden. Statt immer gleich irgendwelche Namen in die Weltgeschichte zu werfen, aber das ist halt, sobald so ein Posten frei ist, fangen halt die wilden Spekulationen an, und bei manchen Leuten hat man den Eindruck, wird halt auch nur irgendwelche, werden nur irgendwelche Namen genannt, damit irgendwas gesagt ist und jeder so seine eigene Geschichte da reinbringen kann. Aber da war halt auch echt viel dabei, wo man von außen drauf schaut und sagt, könnt ihr jetzt nicht ernst meinen, oder?
Marco, kommen wir zum Sportlichen. Die 15 Minuten, die Schwachen gegen Japan, stimmst du dem zu oder liegt da doch mehr im Argen?
Ja, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, dann sind es wahrscheinlich 15 Minuten. Also ich hab das Sportliche jetzt auch nicht ganz so dramatisch katastrophenähnlich gesehen. Nichtsdestotrotz liegen ja die DFB-Probleme, und das ist alles mit eingefasst, viel tiefgründiger und sind ja grundlegend schon seit Jahren. Also es sind ja jetzt alles keine neuen Probleme. Wir reden über sehr, sehr große Kommunikationsdefizite. Die gab es übrigens schon vor 5 Jahren. Man hat sich so seine eigene Bubble geschaffen. Das geht in vielen Bereichen so. Das geht in der Außendarstellung, geht das los. Das geht weiter zusammen. Aber ich glaube, Sebastian wird da auch ein Lied von singen können. Ist ja auch ab und zu mal beim DFB. Das geht dann weiter über Zusammenarbeit mit Medien. Das geht weiter mit wo sind wir denn eigentlich untergebracht? Das geht weiter mit Trainingseinheiten. Wenn sich die Mannschaft trifft, dann schirmt sie sich weiterhin auch ab. Also das sind ja grundlegende Dinge, wo sich der DFB eine eigene Bubble geschaffen hat und die nicht mehr aufgebrochen hat. Man hat sozusagen in einer Wohlfühloase sich eingepackt, auch Kommunikation, wenn ich das so gestern sehe, als dann klar war, dass Hansi Flick Bundestrainer bleibt, alle fahren vom Hof und es gibt eine DFB-Pressemitteilung. Das muss man anders lösen. Da muss man auch mal sagen, so, wir stehen jetzt da und wir stellen uns vor die Kameras und skizzieren jetzt den Weg, den wir uns da überlegt haben. Wir skizzieren die Entscheidung. Und dann ist natürlich auch das Sportliche mit drin. Ich höre seit Jahren übrigens schon, wir müssen in der Ausbildung etwas ändern. Die Akademie ist geschaffen worden. Nur, wie sieht die Akademie aus? Also, da sind ja auch nicht alle unter einem Dach, weil es gar nicht die Plätze dafür gibt. Es gibt gar nicht so viele Übernachtungsmöglichkeiten, dass auch die A-Nationalmannschaft da ist und alle Jugendmannschaften und die Frauennationalmannschaft am besten noch. Und sportlich gesehen, wenn ich doch immer schreie nach einem echten Mittelstürmer, nach Außenverteidiger, naja, wir brauchen auch nur in die Bundesliga reingucken. Ich kann natürlich auch nicht die NLZ dafür verantwortlich machen, weil die sich auch im Ausland bedienen, die besten jungen Spieler dort akquirieren, in die NLZ reinpacken. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Themen, die grundlegend sind und grundlegend auch falsch laufen seit einigen Jahren. So, dann muss es doch irgendwann mal hinterfragt werden, reicht da eine Person, Oliver Bierhoff, was hat der eigentlich nur gemacht? Ist der nur für Marketing zuständig oder braucht es nicht auch, wie in vielen Vereinen, die wir ja auch kennen, einen Sportdirektor? Und das ist eine Frage, die ich seit Jahren schon immer mal wieder auch mit Steffen Freund diskutiert habe. Und das sind strukturelle Probleme und Dinge, die der DFB vernachlässigt hat, weil man sich auf Erfolge natürlich auch ausgeruht hat und seine eigene Bubble geschaffen hat. Und da braucht es jetzt wirklich Personen, und ich möchte keinen Namen nennen, weil es sind auch zu viele, die da rumgeistern, die nicht davor scheuen, Kritik intern zu versenden, anzusprechen, sie nach außen natürlich auch zu tragen, wie man sich dann verhalten wird in nächster Zeit. Das sind grundlegende Defizite, die aufarbeitet werden müssen. Und da hoffe ich mal, dass sich der DFB mit Aki Watzke, der, wie Sebastian eben so schön sagte, schon an vielen Schrauben dreht, Bernd Neuendorf, der in einer Position ist, wo er Schärfe jetzt gewinnen kann, wo er Autorität gewinnen kann, die richtigen Entscheidungen trifft, dass sich das mal so ein bisschen aufbröselt und in allen Bereichen etwas offener wird und etwas transparenter wird. Darum wird es gehen.
Ja, Sebastian, du warst die letzten Jahre auch genauso nahe dran wie Marco. Du warst auch, glaube ich, bei Trainingslagern manchmal dabei. Ist dieser Eindruck der immer weiter voranschreitenden Unnahbarkeit, ist das auch deiner? Und zweite Frage, ist Hans-Joachim Watzke zu Recht in dieser Position, dass er eigentlich bei allem mitbestimmt, bei der DFB-Besetzung und auch bei der Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga?
Boah, zwei komplexe Fragen.
Ich weiß.
Zur ersten Frage. Der Eindruck ist auf jeden Fall richtig, dass die Abschottung immer weiter voranschreitet. Das ist aber natürlich kein Thema, was die Nationalmannschaft exklusiv hat. Das gilt ja irgendwie für alle Clubs und für alle im Fußball. Zumindest meiner Beobachtung nach bei den Clubs, die ich so begleite, dass man sich da eigentlich immer weiter von allem abschirmt. Und das setzt sich halt in der Nationalmannschaft so fort. Da hat natürlich jetzt auch die Corona-Krise nochmal einen gewaltigen Sprung bewirkt. Aber es war auch vorher schon so, dass natürlich die auch die Möglichkeiten für uns Journalisten, da Zugang zu haben und uns Dinge anzusehen, deutlich weniger geworden sind. Wenn wir die Kollegen von früher erzählen, dass sie da einfach mal ins Mannschaftshotel reinspaziert sind, da kann ich gar nicht dran denken. Da würden sich vermutlich direkt drei Security-Leute auf mich werfen und mich einen Kopf kürzer machen. Also da hat sich schon einiges natürlich sehr geändert. Zur zweiten Frage, sitzt Aki Watzke zu Recht jetzt in einer entscheidenden Position? Das ist die Frage, wie man zu Recht definiert. Also das Ding ist ja, der deutsche Fußball hat in den letzten Jahren viele prägende Figuren verloren. Also ein Karl-Heinz Rummenigge, ein Uli Hoeneß, die früher viel geregelt haben, auch ein Rudi Völler, und man kann jetzt eine ganze Reihe an Namen aufzählen, die einfach verloren gegangen sind. Und Aki Watzke ist so ein bisschen der Letzte aus dieser Riege, die noch übrig sind und wo jetzt noch nicht, es wachsen sehr, sehr viele neue heran, aber er ist so ein bisschen der letztverbliebene Mohikaner aus dieser alten Garde. Und deswegen war das vielleicht ein Stück weit logisch, dass er da an diese Stelle gerutscht ist. Es gab ja auch so eine Absprache ein bisschen mit den Bayern. Olli Kahn hat ja kein Amt in der DFL angestrebt, ist dafür Vertreter den deutschen Fußball in der ECA, also mehr nach außen hin. Klammer auf, ich glaube, die Bayern ärgern sich gerade ein bisschen darüber, dass sie jetzt in der Außenvertretung rumsitzen und zugucken müssen, wie Aki Watzke jetzt eben im Innenverhältnis die ganzen Hebel und Schalter umlegt.
Übrigens, nur zu diesem Thema, vor 11 Minuten kam gerade die Nachricht, dass Herbert Heiner angekündigt hat, dass der FC Bayern jetzt in der DFL sehr viel aktiver sein wird in der Zukunft. Also es passt dann dazu.
Genau, kein großer Zufall. Da ärgert man sich natürlich so ein bisschen darüber, dass jetzt andere im Moment die Entscheidung treffen. Also ja, er hat dieses Amt, sagt er selbst, nie angestrebt. Er hat es natürlich aber sehr gerne angenommen, als ihm dann angedient wurde, weil er ja natürlich auch ein eitler Mensch ist und gerne Einfluss hat, gar keine Frage. Und diesen Einfluss, den ihm das Amt gibt, den nutzt er jetzt natürlich auch maximal aus.
Ja, da fällt mir der schöne Satz, ich kriege nicht mehr zusammen, von Roman Deininger über Markus Söder, den er mal geschrieben hat auf einer Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung. Normalerweise heißt er immer, das Amt kommt zu einem, und Söder hätte ihm gesagt, kein Problem, ich bin schon unterwegs, ich hole mir das Amt selbst, so ungefähr. In diese Richtung. So, also schauen wir mal, was mit der DFL passiert. Da finde ich es auch sehr erstaunlich, dass Donata Hopfen nach weniger als einem Jahr jetzt hier schon wieder verabschiedet wird. Das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Da fehlt mir komplett der Einblick. Andreas, hast du zu irgendeiner Sekunde damit gerechnet, dass Hansi Flick abgelöst wird? Es ist ja jetzt bestätigt worden, Marco sagt es ja auch, das hätte man natürlich auch anders lösen können, vielleicht sogar müssen in der Kommunikation. Aber bist du erstaunt, dass Deutschland mit Hansi Flick zumindest in die Fußball-Europameisterschaft 2024 gehen wird?
Nein, bin ich nicht. Ich hätte es ehrlich gesagt bedenklich gefunden, wenn eine andere Lösung bevorzugt worden wäre. Mhm. Es ist, das war für mich genauso eine Überreaktion wie sehr vieles andere, was jetzt nach diesem Aus da passiert ist. Man darf halt auch schlicht und einfach nicht vergessen, bei allem, was da so sportlich beurteilt wird. Was Hansi Flick jetzt dann angeht, naja, wenn Japan nicht gegen Spanien gewonnen hätte, würden wir über ganz andere Themen reden. Ne? Und dann würde die deutsche Fußballwelt komplett anders auf diese Fußballweltmeisterschaft gucken. Was jetzt Hansi Flick angeht, da denke ich halt immer nur, mit wie viel Euphorie ist der begrüßt worden, als der im letzten Jahr kam. Ja, und das ist ja tatsächlich noch nicht mal anderthalb Jahre her. Ja, und die Aufgaben, die bis dahin gestellt wurden, die hat er erfüllt. Und jetzt gab es halt einen Rückschlag bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, einen ergebnistechnischen Rückschlag vor allen Dingen. Und letzten Endes war aus meiner Sicht ist der einzig logische Weg, mit Hansi Flick weiterzugehen. Umgekehrt muss man auch sagen, wenn man jetzt Hansi Flick auf die Straße gesetzt hätte, gesagt hätte, wir wollen nicht mehr mit dir weiterarbeiten, hätte man ja erstmal definieren müssen, was man sich jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, weil man sollte sich bei solchen Entscheidungen nie nur vom Ergebnis leiten lassen, was man eigentlich will. Ne? Hansi Flick ist jemand, der steht für eine klar erkennbare Linie und die hat sich nicht geändert, seit er beim FC Bayern war. Wie bei den meisten Trainern haben die ein Glaubensbekenntnis und das, was dazu gehört, setzen sie halt auf den Platz um und Hansi Flick steht für hohes Pressing und eine hohe Abwehrlinie. Das war bei Bayern so und das ist jetzt bei der Nationalmannschaft so. Mit allen positiven und negativen Randerscheinungen, die das mit sich bringt. Um das jetzt mal im Detail aufzudröseln, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in der Gruppenphase die meisten Torchancen erarbeitet. Das ist zunächst schon mal sehr gut. Dass sie die dann nicht genutzt haben, ist auch das zugrunde liegende Problem. Die Kehrseite von der Medaille ist, die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt mit einer sehr hohen Abwehrlinie. Und das hat immer auch ein großes Risiko. Das erklärt einige der Gegentore, die gefallen sind. Ne? Zum Beispiel mit einer 1-0-Führung gegen Japan, bei dem einen berühmten Tor, wo Süles abseits aufhebt, Schlotterbeck seinen Mann im Rücken laufen lässt und dann Kahn das kurze Eck nicht zumacht, bei diesem Tor, das ist einfach so sinnbildlich, da stehen wir halt mit allem, was wir haben, an der Mittellinie. Und dann ist richtig viel Platz im Rücken der Abwehr und das birgt immer ein Risiko und das war beim FC Bayern schon so. Und deswegen wird eine Mannschaft, die Hansi Flick trainiert, eher nicht das Team sein, das bei so einem Turnier die wenigsten Gegentore kassiert. Also muss man halt vorne treffen und das hat in diesem Fall nicht funktioniert. Aber das ist die grundsätzliche Herangehensweise, wenn man sagt, das ist falsch. Wenn man sagt, wir wollen gerne eine andere Herangehensweise, das wäre halt nicht Ballbesitz, Fußball selber bestimmen sein, sondern wir wollen abwarten, spielen und auf Konter setzen, dann bräuchte man vielleicht dafür einen anderen Trainer. Ich will nur eins sagen dazu, nach der Pleite bei der WM 2018 ist ja Joachim Löw im Amt geblieben, hat aber genau das versucht. Er hat eine Zeit lang gesagt, wir wollen wieder anders Fußball spielen. Joachim Löw und die deutsche Fußballnationalmannschaft waren ja bis 2010 eine Mannschaft, die viel auf Konter gesetzt hat, damit auch relativ erfolgreich war. Dann kam dieses Umdenken von, um den nächsten Schritt zu machen, müssen wir selber besser im Ballbesitz werden. Auch das hat funktioniert, die Mannschaft wurde Weltmeister. 2018 hieß es dann, Ballbesitz, Fußball ist vorbei. Also hat man umgestellt auf Konterfußball. Das war nicht sofort erfolgreich oder nicht so erfolgreich, wie man es gerne gehabt hätte, weil natürlich auch die Mannschaft deutlich jünger ist oder gewesen ist als vorher. Naja, und als es nicht funktioniert hat, ist Joachim Löw dann gegangen und dann kam Hansi Flick und dann war wieder Juhu, jetzt spielen wir wieder Ballbesitzfußball. Aber wir haben da sowieso schon die ganzen Jahre über immer so Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Und grundsätzlich wäre das halt eine Überlegungsfrage. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute, die über diese Themen diskutieren, sich darüber gar keine Gedanken machen. Wie soll eigentlich die Struktur der Mannschaft sein? Und was haben wir eigentlich für Spieler? Und noch ein Punkt am Ende, den man vielleicht intensiver diskutieren kann, ist, nach der WM 2014 war uns schon klar, das war eine goldene Generation. Und das, was im Nachwuchs nachkommt, ist nicht so stark wie das, was wir damals hatten. Und das, was jetzt passiert, ist auch zum Teil eine Folge davon.
Gut. Ein Wort noch zu Deutschland, Marco. Und ich möchte gar keine Namen nennen, aber vielleicht, wenn du Namen sagen möchtest, aber antizipierst du, dass sich die deutsche Mannschaft in den nächsten Länderspielen personell deutlich verändert? Oder nur ein bisschen verändert oder gar nicht verändert?
Wenn ich die Gaskugel hätte, keine Ahnung. Die Frage ist ja, wen hast du? Ne? Da reden wir natürlich auch über Qualität. Wir müssen mal gucken, weil wer sich da so ein bisschen aufdrängt und wer sich weiterentwickelt, gerade zu den jungen Spielern. Was passiert natürlich auch mit, das sind Entscheidungen, die auch Hansi Flick dazu treffen muss, mit den etwas älter gewordenen, sprich gerade mit Thomas Müller weiterhin. Was passiert mit Ilkay Gündoğan? Das ist natürlich auch deren eigene Entscheidung, ob sie noch bis 24 weitermachen. Das wird man sehen. Also grundlegend glaube ich, wir werden jetzt keine Spielerrevolution sehen und Spieler in der Nationalmannschaft auflaufen sehen, die wir jetzt nicht kennen. Ne? Also das wird, glaube ich, nicht so der Fall sein. Wir haben jetzt nur anderthalb Jahre Zeit. Man darf ja nicht vergessen, die deutsche Nationalmannschaft hat nur Testspiele. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt, wen sie denn so als Gegner auch auswählen können überhaupt. Wer dazu in Frage kommt. Ich sehe so ein bisschen das Ganze sportlich ein bisschen anders als Andreas, aber das wird, glaube ich, jetzt zu weit führen. Ansonsten reden wir, glaube ich, um 12 noch darüber. aber also grundlegend kann ich mir das nicht vorstellen, dass Hansi Flick mit seinem Trainerteam jetzt 20 neue und andere Spieler irgendwie in den nächsten anderthalb Jahren ausprobieren wird, weil die Zeit ist nochmal knapp. Du brauchst natürlich dann schon eine gewisse Eingespieltheit, das ist ganz offensichtlich. Und dementsprechend wird er, glaube ich, am Gros, sofern sie denn auch alle bleiben wollen, auch festhalten. Da gibt es, glaube ich, gar keine andere Alternativen, die sich jetzt alle gerade so aufdrängen. Vielleicht erleben wir natürlich noch, klar, wir erleben das immer, ne, dass Spieler dann daherkommen, die in der Top-Verfassung sind, die sich stark weiterentwickeln, die natürlich dann berufen werden. Aber wir brauchen jetzt nicht meinen, dass aus dem 26er Kader, dass wir 23 nicht mehr sehen und 23 andere. Dafür fehlt dann letztendlich auch der qualitative Fundus. Deswegen.
Ja, mein Rat an den DFB ist, in Sachen Testspielgegner nicht die Österreicher. Die haben Italien mit 2:0 geschlagen. Die sind im Moment wahrscheinlich ein kleines bisschen zu stark für Deutschland. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
So, und weiter.
Bisschen laut im Hintergrund, solange das nicht hört.
Nö, ist alles gut, alles gut. Sebastian Wessling ist nach wie vor dabei in Frankfurt, wo es heute eine PK der DFL geben wird. Marco Hagemann ist dabei und Andreas Renner. Lasst uns doch noch zum Sportlichen kommen. Sebastian, du warst in Doha bis zum Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Jetzt sind noch 8 Teams verblieben. Einfach mal ganz platt und blöd gefragt, auf welches der Viertelfinali, wie wir Österreicher gerne sagen, freust du dich am meisten und warum?
Eine gute Frage. Auf welches freue ich mich am meisten? Ich glaube, am interessantesten wird es tatsächlich zu sehen sein, was England und Frankreich so machen. Weil da man schon, glaube ich, dann deutlichen Fingerzeig haben wird, wer dann am Ende vielleicht auch den Pokal in die Höhe reckt.
Mir kommen die Franzosen, Marco, so ein bisschen vor wie Novak Djokovic. Die ist so ein kleines bisschen. Ich habe so das Gefühl, und Wagner hat dieses Gefühl übrigens nicht im ersten Teil. Der meinte, die Abwehr sei nicht stark genug. Aber ich habe das Gefühl, die Franzosen können sich im Grunde genommen eigentlich nur selber schlagen. Trügt dieses Gefühl?
Ach, ich finde jetzt bei diesen Viertelfinalbegegnungen jetzt so eine Mannschaft so explizit herauszunehmen und zu sagen, naja, die wird sich am Ende möglicherweise selber schlagen. Jedenfalls haben die Franzosen anders als die deutsche Fußballnationalmannschaft oder auch generell der deutsche Fußball dann doch einen ganz großen Fundus. Ich glaube, gefühlt können sie mit 2 Mannschaften da antreten und ich glaube, dass beide ganz gute Chancen gehabt hätten, die K.O.-Runde zu erreichen. In einigen Phasen, so Unrecht wenig da drüber sagen kann ich, hat es so ein bisschen gegen die Polen ausgesehen, dass sie einen leichten Anflug von Arroganz hatten, allen voran, nicht, also, wenn man das überhaupt sagen darf, als dann sehr, wie soll ich das sagen, als sehr bescheidenes Talent früher, Kylian Mbappé, der dann gar nichts mehr mit nach hinten machte und eine Attitüde so ein bisschen zeigte, so nach dem Motto, ja, das wuppen wir schon, da kann schon was dran sein. Sie haben, natürlich haben sie enorme Kaderqualität, die auch die Defensive ist nicht ganz so dramatisch schlecht, aber das, wir wollen jetzt mal gucken, die Engländer haben guten Eindruck hinterlassen, eine gute Balance im Team, da gibt es so ein oder andere, also auch Brasilien könnte man auch sagen, naja, die könnten sich auch selber schlagen, oder die Argentinier, also da wage ich das mal zu bezweifeln. Das wird für beide, sowohl für die Engländer als auch für die Franzosen, mal so ein richtiger Test jetzt werden, inwieweit das läuft und wie weit sie dann kommen mögen, dass sie zu den Top-Favoriten gehören. Ich glaube, das macht jedem klar vor dem Turnier tatsächlich.
Sebastian, wenn ich nochmal bei dir bleiben darf, Jude Bellingham, den ich im August 2023 leider nicht mehr in Dortmund antizipiere. Wie hast du Bellingham gesehen? Hast du mit englischen Kollegen gesprochen, wie die ihn sehen? Ist er schon so weit, dass er dieses Team, das englische Team nämlich gegen den regierenden Weltmeister zu einer, würde ich, für mich ist das, wäre schon eine Überraschung, vielleicht sogar Sensation führen kann?
Puh, auch wieder sehr viele Fragen in einer. Also ich habe Jude Bellingham gesehen, Haken dran an diese Frage.
Wie hast du ihn gesehen, ist die Frage. Wie hast du ihn gesehen?
Ah, wie habe ich ihn gesehen? Das ist natürlich komplizierter. Also ich habe ihn überraschenderweise als ziemlich gut gesehen. ich fand ihn jetzt in der Endphase der, also es war ja nicht die Endphase der Hinrunde, aber in den vergangenen, in den jüngsten Spielen bei Dortmund, fand ich ihn ehrlicherweise gar nicht mehr so beeindruckend, weil er da taktisch immer sehr, sehr wild agiert hat. Und irgendwie du das Gefühl hattest, manchmal Jude Bellingham spielt sein anderes Spiel, sein eigenes Spiel und die anderen zehn drumherum müssen irgendwie damit zurechtkommen. Das auf sehr hohem Niveau. Und jetzt bei England finde ich ihn eigentlich sehr gut eingebunden. Also da passt sehr vieles sehr gut. Da fügt er sich auch gut in die Struktur ein. Und da war er ja jetzt mehrfach, finde ich, wirklich die entscheidende Figur für die Engländer. Auch wenn er selber natürlich nicht jedes Tor geschossen hat, aber unfassbar viel eingeleitet, unfassbar viel gemacht. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das beeindruckt auch die englischen Kollegen sehr. Ob es nun gegen Frankreich reichen wird, das ist die spannende Frage. Also es ist ja, ich bin ja ein bisschen erstaunt darüber, wie gut Frankreich eigentlich klarkommt, ohne Pogba, ohne Kanté. Ja. Wie gut sie das trotzdem im Mittelfeld regeln. Und von daher bin ich ganz, also wenn die spielen würden, würde ich sagen, der arme Jude Bellingham wird aufgefressen. Jetzt, wo die nicht dabei sind, bin ich mal sehr gespannt auf dieses Duell. Ich sehe Frankreich trotzdem favorisiert. Die sind einfach in der individuellen Qualität nochmal deutlich über den Engländern, finde ich. Und das macht bei diesem Turnier, wo du kaum Vorbereitung hattest, unfassbar viel aus. Das sieht man ja jetzt auch, dass diese Mannschaften, die gerade in der Offensive stark besetzt sind, eigentlich auch diesen Favoritenstatus fast immer gerecht werden, weil die Kleineren kaum Zeit hatten, sich darauf einzustellen und was Eigenes zu entwickeln. Und von daher sehe ich da auch Frankreich auf jeden Fall vorne, trotz eines guten Jude Bellingham.
Ja, Andreas.
Ein Wort noch zu Jude Bellingham. Ich habe ihn zweimal, oder ich habe die Engländer zweimal kommentieren dürfen bei der WM. Und gerade im letzten Spiel, da muss ich schon sagen, das ist einfach auch clever, wie Southgate natürlich dann auch aufgestellt hat. Ne? Also in seinem Rücken mit Declan Rice, mit Jordan Henderson, er hat ja quasi, ja, der war ja wie so ein Freigeist, ne? Davor. Und wir dürfen immer nicht vergessen, auch wenn ich natürlich Sebastian recht gebe, dass die letzten Bundesligaspiele jetzt nicht mehr ganz so außergewöhnlich waren. Das ist ein außergewöhnlicher Spieler, der ist 19 Jahre alt, also quasi so ein bisschen aus der Pubertät eigentlich gerade raus. Und welche Verantwortung, auch welche Durchsetzungsstärke der hat. Also ich habe das Gefühl, es ist halt seine erste WM, der macht sich eigentlich gar keinen großen Kopf, sondern der spielt da sein Spiel mit seinen jeweiligen Aufgaben, was der an Meter macht, und er hat ja auch unglaublich viele Minuten eigentlich auch in den Knochen vor der WM. Es gab ja nur mal dezidiert mal so die ein oder andere Pause bei Borussia Dortmund. Was der spielt, ist wirklich außergewöhnlich, einfach außergewöhnlich gut. Nicht nur, weil er das Auge hat, sondern wie er sich bewegt, wie er Dinge mit einleitet, mit welcher nochmal Durchsetzungsstärke. Und ich glaube, ihm ist das erstmal komplett egal, wer da möglicherweise sein Gegenspieler sein mag, auf Seiten der Franzosen. Er hat ein unglaublich gutes Spielverständnis. Also das ist schon echt ein Riesenspieler dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Also das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich da gewonnen habe.
So. Die Mannschaft, die mir ein kleines bisschen den Stich ins Herz versetzt hat, Andreas, ich finde es ja gut, dass eine afrikanische Mannschaft oder eine arabische Mannschaft, wie es erstaunlicherweise immer heißt, aber stimmt wahrscheinlich auch, ins Viertelfinale gekommen ist. Aber so wie Marokko Fußball gespielt hat gegen Spanien, das hat natürlich die Defizite, ich habe es beim Thomas auch schon kurz angesprochen, Defizite offengelegt der Spanier. Sag mir irgendwas, was Tolles über Marokko, Andreas. Warum muss ich mich auf das Spiel Marokko gegen Portugal jetzt möglicherweise doch freuen? Ich freue mich auf jeden Fall mehr, als wenn es Marokko gegen Schweiz gewesen wäre, weil das wäre ein 0-0 gewesen, das im Elfmeterschießen entschieden worden wäre.
Ja, kann jetzt auch passieren, aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht geschafft, bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft alle Spiele zu schauen, weil ich noch beruflich diverse andere Sachen gemacht habe, und Marokko ist tatsächlich einigermaßen an mir vorbeigegangen. Das heißt, viel mehr als Zusammenfassung habe ich von deren Spielen nicht gesehen. Also wenn da jemand mehr in die Analyse gehen soll, wäre dann eher nicht ich. Das eine, was ich sagen kann, ist, Marokko hat schon eine Reihe von ganz guten Spielern, aber die wissen halt auch,
was sie nicht können.
Sie machen halt das, ja genau, sie machen halt das, was sie tun müssen, um in so einem K.O.-Spiel eine Chance zu haben. Und gegen Spanien weißt du halt, du musst denen gnadenlos die Räume nehmen, weil sonst spielen die sie schwindlig. Das haben sie hinbekommen, und sie haben über 120 Minuten super konzentriert verteidigt. Und nach vorne haben sie tatsächlich auch einiges an Qualität, und dann haben sie einen ganz guten Torwart, und das reicht dann halt bei Fußball-Weltmeisterschaften. Und sagen wir mal so, sich aus ausgeglichenen Spielen über Elfmeterschießen dann in Fußball-Weltmeisterschaften für die nächste Runde zu qualifizieren, das war ja auch immer eine deutsche Kernkompetenz. Also die Marokkaner sind vielleicht die neuen Deutschen.
Oh mein Gott. Ja, gut, das ist jetzt zum Weltmeistertitel. Wird es nicht reichen. Marco, ein Wort noch zu irgendeinem Außenseiter, wo du sagst, wir haben noch nicht gesprochen, also Außenseiter, Vize-Weltmeister, wir haben noch nicht gesprochen über die Kroaten, wir haben auch noch nicht gesprochen über die Portugiesen, und in Sachen Portugal einfach die Frage, ob man dem Trainer nicht jetzt schon einen Pokal überreichen muss für die Kutzpe, dass er Cristiano Ronaldo einfach mal rausgelassen hat im Spiel gegen die Schweiz.
Ja, hat ja funktioniert. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, Cristiano Ronaldo draußen zu lassen. Also was die Portugiesen da im letzten Spiel abgerissen haben gegen die Schweiz, das war schon echt stark, muss ich sagen. Also das hätte ich, also so in der Höhe, wer hätte das erwartet? Also 6-1, Respekt. Da war natürlich auch vieles, was eigentlich permanent geklappt hat. Solche Spiele hat man natürlich auch mal drin, passend zur Weltmeisterschaft. Interessanterweise, ich habe auch die Portugiesen einmal gehabt, und wenn ich mir dann so den Kader angeguckt habe, dann fällt mir dann auch mal auf, auch nicht so schlecht, muss ich sagen, auch nicht so schlecht. Ja. Das kommt vielleicht so in der ganzen, keine Ahnung, in der ganzen französischen Diskussion, oder auch wenn wir über Engländer reden, die große goldene Generation, oder auch bei den Brasilianern ist es ja ähnlich der Fall, aber das ist schon nicht so schlecht. Also das heißt, die können ja auch alle kicken und spielen jetzt auch nicht in den niedrigsten Ligen in Europa beispielsweise. Also was Fernando Santos dann da noch so einwechseln kann, Respekt. Dabei ist ja zum Beispiel ein Diogo Jota gar nicht mit dabei, aus Liverpool beispielsweise. Also das, also Rafael Leao zu bringen zu können, ja, gut, ab mal um einen zu nennen, der da auf der Bank sitzt, mit seiner Qualität. Aufpassen auf die Portugiesen. Also warum denn nicht? Ja, also jetzt sagen so einige, naja, wenn die jetzt mal so gegen Brasilien, gegen Argentinien oder Frankreich spielen, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Weiß ich nicht, weil sie ja selbst sowohl hinten über das Mittelfeld bis nach vorne auch nicht so verkehrt besetzt sind. Die Kroaten, du hast sie erwähnt, ich habe sie morgen gegen Brasilien. Mhm. Das ist natürlich so eine Mannschaft, die jetzt im letzten Spiel schon so ein bisschen müde gewirkt hat. Das war so mein Eindruck. Aber natürlich auch mit allen Wassern gewaschen ist. Deswegen wird es für die Brasilianer ein ganz anderes Spiel werden als gegen Südkorea, weil die Kroaten natürlich wissen, wir müssen gegen Brasilien viel körperlicher spielen. Ja, Das werden sie auch tun. Und da bin ich mal gespannt, wie die Brasilianer da so mit umgehen können, ob sie dann dagegen halten. Was bei Brasilien natürlich auch immer auffällig ist, auch da reden viele über Offensive, aber wenn man sich die vergangenen Jahre unter Tite angeguckt hat, die kriegen ja kaum noch Gegentore. Und das ist ja schon mal sehr erstaunlich für brasilianischen Fußball, mit welchem Personal sie wirklich sehr, sehr stark defensiv auch agieren. Jetzt haben sie aus ihrer Sicht, glaube ich, ein bisschen zu viel zugelassen in ihrem Achtelfinalspiel. Das war vorher nicht so der Fall. Also es sind, wie ich finde, echt richtig interessante Viertelfinalbegegnungen, wo natürlich auch ein Marokko, wo natürlich auch weiterhin Portugal, gerade in diesem direkten Duell, das sind vielleicht so zwei Nationen, die vielleicht noch weitergehen können.
Ja, so, also Sebastian Wessling versucht gerade, eine sechsspurige Autobahn zu überqueren.
So ist es, ja.
Ich hoffe, du überlebst das. Wir entlassen euch auch gleich. Sebastian, jetzt vielleicht, dass wir ein kleines Resümee nur noch von dir hören, von den Tagen in Doha. Wir sind ja alle, also ich als TV-Zuschauer und als Magenta TV, der Marco, den habe ich über meinen Laptop mir angeschaut. Wir sind ja da alle vorbelastet in dieses Turnier gegangen, zu Recht auch. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so kritisch beleuchtet wurde, in europäischen wahrscheinlich schon. Wie fällt dein Resümee aus der Tage in Doha? War es, Alex Feuer hat letzte Woche geschrieben, es wäre noch schlimmer als eigentlich befürchtet. Das hat Claudio Cartunio dann ein kleines bisschen widersprochen. Wie war dein Eindruck, alles in allem?
Also ich möchte vorausschicken, ich halte es nach wie vor für einen gewaltigen Fehler, dass die WM in dieses Land vergeben wurde, aus ganz, ganz vielen Gründen, die immer schon diskutiert wurden. Deswegen spare ich die Thematik weitgehend aus. Was faszinierend war an diesem Turnier, muss man wirklich sagen, ist, dass die WM ja quasi in einer Stadt stattfand. Also es war, die Deutschen saßen zwar im Norden in ihrem Quartier, die Belgier waren ein bisschen außerhalb, ansonsten war ja alles in einer Stadt, vor allem alle Fans in einer Stadt. Und das macht natürlich was mit der Atmosphäre. Das war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie sich wieder einfach alle Fans aufeinandertreffen in dieser einen Stadt und das in einer sehr, sehr guten Atmosphäre stattfand. Also ich sage, alle Fans, ehrlicherweise waren aus Europa nicht wahnsinnig viele da, vor allem aus Deutschland kaum welche zu sehen. Dafür natürlich sehr viele Südamerikaner, sehr viele Nordafrikaner, Araber, die sich natürlich auch alle immer sehr gefreut haben, wenn Saudi-Arabien gewonnen hat, wenn Tunesien gut gespielt hat, wenn Marokko gewonnen hat. Das war wirklich sehr schön mitzuerleben. Gleichzeitig hast du natürlich an jeder Ecke gemerkt, dass das einfach auch jetzt kein Fußballland ist. Also das ist, also die Fans haben in Doha im Zentrum haben das Stadtbild dominiert. Ansonsten hat das da alles keine Rolle gespielt. Wir waren ein Stück nördlich in Alcor, wo zwei der deutschen Spiele stattfanden und wo auch unter anderem das Eröffnungsspiel stattfand. Da konntest du zwei Stunden vorher am Stadion vorbeilaufen. Du hättest nicht gedacht, dass jetzt gleich die Welt auf diese Stadt blickt. Also da war einfach nichts los. Also zwischen solchen Zwiespalten bewegt man sich immer bewegt in Katar. Es war einerseits hervorragend organisiert an vielen Stellen. Andererseits passieren auch Dinge, wo man sich fragt, wie kann sowas passieren? Also es funktioniert ewig lang das WLAN in den Stadien nicht und solche Sachen. Also es ist ein Turnier der totalen Zwiespälte geblieben für mich. Interessante Erfahrung, aber bitte, bitte nicht nochmal ein Turnier in ein solches Land mit so einer Vorgeschichte.
Ich habe mal eine Frage, weil du warst jetzt vor Ort, Sebastian. Hast du auch andere Spiele gesehen oder nur die Spiele der Deutschen?
Nein, ich habe tatsächlich mehr andere Spiele gesehen im Endeffekt, weil das ist ja dann auch wiederum ein Vorteil dieser WM, dass man alles so nah beieinander hatte. Also ich habe die Brasilianer mir mehrfach angeguckt, ich habe Argentinien gegen Mexiko gesehen, England gegen USA, das Eröffnungsspiel, also waren schon einige Spiele dabei. Und
weil was ich so mitbekommen habe aus Katar, so von einigen anderen, die gesagt haben, bei den Spielen, es war immer sehr interessant zu sehen, und ich gehe jetzt gar nicht so aufs Eröffnungsspiel ein, sondern generell, dass jetzt viele Kataris das Spiel sich erstmal angeguckt haben, aber irgendwann, und zwar war es unabhängig davon, wie der Spielstand war, dann doch relativ frühzeitig das Stadion verlassen haben, was man natürlich in der Kameraperspektive, die uns natürlich so angeboten wird, relativ wenig gesehen hat, weil natürlich immer darauf geachtet wurde, wir zeigen volle Ränge. War natürlich Stadion auch mal voll, ja, zu Spielbeginn, aber irgendwann vielleicht so 20, 25 Minuten vor Spielende sind deutlich viele Zuschauer gegangen, zumeist natürlich dann die, die, sagen wir mal, jetzt nicht mit irgendeiner Nationalmannschaft gehalten haben. Ist dir das auch aufgefallen?
Definitiv, das war so, ja. Also was auch grundsätzlich aufgefallen ist, dass natürlich, also bei allen Spielen, bei den deutschen Spielen und bei vielen anderen Menschen da im Deutschland-Trikot saßen oder im Brasilien-Trikot, die jetzt nicht wirklich in dem Sinne jetzt Fans dieser Mannschaften waren, im engeren Sinne, oder eben auch keine Deutschen und keine Brasilianer waren, was ja grundsätzlich auch mal nicht verkehrt ist. Also ich fand das auch teilweise sehr, 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 sehr rührend und wie sich die Menschen, also es waren dann auch keine Katarer, sondern dann tatsächlich viele Gastarbeiter aus Indien, aus Nepal oder so, die sich das dann irgendwie erlauben konnten, dass sie sich mal so ein Spiel angucken oder aus Pakistan, und die dann sich dann das deutsche Trikot angezogen haben oder das brasilianische und irgendwie dann auch versucht haben mitzumachen, versucht haben die Lieder mitzusingen und irgendwie diese Feier mitzufeiern, was irgendwie ganz nett war, aber was man natürlich der Stimmung in den Stadien dann komplett angemerkt hat, dass da die tatsächlichen Fangruppen sehr, sehr kleine waren und natürlich dann auch die Stadien sich dann oft sehr schnell geleert haben. Beim Eröffnungsspiel ging das ja durch die Weltpresse rauf und runter, wie schnell das Stadion leer war, und es war auch bei vielen anderen dann so.
Okay.
Also dass man so Fußballatmosphäre kam tatsächlich dann in den Stadien sehr begrenzt auf. Also bei einigen Spielen auf jeden Fall. Argentinien-Mexiko war von der Atmosphäre her natürlich gigantisch, ja, weil auch einfach sehr viele Mexikaner, sehr viele Argentinier da waren, aber bei vielen anderen Spielen hat man das schon sehr vermisst.
Okay.
20 und 26, also die USA, Mexiko und Kanada, verstehe ich immer noch nicht die Entscheidung. Das auch 48 Teams hin oder her, wenn es ein Land stammen hätte können, dann die USA. Aber meinetwegen. Und 2030 dann, Thomas Wagner hat ja schon gemeint, Argentinien und Uruguay gemeinsam. Da fahren wir dann alle hin. Da bin ich dann schon sehr, sehr steinalt in zwei Traditionsfußballländer. So, Andreas bleibt noch für die NFL bei uns. Marco, du nimmst Brasilien, Kroatien mit. Habe ich das richtig? Es ist, glaube ich, sogar das Magenta-Exklusivspiel. Liege ich da richtig?
Oh, das weiß ich, das kann sogar sein, ja.
Ja, ich glaube, ich habe es gelesen.
Spiel ist, ja. Ich glaube, es war irgendwie Anfang der Woche noch gar nicht so klar, aber ARD, ZDF haben natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wenn das so ist, ja, das, wie ich sehe, stimmt das auch. Genau, also Kroatien, Brasilien, ich mache quasi den Auftrag, darf den Auftrag machen, der Viertelfinalbegegnung, ja.
Freitag 16 Uhr deutscher Zeit. So, und Sebastian, genau. Sebastian werden wir weiterhin lesen. Folgt ihm auf Twitter @flüstertweets, weil da kriegt man ganz zwingend immer alles mit, was man dringend wissen muss. Danke, Sebastian. Du kannst jetzt bei einer grünen Ampel die Straße überqueren. Andreas, wie gesagt, bleib noch ein bisschen bei uns.
Ja, wir haben es inzwischen geschafft.
Danke. Okay, gut. Und danke, Marco. Wir haben es noch nicht ganz überstanden mit Fußball. Es kommt ein ganz interessanter Mann noch, der sehr schönes Englisch spricht. Kurze Pause.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlos. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 589, weiter geht's. Noch sind wir nicht ganz fertig mit dem Fußball. Es kommt jetzt möglicherweise die erste von zwei Buchempfehlungen. Es kommt ganz sicher die erste Buchempfehlung. Vielleicht gibt es später auch noch eine zweite. Aber ich habe letzte Woche mit einem spanischen Journalisten gesprochen. Von dem hören wir gleich, der spricht fantastisches Englisch, ich nicht so sehr. Aber wenn es ein kleines bisschen schwierig zu verstehen sein sollte, dann hängt das daran, ich habe mit Guillem Balaguer, heißt der, gute Mann, Guillem geschrieben, Balaguer, und das Buch heißt schlicht und ergreifend Messi, erschienen im Edel Sports Verlag, also bei Edel. Es ist ein richtig schöner Schmöker geworden und Guillem spricht fantastisches Englisch. Wir haben allerdings die ganze Geschichte über Zoom gemacht und er ist im Pressezentrum in Katar gesessen. Deshalb ein kleines bisschen schwierig, abgesehen von meinem Englisch. Aber das traue ich euch jetzt zu. Nichts regt mich ja mehr auf, als wenn bei Siegerehrungen, bei irgendwelchen Tennisturnieren plötzlich ein Simultanübersetzer am Start ist von Dingen, die man sowieso selbst verstehen sollte im Jahr 2022. Eröffnungsfrage stelle ich trotzdem auf Deutsch, oder ich habe sie auf Deutsch gestellt, nämlich ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und habe keine Frage gestellt, sondern einfach festgestellt, dass diese Weltmeisterschaft in Katar die letzte von Lionel Messi sein wird. Und Da ist Guillaume Balagué, der dieses Buch geschrieben hat. Wie gesagt, im Edel Sports Verlag erschienen. Ziemlich dick, möchte ich sagen, knapp 700 Seiten. Da ist er anderer Meinung. Auf geht's.
Let me challenge what you just said. I don't think it'll be the last one. And there is a reason for why I'm thinking that. Sorry about the noise that all of a sudden has come out through the speakers, but he has said that logically this should be the last one. But I paint on a scenario to you. He stays at PSG for two more years. Then he goes to the MLS for two more years where the demand is less and less, but still has got what it takes for a small tournament to make an impact in a small tournament. He disappears from the national side for two or three years, forget Messi, they qualify to the next World Cup, and then they say, Leo, would you be with us for 2 months? And I don't know what he would say to that. So obviously he plans his life right now year by year. That's why he says, I'll decide my future after the World Cup. Now that could be January or could be June, but certainly won't be now. And certainly he hasn't got anything sorted for Inter Miami for next season. I think he still belongs to the elite, but this World Cup is very important, as you say, for many reasons. Obviously it is one in which they feel that if they come out of the group, they can compete. Many people feel that unless he gets a World Cup, his legacy won't be the same. He doesn't think that way anyway. But I'll tell you that his impression is that the World Cup was much closer in 2014. And it's not just because they went to the final, but certainly because he felt the team had a very strong squad, full of personalities, quality. This squad is different. Perhaps it hasn't got so much quality either. But, Higuain did not score that goal with 0-0 in the first half, and it just didn't happen. But it won't be the end of the world. It will not be the end of the world for him. He feels that they're going to give it a go. And if there are better teams than Argentina, so be it. I think he released a lot of pressure through winning the Copa America. And now it's like, let's see how it goes.
Now you come from Barcelona. My son is a huge Barcelona fan. It's mainly because of Lionel Messi. I've been there since Hans Krankl in 1979. I'm a Barcelona fan myself. But the way you painted the picture for Lionel's upcoming career, is there no way back to Barcelona? Because my son would die if he would go back to Barcelona.
It's very true that that the combination of Barcelona and Messi was something magical and something that took football to a completely different level that we hadn't seen and we will not see in our lifetime. I don't know your son's lifetime, but certainly not in ours. Mm-hmm. But second halves weren't always great. And right now, and I can only tell you from facts, PSG will present to him a new contract, which is very attractive because he will earn 30, 40 million again. But it's not just that. It's the project he will have next to him, Mbappé and Neymar and Verratti and so many others. And the possibility of winning the Champions League will be there. MLS is too early and Barcelona have presented nothing to him. Mm. Zero. There's nothing. It's all words. Xavi wants to convince him. He would like to have him at the team, and they've already spoken about what he will look like. But there's no commercial strategy. There's no financial strategy. There is no nothing. There's zero. So you cannot get anything out of zero. And you have to say that right now it looks much likely that PSG will keep him for longer. And it fits with his personal situation. He's now, he needs to be comfortable in his surroundings. He's got a house that is molding, doing some work in the house. When that starts happening, it's because you are already rooted. The kids are going to school in which they learn English and French. What a rich thing. What a gift that is to kids when you allow them to do that. Antonella, his wife, very important, the anchor of the whole family. Basically, she's also enjoying Paris. She's working on her own company. Everything seems to be settled. And when that happens, that takes precedence. Family is very important to him. So I say PSG next. And the dream for you and your son is, it's a dream that you should continue. Football is about dreams and hopes, but it doesn't look very likely at the moment. Say it very quietly.
Now you say, and of course we're talking about your book. It's called Messi, in Germany. It's, in Edelsports Verlag, published. And you talk about the influence of family and of his wife. But, reading your book, for me, his father, especially in the younger years, was his main influence. How has the relationship changed, from when they came to Barcelona when Leo was 13 years old to now when he's in his mid 30s?
His father has been crucial for many, many reasons. To start with, he was a football man. So if he sees his son being a footballer, or wanting to be a footballer, he will never going to stop him. So that's important. There was no massive push to get away from football and become a lawyer or anything like that. Mm. That's first. Secondly, once the dream of making it professionally appears and big clubs want him, including Barcelona, but River Plate as well. He could have stayed back in Argentina. It was also his father and mother who decided that flying, literally and metaphorically, was a good thing to do. It was an Argentinian crisis. In fact, before Messi was born, they were thinking of going to Australia, emigrate to Australia. If they had done that, he wouldn't have been a Leo Messi. As we know, he would have been a Leo Messi playing this World Cup and saying, oh, he's a good guy, he's a good player, but not the best player in the world, because you need the whole context for Messi to exist. But I mean, emigrating is something that the parents considered. And eventually when Barcelona appears, it's his dad who travels with him. 6 months into the adventure, the whole family were in Barcelona and they had to split because half of the family were in need of going back home. So his dad stays with him. His dad plays PlayStation with him, but he's not very good at it. So there is the connection remains, but there is a sense of solitude from Leo. His father tries to fill that gap. And then when he becomes a professional, especially influenced by Ronaldinho, he could have gone the wrong way, but it was his father who brought him back to the right way. So, and becomes his agent. That has got good upon things, but in that he trusted, especially Jorge Messi, trusted a lot of people that let them down at the beginning. He had to learn to be an agent as he went along. And now, having done what his son has always wanted, to remain at Barcelona under the right conditions, the mandate was to keep Leo in Barcelona. But his dad couldn't do that because Barcelona kicked him out, basically. So that, I'm sure, would have brought into Jorge's mind a lot of conflicting feelings, but straight away in 4 days sorted it all out with PSG, and now it's a move that makes sense, because if Leo had stayed at Barcelona, it still would have been a team that needed a complete revolution and in decay first, and then now rebuild, but very gingerly. And Messi would have helped a little bit, but not to reach the heights that he needs to be in, which is Champions League, domestic league, Ballon d'Or. Disappearing from the list. I think he wants to be back in that list and be the highest possible. So I think PSG offers that better than Barcelona. And his dad helped with the move at the right time and with the right conditions. He was the only player that moved for free. There was no bonuses to pay or anything. He moved for free. And it was a matter of moving to the right place at the right time without much complications, and his dad managed to do that.
Okay. Now, you have written three books, at least I saw. You have written one about Pep Guardiola. You have written one about Diego Maradona. And I always tell my son, Messi is great. He's fantastic. But there's one guy above him, Diego Maradona. And, of course, Leo Messi. Who's the, from your point of perspective, who is the most impressive personality? Who is the most interesting personality of those three?
There's no doubt that Maradona is well ahead anybody else, not just in football, but in any walk of life. He's one of the most fascinating people I've ever studied, for sure. But one of the most fascinating people that's ever lived. He was the first at so many things. He was the first at having a physical coach, the first at having a media officer, the first at complaining or saying that FIFA and UEFA were corrupt, and we didn't believe him. The first to demand protection for the artists, because he was the first suffering big time for it. A lot of things that he developed first. And when that happens, when you are at the forefront of so many things, you need a strong personality. You need to have a vision of what should come. And you're a rebel and you don't mind fighting against authority. He was all that and much more. So in terms of personality, no doubt, I had so much fun doing that book. Pep Guardiola, fascinating in his own way as well, because he walks a new path in front of us and tells us, learn about football, and then you'll get to know why I'm doing what I'm doing. So I think we've all learned about football through his style and his philosophy. Messi's different. Messi, you have to put a lot of context to explain Leo, because it's Argentina, but he's also Barcelona, and he's also a special psychology, and it's a special time as well when all these happen. So you need a lot of context. And the other books proposed different things. I mean, I wrote one with Pochettino, and it was following him throughout a season at Spurs. That was fascinating to be there every Monday, being able to talk to everyone. Now Amazon is doing that. So I was perhaps the last of a kind who could do that without having to pay millions of pounds. The first one was a season on the brink, on a very strange season for Liverpool. They finished fifth in the league, but won the Champions League. And Cristiano Ronaldo, the book was a fascinating journey in which all the other books have been done with them, with the subjects. This one, the starting point was different. I knew Cristiano, but he fell out with me. And that, to try to explain why that happened and what happens when that happens, was a really interesting process. And I must have done it rightly, because it's the most awarded book that I've got. But all in all, these are big characters with a completely different approach to life to me and to most people. So I learned a lot through it, definitely.
Gut, das wird jetzt auch Wagner natürlich runtergegangen sein. Wie warmes Öl, wenn er es denn gehört hat, dass Diego Maradona mit Abstand die interessanteste Persönlichkeit, nicht nur was den Fußball anbelangt, sondern ganz generell gewesen ist. Aber Guillaume Balague, das wusste ich ehrlicherweise vor unserem Gespräch gar nicht. Ich habe gesehen, ein Buch geschrieben über Maradona und über Pep Guardiola. Guardiola übrigens schon 2013, Maradona 2021, also nachdem Diego schon von uns gegangen ist, die größte Nummer 10 aller Zeiten, in my book immer noch. Aber Messi hat jetzt noch die Chance, Weltmeister zu werden. Dann werden die Karten, werden doch nicht neu gemischt. Kann man nicht vergleichen, die Zeiten. Wie gesagt, dieses Buch, Messi, Guillaume Balague, erschienen im Edel Sports Verlag. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Man kann auch, zu Beginn habe ich den Eindruck, in der Kindheit ein kleines bisschen schneller drüber lesen, da kriegt man sehr schnell das Bild, aber es wird dann natürlich mit der Ankunft in Barcelona unfassbar spannend und auch allein die Beschreibung, wer da beim ersten Training dabei war, wie das abgelaufen ist, ganz, ganz großartig. Und es sind, Moment, meine Augen sind schon sehr, sehr schlecht, aber ich zähle hier, ja, es sind über 600 und ich habe vorhin, glaube ich, gesagt 680, es sind 635 Seiten, 639 sogar. Schönes Geschenk, könnte ich mir vorstellen. Gut, kurze Pause, das war's mit Fußball für heute in der Big Show 589. Aber danke nochmal, GM, wirklich toll. Wir haben dann auch noch gesprochen über die Chancen der Spanier. Ja, er meinte nur, Luis Enrique lässt eben so spielen, wie er spielen lassen möchte. Da lässt er sich auch nicht beirren. Und wir sind die Spanier jetzt halt nach Hause gefahren. Pause.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
So, in der Big Show 589 machen wir weiter mit der NFL, mit Football. Andreas Rennes dabei geblieben, dazugekommen, GFL TV und Radio, Nicolas Martin. Servus, Nicolas.
Hallo.
Und der einzige Mann, auf den Jerry Jones wirklich hört, Günther Zapf. Servus, Günni.
Schön wär's, hätte schon was zu sagen.
Also wirklich, 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 hättest du Anmerkungen, kritische Anmerkungen wirklich, wo jetzt jedes Spiel über 40 Punkte, manche sogar über 50 Punkte, die Cowboys abliefern. Stark. Ja, Nicola, ich sehe, dass die Pittsburgh Steelers unaufhaltsam auf dem Weg in die Playoffs sind, aber vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Ich übergebe mich an dich und höre gespannt zu.
Ja, wir übergeben uns ja, glaube ich, alle, aber nee, egal. Apropos übergeben, die 49ers, Andreas, mal wieder ein Quarterback verletzt.
Was kommt jetzt?
Was haben die der Welt getan?
Also mal ganz grundsätzlich kann man sagen, dass San Francisco, wenn du über die letzten Jahre schaust, seit Kyle Shanahan Cheftrainer ist, immer zu den Mannschaften gehören, die mit die meisten Verletzten haben. Dieses Jahr war es insofern bis jetzt ganz gut, als in der ersten Saisonhälfte viele Leute ausgefallen sind, also teilweise ja wirklich mehr als die Hälfte der Stammspieler, aber alle nicht langfristig. Und jetzt war dann gerade so der Punkt gekommen, wo viele davon wieder zurückgekommen sind und dann ist Elijah Mitchell, der Running Back, der sich dann wieder eine Knieverletzung holt für 8 Spiele und jetzt der zweite Quarterback, der dieses Jahr ausfällt. In gewisser Weise hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Was San Francisco dem lieben Gott getan hat, kann ich dir nicht erklären. Aber es ist tatsächlich ein Thema, das sich über die Jahre hinzieht. Und jetzt haben sie halt Brock Purdy und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit das dann so geht.
Günther, wie weit ist dein, wie groß ist dein Glaube an Brock Purdy?
Ja, unendlich natürlich. Ja, es war beeindruckend, wie er das hingekriegt hat. Shanahan hält ja ganz große Stücke auf ihm, also nicht erst seit diesem Spiel, hat er ja schon im Trainingslager immer wieder betont, dass aus Mr. Irrelevant dann doch Mr. Relevant wird irgendwann. Also jetzt ist er wichtig, enorm wichtig. Muss man abwarten. Das Problem ist natürlich immer, dass je mehr einer spielt, vor allem auf der Quarterback-Position, umso mehr Informationen haben die anderen Trainer, die Defense-Coordinators der anderen Teams. Drum sind manche am Anfang immer überragend und sehr, sehr gut, weil man einfach nichts weiß, wie die reagieren. Dann stellt man sich drauf ein und dann kommt der Knackpunkt. Und da muss man sehen, da ist natürlich dann auch der Coaching-Staff gefordert, was er umsetzen kann. Er hat einen traumhaften Start, sag ich mal, erwischt. Er hat die Rückendeckung, er hat alle Sympathien und er hat natürlich eine Mannschaft, mit der man sehr, sehr gut arbeiten kann. Er muss Fehler vermeiden, das traue ich ihm zu. Und wenn die Defense weiter so spielt und Shanahan es irgendwann dann mal begreift, wie man Führungen auch im Playoff-Spielen über die Runden kriegt, dann kann das ein ganz, ganz tolles Jahr werden. Und also was ich bisher gesehen habe, ist ja nicht so viel, klar, aber traue ich es, obwohl es normalerweise nicht funktioniert, auch den 49ers zu, mit dem dritten Quarterback in ihrer Depth Chart in die Playoffs einzuziehen und da weit zu kommen.
Ich glaube, was man sagen muss, ist, was die Geschichte jetzt ein bisschen leichter macht als den Übergang von Trey Lance zu Garoppolo. Also zum einen, Garoppolo war damals nicht voll im Training, das heißt, es hat eine Weile gedauert, bis der wieder in Topform war. Und zum anderen, was jetzt die Spielanlage und die Qualitäten angeht, die Spieler, also vor allen Dingen auf der physischen Seite mitbringen, sind Garoppolo und Purdy tatsächlich nicht so arg unterschiedlich. Aber das ist, um das nochmal zu verstärken, was Günther gesagt hat, die Defensive Coordinators schauen sich dann an, was kann der Typ überhaupt. Und das Erste, was dann als Defensive Coordinator macht, ist, sagt, wenn du feststellst, okay, seine Spezialität ist XY, dann nimmst du ihm das weg. Und dann sagst du, okay, was bleibt jetzt noch übrig, wenn wir mit der das wegnehmen? Und das ist der Punkt, wo es für viele dann scheitert. Und an dem Punkt sind wir noch nicht mit Brock Purdy.
Gut, also die 49ers, muss man gucken, wie es weitergeht. Im Augenblick führen sie ihre Division an mit 8-4, dahinter die Seahawks mit 7-5.
Weißt du, wenn ja. Ich dazu kurz noch eins anführen darf, die 49ers mit 8 Siegen, da muss nicht mehr so arg viel passieren. Wenn sie noch 2 der letzten 5 Spiele gewinnen, dann sind sie in Playoffs dabei.
Und genau, mit das der hängt davon Defense ab, was im Osten passiert Fall,
halt, genau, ne? Ja, aber das heißt, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, ob diese Mannschaft, die sich ja selber von Anfang an als Super Bowl-Kandidaten gesehen hat, ob es dafür dann noch reicht. Das ist die entscheidende Frage und das werden wir vermutlich nicht vor dem Divisional Playoff-Spiel erfahren.
Sie waren vor der Garoppolo-Verletzung genau auf dem richtigen Weg. Andreas hat es ja erklärt. Die meisten Verletzten kamen wieder zurück. Endlich hast du mal ein komplettes Team. Das sah sensationell gut aus. Die NFC ist jetzt nicht so übermäßig stark. Philadelphia und Minnesota muss man erst mal schauen, ob die mit diesem Druck dann in den Playoffs auch zurechtkommen. Sind jetzt nicht die erfahrensten Playoff-Teams. Jetzt kommt diese Verletzung. Muss man schauen, was daraus wird. Aber ich habe immer noch Zutrauen zu den 49ers und die werden auch Tom Brady so auf so einem hohen auf so einer hohen Welle, er jetzt gerade reitet und nach Hause kommt nach San Francisco, ich glaube, die werden ihm viel Ärger bereiten.
Gut, dann Günther, eine Saison, die nicht lief, die Saison der Rams, eine Saison, die nicht lief, die Saison von Baker Mayfield in Carolina, nun findet man zusammen.
Es findet zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört, ja. Was soll man da sagen? Die Rams spielen jenseits all dessen, was man sich vorstellen konnte, dass du den Super Bowl Blues hast, dass da nicht mehr alles so funktioniert. Okay, das kann man sich vorstellen, aber eigentlich haben wir die doch alle zumindest mal klar auf Playoff-Kurs gesehen. Es kamen natürlich auch da ein paar Verletzungen mit dazu und plötzlich bricht das Ganze zusammen. Du merkst, es klappt doch nicht so wie im vergangenen Jahr, dass alles von allein geht. Du musst kämpfen, du musst arbeiten, auch schon in der Regular Season. Das haben sie vielleicht ein bisschen vergessen bei all dem Super Bowl Hype. Ganz natürlich kann passieren. Und dann verlierst du noch zwei, drei Spiele, die du vielleicht nicht verlieren musst. Und jetzt ist es nur noch Scherben zusammenkehren und irgendwie schauen, aus dem, was noch bleibt, die richtigen Lehren zu ziehen. Vielleicht gehört dazu ja, dass es irgendjemanden gibt, der aus dem ehemaligen Nummer 1 Pick tatsächlich auch das rausholt, was man sich von so einem erwartet. Ich war eigentlich immer von Baker Mayfield und seinen Qualitäten überzeugt, dass er halt auf dem Spielfeld abliefert. Hat er ab und zu, aber halt nicht konstant genug. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert mit den Rams. Könnte durchaus sein, denn Stafford wird ja auch nicht mehr 5-6 Jahre spielen. Der hat ein bisschen mehr Verletzungen einstecken müssen als Tom Brady zum Beispiel. Also ist man gut beraten, wenn man mal überprüft, ob man einen Quarterback für die nähere Zukunft vielleicht finden könnte. Ist auf jeden Fall ein interessantes Modell, was sie da gehen, und wird schön sein zu beobachten.
Also das ist jetzt für mich auch so ein Thema, wo man dann sagt, die Rams sind die versuchen, Baker Mayfield zu reparieren. Und ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen geht. Dann ist es ein langfristiges Projekt. Und man muss schauen, was am Ende dabei rauskommt. Weil es ja da auch durchaus Persönlichkeitsprobleme gibt. Der hat ja nicht nur sportliche Probleme gehabt an seinen verschiedenen Orten. Aber was ich über die Rams noch sagen will, ist, die Rams haben sich sehr bewusst dafür entschieden, ihr Team auf eine Art und Weise zusammenzubauen, und die Amerikaner nennen das Stars and Scrubs, also Superstars und Mindestlöhner. Sie geben also sehr, sehr, sehr viel Geld aus für absolute Top-Spieler auf einigen wichtigen Positionen, und unten dran füllen sie auf mit Leuten, die nach NFL-Maßstab eher unterer Durchschnitt sind, wenn überhaupt. Und das hat sie letztes Jahr zum Super Bowl gebracht, und deswegen werden sie diese Philosophie auch nicht für falsch halten. Aber in diesem Jahr sieht man dann halt, was passiert, wenn den Superstars ein paar Leute sich verletzen, ein paar andere nicht ganz auf dem Niveau spielen, das man von ihnen gewohnt ist. Dann ist halt der Fall ist halt extrem tief. Weil wenn Cooper Kupp nicht mehr da ist und du einen Allen Robinson verpflichtest, der seine Leistung nicht mehr bringt, hast du auf Receiver praktisch nichts mehr. Hinter Matthew Stafford ist nicht viel, womit man noch arbeiten kann. Auf Running Back ist die Mannschaft nicht gut besetzt. Es gibt also auch stilistisch nicht etwas, wo man dann sagen kann, okay, wir stellen jetzt die Offense um. Also das heißt, das, was letztes Jahr perfekt geklappt hat, weil es die Verletzungen nicht gab und sie bis zum Super Bowl geführt hat, das ist jetzt die Kehrseite davon. Und das müssen sie halt in Kauf nehmen dafür, dass sie letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben.
Ja, und wenn du dir anschaust, was in der Defense auch die überbezahlten, in dem Fall natürlich Superstars leisten, das ist einfach viel zu wenig. Aaron Donald, so gut er ist, aber für das Geld, das er kriegt, kommt da zu wenig. Jalen Ramsey ist ein Schatten seiner selbst und wenn die dann wegfallen, dann spielt wirklich nur noch Mittelmaß und das ist dann, das reicht dann natürlich in der NFL nicht.
Und junges, billiges Talent kriegt man auch nicht, weil die ganzen Draftpicks weg sind.
Ja, man kriegt junge Spieler. Das mit dem Talent ist dann das Problem.
Viele Spieler, viele junge Free Agents, die nicht gedraftet werden. Ja, sie sind den Weg gegangen, das glaube ich, würden sie jederzeit wieder machen und das laufen würde die Umfragen, würdet ihr euer Team quasi auf die Zukunft alle Chancen verbauen, wenn ihr einmal Super Bowl gewinnt, wird glaube ich jeder ja sagen. Ein Ring zu haben ist das Wichtigste, was es gibt. Und wenn du dann halt ein paar Jahre deswegen da musst, würde, glaube ich, jeder Owner und auch jeder Fan gerne unterschreiben.
Ja, aber sie müssen jetzt trotzdem durch, ne? Also das ja, macht klar. Dann auch keinen Spaß, ja.
Nee. Wem sagst du das? Du sprichst mit einem Cowboys-Fan.
Ich wollte gerade sagen, und wenn man 35 Jahre warten muss, wie Dallas und 49ers, ne?
Ja.
Ja, also Dallas Houston, das Lopsided-Duell des Wochenendes, Buffalo, New York, Andreas am Wochenende um 19 Uhr, das in Rückspiel in Buffalo quasi, das Hinspiel, wissen wir alle noch, haben die Jets gewonnen, auch wenn mit anderem Quarterback, was erwarten wir jetzt vom Rückspiel?
Naja, Buffalo, die Verhältnisse zurechtrücken wollen und muss man dann auch mal sagen, bei den Bills ist angesichts dessen, was vor der Saison erwartet wurde, gab es ja in den letzten, sagen wir mal, 4, 5, 6 Wochen ein paar sehr mittelprächtige Spiele. Insofern glaube ich, dass die das als Gelegenheiten sehen, ein Zeichen zu setzen. Und bei den Jets, die Offensive ist das eine Thema, aber die Defense ist richtig stark und gegen die wird es halt ein hartes Stück Arbeit. Also ich erwarte auch von einer starken Buffalo Offense kein Punktefestival. Und wenn es halt kein Punktefestival gibt und die Sache eng bleibt, dann haben natürlich auch die Jets eine Chance, das zu gewinnen.
Mike White, Günther, der die letzten zwei Wochen ja zumindest die Offense der Jets ein bisschen spektakulärer aussehen lässt als das, was es die Wochen davor war.
Ja, und der vor allem das Team hat. Das ist ja nicht unwichtig, wenn die Mannschaft da mit T-Shirts, mit seinem Konterfei aufläuft. Du merkst schon, da ist nochmal ein Schub nach vorne funktioniert, also passiert auch in der Offensive. Macht irrsinnig viel Spaß. Was sie halt noch lernen müssen, ist, das dann auch in Siege umzumünzen, denn sie hatten die Chance gegen Minnesota auf jeden Fall. Sah alles super gut aus, aber du musst halt am Ende das Ding dann auch in die Endzone bringen. Das ist eine Niederlage, die könnte ihnen noch wehtun, aber ich sehe es ähnlich wie Andreas. Das ist ein Duell auf Augenhöhe, was stattfindet. Von Miller wird Buffalo fehlen, jetzt für den Rest der Saison, ist auch bitter natürlich. Es sind auch so ein paar Stückchen weggebrochen, die sie eingeplant hatten, auf ihrem Weg, eben auf ihrem Rams-Weg in Anführungszeichen, den Super Bowl zu holen, jetzt alles reinwerfen. Das ist nicht so einfach, wie man sich vor der Saison vielleicht gedacht hätte. Dann hast du Miami noch in deiner Conference, die zwar jetzt gegen die 49ers, da haben wir es wieder, wie gut die sind, klar und deutlich verloren haben, aber durchaus in der AFC East da vorne lange, lange sich halten werden, wenn sie nicht gar am Ende dann auch noch oben stehen. Also für beide Mannschaften sehr, sehr wichtig und ich sehe es richtig völlig offen und Mike White macht Spaß und macht auch dem Team offensichtlich Spaß, mit ihm zu spielen.
Was jetzt schlechte Nachrichten für Zach Wilson sind, aber das ist dann wahrscheinlich ein Thema für nächstes Jahr. Ein anderes Spiel, wo es auch um viel geht, das ist NFC East. Die New York Giants haben die Philadelphia Eagles zu Gast und in der Gesamtkonstellation die Giants die letzten Wochen vielleicht ein bisschen abgerutscht. Andreas, sie jetzt mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden, die brauchen dringend wieder Siege.
Ja, das ist das Problem, wenn man die Erwartungen übertrifft, ne? Dann sind die Giants immer noch eine Mannschaft die mit einer 7-4-1 Bilanz, die wir uns nie hätten träumen lassen vor dieser Saison. Und jetzt erzählt man ihnen, jetzt müsst ihr aber unbedingt gewinnen, weil ihr seid gerade in der Krise.
Ich würde nicht von Krise sprechen, aber es wäre ja schade, wenn man den guten Start nicht in einem Playoff-Teilnahme umwünscht. Ist das, oder?
Ja, klar, das wäre auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite wenn die Giants jetzt bis zum Schluss in die Playoffs mitspielen und das knapp nicht schaffen, würde ich das immer noch als sensationellen Erfolg verbuchen. Mhm. Und ja, ich meine, jetzt geht's gegen die Eagles und die Eagles sind halt besser als die Giants. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Da können wir jetzt gerne drüber reden, dass es für die Giants wichtig wäre, einen Sieg einzufahren. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand diese beiden Mannschaften nebeneinander stellen würde und sagen würde, dass das, was das Talent angeht, ein ausgeglichenes Duell ist. Insofern, das wäre auch jetzt wieder eine Riesengeschichte, wenn die Giants da aus dem Spiel was mitnehmen.
Günther wünscht sich natürlich, dass beide verlieren, aber wer würde wahrscheinlich eher einen 90 nehmen, oder? Und noch ein Unentschieden, genau.
10-10.
Wir haben ja ein paar Unentschieden. Naja, ich befürchte auch, dass das wird nicht passieren. Das sehe ich auch klar. Klar, Philadelphia vorne, die Giants haben ein paar Spiele auch gewonnen, sind halt grandios in den One-Score-Games, in den knappen Dingen, aber sind deutlich, also ihre Bilanz ist eigentlich deutlich über dem, was sie können. Wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, haben sie da oben eigentlich nichts verloren. Treffen jetzt auf dem Philadelphia-Team, das versucht, es mal richtig Gas zu geben, in Schwung zu kommen, auch Punkte mitzunehmen. Ich befürchte, die Giants wurden ein bisschen von allen dann auch überbewertet, weil man sich verwundert die Augen gerieben hat, was holt Dable aus dem Team alles raus. Aber so weit sind sie noch nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, aber der Philadelphia ist momentan einen, wenn nicht gar zwei Schritte voraus und Einzige, was dagegen spricht, ist halt NFC East. Das weißt du nie. So diese Divisionsduelle, Philly verliert gegen die Commanders, hätte sich auch kein Mensch vorstellen können. Also das ist das, was noch ein bisschen Hoffnung schürt, natürlich für die Giants-Fans. Denn wenn sie das gewinnen, dann heißt erstmal doch, wir schauen Richtung Playoffs und nicht Richtung gute Saison, aber nicht gut genug.
Es wird wahrscheinlich ein Duell zwischen drei NFC East-Teams und den Seahawks um die Wildcard-Plätze, wenn man im Augenblick drauf schaut. Und ja, schauen wir mal, was da dann rauskommt. Apropos Duell, die Krone der AFC, wir reden natürlich oft über Bills, wir reden oft über Chiefs. Andreas, müssen wir die Bengals wieder reinnehmen, die ja nach ihrem 2-3 und 4-4 Saisonstart erstmal ein bisschen zur Seite geschoben wurden?
Ja, die wurden zur Seite geschoben, auch zu Recht, weil sie ein paar Probleme hatten, weil die Art und Weise, wie sie letztes Jahr erfolgreich Football gespielt haben, von den Gegnern weggenommen wurden. Das ist ja insgesamt ein Trend in der Liga, dass die Defenses konservativer spielen mit zwei tiefen Safeties, um die langen Pässe wegzunehmen. Und die Bengals haben letztes Jahr sehr viel von langen Pässen von Burrow, vor allen Dingen auf Ja'Marr Chase, aber nicht nur auf Ja'Marr Chase gelebt. Die mussten erstmal lernen, dass das dieses Jahr nicht mehr funktioniert. Aber, und das muss man ihnen halt dann auch zugute halten, der Trainerstab hat die richtigen Schlüsse gezogen. Die haben ihre Spielweise angepasst. Die haben Lösungen gefunden für die Probleme, die die Defenses ihnen präsentiert haben. Ja, und jetzt sind sie fast, spielen sie ein bisschen anders Football, werfen nicht mehr so viele lange Pässe, aber sie sind unberechenbarer geworden, haben noch mehr Möglichkeiten und Lösungen gefunden. Und insofern gehören die da definitiv oben dazu. Und das Spiel am letzten Wochenende hat uns gezeigt, die können gegen jeden gewinnen. Und wenn man Kansas City schlägt, kann man gegen jeden gewinnen. Und deswegen gehören die da auf jeden Fall den Mix dazu. Natürlich.
In den Mix, Günther? Oder wirklich auf Augenhöhe? Oder sogar einen Tick drüber? Wie reden wir sie?
Mix würde für mich Augenhöhe heißen, nur okay, dass das mal klar ist.
Ja. Augenhöhe auf jeden Fall. Aber vielleicht schauen sie auch wieder drüber weg, dass du darfst sie nicht übersehen. Jetzt sowieso nicht mehr 4 Siege in Folge und das war ja nicht Laufkundschaft. Andreas hat es gesagt, Kansas City, dann Tennessee, Pittsburgh, die auch noch, sagen wir mal, mit einem Aufwärtstrend sich befinden. Das sind schon starke Gegner, die sie besiegt haben. Und was sie letztes Jahr gezeigt haben, wenn mal die Playoffs beginnen, dann schalten sie nochmal einen Gang höher, auch das ist ja nicht unwichtig, wenn die Playoffs beginnen. Diese zweite Saison ist wieder eine eigene und da hat Cincinnati im Vorjahr gezeigt, da haben sie offensichtlich irgendwas im Petto, was sie dazu packen können. Ich würde Cincinnati auf jeden Fall sogar noch im Kampf um Rang 1 in der AFC mitsehen. Also wenn die so weitermachen, marschieren sie durch. Kansas City haben sie geschlagen, also haben sie schon mal den direkten Vergleich.
Bills haben sie noch vor der Flint im Monday Night nach Neujahr.
Das wird dann möglicherweise das Spiel, das in der AFC um den Freiplatz sozusagen garantiert, der halt eine Woche zuschauen kann. Aber Cincinnati für mich ganz klar oben mit dabei.
Und nur um den Producer zufriedenzustellen, also wir hätten noch ein Spiel der Steelers gegen Baltimore. Wir wissen nicht, ob Lamar Jackson spielt.
Das stellt das mich zufrieden. Das stellt mich schon mal zufrieden, dass er nicht spielt.
Das ist okay. Aber der Weg ist lang. Da sind wir uns, glaube ich, einig, unter Andreas, für die Steelers in die Playoffs.
Also lass mich mal so sagen, wenn die nächsten drei Spiele gewinnen, dann können wir wieder reden. Vorher wäre ich vorsichtig.
Ravens, Panthers, Raiders, also Ravens also ohne Lamar Jackson und Panthers und Raiders, warum nicht? Aber das werden also zumindest Ravens und Panthers Freunde des Highscorings vielleicht mal wegschauen.
Auf jeden Fall haben sie jetzt mal zwei Auswärtsspiele gewonnen. Das ist ja, sag mal, das hilft schon mal. Und wird man sehen. Aber sie sind wieder gut drauf und ein Mike Tomlin Team gibt halt nie auf. Das weiß man auch. Die werden kämpfen bis zum Ende. Ich sehe sie nicht in den Playoffs dazu.
Ja, sind
die Siege nicht überzeugend genug, aber vielleicht reicht's ja noch zu einer positiven Bilanz, dass Mike Tomlin seine unglaubliche Statistik weiter ausbauen kann. Aber da müssen sie wirklich richtig, richtig Gas geben jetzt.
Da müssen sie 4 aus den letzten 5 gewinnen für.
Ja, gut gerechnet.
Ja, ist doch herrlich.
Oder ein Unentschieden noch. Ein Unentschieden dürfen sich noch erlauben.
diese neumodischen Unentschieden, die es da jetzt gibt neuerdings, das ist ganz, ganz furchtbar. Wenn ich Mike White höre übrigens, denke ich nur an The White Lotus, written and directed by Mike White. Ich habe das jetzt gebinge-watched, es gibt noch nicht alle Folgen, aber so konditioniert bin ich im Moment. Danke, Günni.
Übrigens, die Unentschieden gab es durchgehend, aber ich glaube, das gibt jetzt ein bisschen mehr, weil sie die Overtime von 15 auf 10 Minuten reduziert haben. Okay, ja. Sie sparen uns aber auch Lebenszeit, weil manche dieser Duelle wollen wir auch nicht 5 Minuten länger sehen.
Oh. Nun gut, Nicola hat's noch nicht überstanden, wird danach noch ein paar Worte zum Rugby verlieren. Günther sehr wohl und Andreas noch ganz kurz der Hinweis, Sonntag Musikradio 360, wer gegen wen?
Also wir sind ja aktuell dabei, die sozusagen die Aufarbeitung des Musikjahres 2022 nach vorne zu treiben. Und letzte Woche hat man Michael Leopold als unseren Punkrock-Abgeordneten. Dieses Mal geht's um Heavy Metal. Das macht Frank Albrecht vom Death Forever Magazin und den haben wir am Sonntag.
Da freuen wir sich drauf, wie der Wiener sagt. Danke, Günni.
Du natürlich nicht. Hier ist das zu laut.
Ja, selbstverständlich. Andreas und wie gesagt, Nicola hören wir später wieder. Kurze Pause.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 589, weiter geht's mit eigentlich Handball und ich freue mich, dass auch heute wieder. Ich glaube, er wird heute Abend den THW Kiel gegen Nantes kommentieren. Ist das richtig, mein lieber Uwe Semrau? Guten Morgen.
Guten Morgen, ja, das stimmt. Ja, ich freue mich drauf.
Ja, wir auch und für Kiel der nächste. Ja, man möchte fast sagen, Pflichtsieg fast schon. Und aber natürlich auch mit dabei ist Markus Götz von Sky. Guten Morgen, Götzi.
Ja, guten Morgen.
Götzi schickt mir gestern Abend eine WhatsApp und sagt, und das mache ich natürlich, wenn Götzi mir was sagt, dann tue ich das auch. Er schreibt mir, schau, schon die Sky-Doku Italia 90 4 Wochen verändern die Welt gesehen. Und du hast dann auf Ibiza Osim Bezug genommen, zu dem ich ja als Sturm Graz-Fan natürlich einen ganz besonderen Bezug habe. Aber Götzi, du meintest, damals wurde noch der schönste Fußball gespielt. Meine einzige fußballerische Erinnerung ist, dass es sind zwei. Das Finale war nicht besonders toll und Kamerun hat richtig Spaß gemacht. Aber welche Erinnerung verbindest du mit dieser WM 90?
Nee, du musst genau lesen und zitieren. Ich habe gesagt, Gott, war der Fußball damals noch schön. Ich meinte alles.
Okay, ja bitte, das haben wir das. Aber der Fußball als solcher war ja nicht schön.
Nein, natürlich. Da gab es auch Graupenspiele ohne Ende, überhaupt keine Frage. Ja. Vielleicht sogar mehr als heute. Aber der Fußball an sich und das Ganze drumherum, also wenn du da den Kontrast jetzt nochmal gegeneinander gelegt hast, jetzt was in Katar passiert ist, und ich meine echt nicht nur Katar, auch Russland und die grundsätzliche Entwicklung im Spitzenfußball, das ist doch nichts Neues. Also ihr sprecht doch auch Woche für Woche drüber, diese totale Kommerzialisierung. Und es war damals definitiv schon noch anders und die Bilder zu sehen und die guten Erinnerungen, das hat mir Spaß gemacht. Und die Doku ist wirklich sehenswert bei Sky. Und der Ivica Osim-Bezug gerade auch mit dieser Geschichte dieser jugoslawischen Mannschaft und der Entwicklung der gesellschaftlichen, politischen Drumherum in dieser Zeit und was die da durchmachen mussten, auch wie diese Mannschaft, die quasi von keinem geliebt wurde in Jugoslawien, weil das Land im Zerfall schon war. Und wie sehr Ivica Osim das geschmerzt hat bis kurz vor seinem Tod. Das Interview, das in dieser Doku vorkommt, ist 2 Tage vor seinem Tod gemacht worden. Das hat mich sehr berührt. Und ich wollte einfach nur sagen, diesen ganzen Vibe nochmal aufzuschnappen aus dieser Zeit, diesem Sommer, den ich echt noch gut abgespeichert habe, das hat mir Spaß gemacht.
Uwe, wie ist der Sommer 1990 bei dir abgespeichert, fußballmäßig, wenn überhaupt?
Ja, ich habe damals fürs Radio gearbeitet und habe an der Heimatfront, um den Begriff aufzugreifen, agiert. Aber natürlich durchweg positiv. Und das war ja alles noch nicht so abgefahren. Ich kann mich erinnern an Bilder vom deutschen Lager in Tirol, ne, in Südtirol, haben die da sich lange aufgehalten. Das war ganz normal, das war guter Kontakt auch zu den Fans und so weiter, also das war bodenständig und ich kann mich an viele gute Spiele auch erinnern, aber sagen wir mal, die spielerische Qualität jetzt da zu vergleichen, das könnte ich mir nicht anmaßen, also das so weit reicht meine Erinnerung nicht zurück. Ich finde, ein großer Unterschied zu damals war auch, dass die Superstars dieser WM waren absolute Sympathieträger. Und das ist ein großer Unterschied zu der heutigen Zeit. Also wenn ich in meinem Kreis, und ich gebe zu, dass ich die WM mir angucke, schaue und so auf Menschen, die ja die den Fußball mal einschalten beim Großereignis, dann rollen die mit den Augen, wenn ein Neymar auftaucht. Dann finden die Ronaldo scheiße. Ja, also diese ganzen... Ja. Die finden Lewandowski, wenn er diesen verzögerten Anlauf macht, da gehen die raus. Ja, da holen die sich was zu trinken. Das ist nicht zu ertragen. Und das finde ich, so, das symbolisiert sehr stark, wie sich der Fußball entwickelt hat. Ja, und welche Protagonisten da auch auf dem Feld vorne dran stehen und viel von der Sympathie von solchen Großereignissen sich verscherzt haben.
Uwe, du sprichst mir aus der Seele. Mir geht's überhaupt nicht darum, ob sich das Spiel nicht mittlerweile technisch, taktisch, physisch vor allen Dingen weiterentwickelt. Das ist mir alles vollkommen wurscht. Natürlich war das Spiel damals in gewisser Weise etwas weniger athletisch zum Beispiel, auch etwas weniger schnell. Aber zum einen, was du angesprochen hast, wie die deutsche Mannschaft damals noch aufgetreten ist, in diesem Kontext Südtirol und diese Nahbarkeit und wie das ja mittlerweile ist, also sogar in der Wüste schottet man sich ab. Das ist so
grauenhaft. So grauenhaft.
Das ist so grauenhaft. Also das gefällt auch kein besseres Wort ein. Und das ganze Theater, das von diesen Leuten veranstaltet wird, die du gerade aufgezählt hast. Ehrlich, ich kann nur von mir sprechen. Ich liebe den Fußball grundsätzlich von ganzem Herzen und es hat so viel Spaß gemacht, all diese großen Ereignisse als Beobachter zu begleiten und als Fan. Und das hat einfach dramatisch abgenommen. Und so habe ich es gemeint, Jens. Ja. Und wenn du dann diese alten Bilder siehst und dich daran erinnerst, wie es mal war, dann tut es auch ein bisschen weh.
Ja, was jetzt, wo ihr das beide so sagt, was mir halt aufgefallen ist, ist dieses erste Training der Italiener. Ich habe noch nicht alles angeschaut, Götze, aber kannst du dich erinnern, das ist ein öffentliches Training und da sind die Tribünen tatsächlich voll. Also ich habe mit Thomas Wagner vorher auch gesprochen. Es gab in Italien 1990 einige Spiele, wo das Stadion nur zur Hälfte natürlich besetzt war. Also das muss man schon sagen, auch weil sie die Engländer natürlich weggesperrt haben. Aber diese Nahbarkeit ist wirklich, ich überlege nur gerade, die Stars 1990, der größte Star damals, Diego Maradona, der irgendwie, wenn Uwe jetzt den mit Neymar irgendwie in Bezug setzen würde, stimmt's natürlich, dass Maradona, natürlich war er eine Diva, aber auf dem Platz wie der getreten wurde, ist, wie er das immer hingenommen hat, mit welcher Würde zum Großteil. Manchmal ist er ausgerastet, mit Recht auch. Aber das ist auch ein Unterschied, finde ich, Uwe. Das, wenn du jetzt sagst, also Maradona war vielleicht jetzt nicht immer ein Sympathieträger, aber der hat das Ganze irgendwie anders mitgenommen als jemand wie Neymar zum Beispiel, finde ich.
Ja, und er hatte ein paar fiese Tricks drauf, aber letztendlich muss man sagen, was Maradona für die Nationalmannschaft dort geleistet hat, ist ja auch gar nicht zu vergleichen mit dem, was Neymar bringt. Also dieser Hype um den Brasilianer ist ja niemals eingelöst worden durch Leistungen auf dem Platz bei solchen Turnieren, muss man ja auch sagen. Klar spielt er gut, klar, aber was hat denn die Nationalmannschaft mit ihm gewonnen, seit er dort spielt? Also sehe ich keine großen Titel, ehrlich gesagt.
Ja, war Olympiagold, war er mit dabei. Aber ja, was du sagst, stimmt natürlich trotzdem, wie herausragend der Einfluss von Maradona 86 und 90 war auf die argentinische Nationalmannschaft mit einem Titel und einer Finalteilnahme. Ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Ja. Es ist also auch was du gerade nochmal angesprochen hast, was war es jetzt nochmal, Uwe? Himmel, ich wollte gerade was sagen, aber es ist mir entfallen. Seht ihr, es ist früh am Morgen und ich bin ein alter Mann, das kann dir dann auch mal passieren.
Lasset uns zum Handball wechseln. Pass auf, ich zitiere Folgendes. Der THW Kiel ist einer der besten Clubs der Handballgeschichte und war schon als Kind einer meiner Traumvereine. Deswegen habe ich in der Schule sogar Deutsch gelernt. Das ist kein Zitat von mir, aber von Vincent Gerard, Uwe, der im kommenden Jahr im zarten Alter von dann möglicherweise 36 Jahren für den THW Kiel das Trikot anziehen wird. Wie ist das? Ein großer Transfer? Ist es ein Nottransfer? Weil auf die Zukunft gerichtet ist er ja nicht.
Es ist ein Brückentransfer.
Ein Brückentransfer, sehr schön, sehr schön. Ja.
Der ihnen ein Jahr lang Zeit gibt, den Markt dann wirklich so zu sondieren, wie sie es wollen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass sie die fetteste Kirsche aus Nachbarsgarten klauen wollen mit dem Torhüter von Flensburg. Und auch den Torhüter aus Nord irgendwo im Blick haben, Hallgrimsson, das ist ein großes Torwarttalent. Ich habe gestern mit Viktor Schilagin lange gesprochen. Er hat das nicht dementiert, dass sie nach dem auch Ausschau halten. Und sie glauben, da er auch ein ganz ähnlicher Typ ist wie Landin, dass da ein Jahr Zeit ihnen helfen kann. Sie hoffen natürlich, dass der Junge noch eine ganze Ecke besser wird, um dann auch den Ansprüchen zu genügen. Und von daher finde ich es nachvollziehbar, dass sie einen erfahrenen Mann, der natürlich seinen Zenit für meine Begriffe auch überschritten hat, aber der mit diesem Szenario umgehen kann, viele Spiele, Champions League Erfahrung, viele Länderspiele, und von daher ist es ein Brückentransfer, der für meine Begriffe Sinn macht. Wenn kein anderer adäquater Spieler auf dem Markt ist für die kommende Saison, muss man sich mal so behelfen. Und wir haben ja auch in dieser Runde schon festgestellt, dass der THW nicht mehr alleine auf der Welt ist, sondern dass immer mehr Konkurrenten links und rechts und vor allen Dingen im Norden aus dem Boden schießen und sie nicht mehr der natürliche erste Ansprechpartner sind aus diesem Rekrutierungsgebiet Skandinavien, aber auch auf anderen Märkten. Und von daher muss es eine sehr kluge und auf die Zukunft hin ausgerichtete Transferpolitik sein. Und deswegen reichen Ideen eben auch in Zeitraum von 2, 3 oder 5 Jahren in die Zukunft hinein. Und von daher finde ich den Wechsel sehr okay. Es wird sie nicht verbessern auf der Torhüterposition für die kommende Saison. Aber was danach kommt, ja, wahrscheinlich schon. Und von daher lohnt sich.
Ist das? Ein Einspruch, wenn
ja, bitte.
Ich darf.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Das ist aus meiner Sicht nicht nur ein Brücken, sondern auch ein Nottransfer. Ich bin überhaupt nicht begeistert und ich wage die Prognose, dass der THW in der kommenden Saison Schwierigkeiten haben wird, Titel zu gewinnen mit diesem Torhüter-Duo. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, wie wichtig die Torhüter-Position ist. Ich kann ja nur für das sprechen, was ich selbst gesehen habe. Vincent Gerard mit PSG in der Champions League. Er ist ja noch nicht mal mehr bei PSG. Der spielt bei Saint Raphael. Das hat ja auch seine Gründe und was er in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren gezeigt hat. Und es war, wenn ich ihm zugeguckt habe, zumindest nie herausragend. Und Mirkwa ist wirklich ein guter Bundesliga-Torhüter, den ich als klare Nummer 1 sehe in der kommenden Saison in diesem Gespann. Und der THW hat ein echtes Problem. Das hat sie in außergewöhnliche Schwierigkeiten gebracht, diese frühzeitige Kündigung des Vertrages von Niklas Landin. Der hatte ja eigentlich einen Kontrakt bis 2025 und hat dann eine Ausstiegsklausel gezogen, wird bekanntermaßen dann im kommenden Jahr in die Heimat wechseln. Und darauf waren sie offensichtlich nicht vorbereitet. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Vincent Chérard, also in diesem Paket mit Thomas Schmidt, das ist nicht Kiel-like. Das ist nicht mal ansatzweise das, was sie in den letzten zwei Jahrzehnten auf der Torhüterposition hatten. Und da würde ich mir schon große Sorgen machen als Kiel-Fan. Und jetzt bin ich auch noch gespannt, Uwe, weil du gerade gesagt hast, dass du mit Viktor Szilágyi noch mal lange gesprochen hast über dieses Thema. Viktor, ich habe auch mehrfach und von verschiedenen Seiten gehört, dass die Kieler sich mit Buric nicht nur beschäftigt haben, sondern entsprechend auch Gespräche geführt haben. Aber Viktor Szilágyi hat am Sonntag bei uns am Mikrofon Zitat, also in etwa gesagt, dass das nicht stimmt und dass sie sich mit, dass Buric überhaupt nicht Thema war beim THW Kiel. Weil du das ja auch gerade nochmal gesagt hast, das ist ja nichts Neues, dass die sich mit dem beschäftigen. Der hat noch einen Vertrag bis 2024 bei Flensburg. Hast du mit ihm gestern auch über Buric gesprochen?
Also das hat er auch in Abrede gestellt, aber auf der Hintergrundebene kann ich das nicht glauben. Bin ich bei dir?
Ich auch nicht. Glaube ich auch nicht.
Gut. Ist das die große Meisterschaft gewesen? Weil Götze gerade sagt, nicht Kiel-like, aber war das über die letzten Jahrzehnte fast nicht immer die große Meisterschaft der Kieler, dass sie einen der ganz herausragenden Torhüter haben mit Omeyer und jetzt eben mit Landin und hat das vielleicht einen kleinen Unterschied ausgemacht, auch in der Konstanz, Uwe, dass Kiel immer vorne war, dass sie halt eigentlich über die letzten Jahre immer den besten Torwart der Handball-Bundesliga gehabt haben?
Naja gut, STM ist letztes Jahr Meister geworden, da hatten sie nicht unbedingt die besten Torhüter. Sie hatten ein gutes Duo, also es ist nicht der einzige Unterschied gewesen. Es ist diese Mentalität des Kaders gewesen. Natürlich hat Sander Sargosen und das Abwehrbollwerk um Pekler und Winczek eine Rolle gespielt. Also ich würde es nicht als die 10% obendrauf bezeichnen. Sondern es war schon die gesamte Konstellation.
Götze, wenn ich jetzt, ich hätte unbegrenzt Kohle und ich dürfte mir einen Torwart aussuchen, weltweit, europaweit. Welcher Torwart ist es, den du dir für dein Team aussuchen würdest, Götze?
Ja, Niklas Landin natürlich.
Immer noch?
Ja. Punkt.
Okay. Wie heißt nochmal der Spanier, der immer gegen Deutschland gut hält? Vega Hernandez, oder?
Der Vargas.
Warte.
Den hatte ich auf der Zunge.
Ja, weil der wächst gegen Deutschland oder gegen Kiel immer über sich hinaus. Es ist Wahnsinn, weil er eben nicht so eine, der wirkt zumindest nicht so groß und ich denke mir jedes Mal, wie kann das sein, dass der dann gerade gegen Deutschland so gut hält. Uwe, heute am Abend, was ist zu erwarten von diesem Spiel? Also wenn ich mir die Tabelle so anschaue, dann ist Nantes durch im Grunde genommen und Kiel hat bei gleich vielen Spielen einen Punkt weniger als Aalborg. Worauf muss man sich einstellen?
Also es ist ein Schlüsselspiel für den THW und sie haben da einiges gut zu machen. Also das Spiel in Nord, das war mit das schlechteste Spiel der gesamten Saison. Und diesen Eindruck wollen sie auf jeden Fall wieder reparieren, dass sie gegen so eine Mannschaft gewinnen können. Aber Nord hat ja bewiesen, dass sie keine Eintagsfliege sind und haben ihre ganzen Hausaufgaben gegen die anderen Mannschaften gemacht. Und das ist der eine Aspekt, dass man gegen Nord wirklich Flagge zeigen will. Und der andere ist, dass sie Punkte gewinnen müssen. Also wenn wir auf die Tabelle schauen, Kiel hat 6 Punkte, wenn wir mal mit dem 5. Platz anfangen. Szeged hat 6, Celje hat mittlerweile 4, weil sie auch mal gewonnen haben, Elverum 2. Und Aalborg hat 7. Das heißt, Kiel spielt jetzt gegen Nord und nächste Woche in Aalborg. Das heißt, wenn sie sich auf den 4. Platz hieven möchten, und dann vom 3. reden wir gar nicht mehr, denn Nord hat 12 Punkte, das heißt derzeit 6 Punkte mehr als der THW. Es geht eigentlich um den 4. Platz. Dann müssen sie heute gewinnen und sie müssen ein gutes Spiel zeigen gegen Nord. Sie sind ja angetreten mit dem Anspruch, um die ersten beiden Plätze mitzuspielen. Und da steht Kielce und da steht Barca. Und die sind ja völlig raus aus diesem Koordinatensystem. Da muss einiges kommen. Ich bin aber zuversichtlich, denn ich habe auch seinerzeit das Spiel in Nord kommentiert und da war das war die mieseste Phase vom THW. Sie haben danach zu Hause dann auch gegen TBV Lemgo verloren. Wobei alle sagen, das war schon wieder ein Schritt nach vorne, weil sie da wenigstens gekämpft haben. In Nord war auch davon nichts zu sehen. Und ich glaube, dass die wirklich heiß sind auf dieses Spiel und eine gute Leistung abliefern werden. Und sie haben ja auch den Hebel im Prinzip umgelegt. Die letzten Spiele waren ja alle okay. Das ging nicht leicht von der Hand. Ja, muss man auch sagen. Gummersbach, Wetzlar waren jetzt keine Siege mit 10 Toren Unterschied, sondern sie haben es am Ende dann hingekriegt, das zu kontrollieren. Aber zwei wichtige Faktoren sind wieder an Bord. Pekeler und Sargosen machen in jedem Spiel einen Schritt nach vorne. Und die werden ihnen vor allen Dingen in der Defensive stark helfen. Und das ist die Voraussetzung, damit Nord da auch mal ein paar Bälle verliert im Angriff und in Zweikämpfe verwickelt wird, die das Spiel auch mal aufhalten. Das war ja überhaupt nicht zu sehen in Frankreich. Ne? Also da haben sie jedes 1-gegen-1-Duell gefühlt verloren. Und die Torhüter standen dann alleine gegen den jeweiligen Werfer und haben die Hütte voll bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass der THW Kiel heute dieses Spiel gewinnt und dann auch mit viel Optimismus nach Aalborg fahren kann. Es ist ja auch noch das Duell gegen die SG Flensburg-Handewitt. In dem Kontext müssen wir das ja auch sehen. Also die Mutter aller Derbys steht noch an im Dezember. Dann haben sie noch das Spiel gegen Melsungen. Also das ist ein ambitioniertes Programm bis Weihnachten vom THW. Und wenn das dann der Auftakt ist von der guten Serie, dann kann der THW, glaube ich, mit mehr Optimismus 2023 an den Start gehen.
Götzi, ganz kurz noch, nicht ganz kurz, kannst du rausfliegen, am Sonntag, sehe ich das richtig? Der 11. ist der Sonntag, glaube ich.
Ja.
14 Uhr. Der neue Meister gegen den alten Meister, würden jetzt schlichte Geister sagen, das bin ich hoffentlich nicht, aber Berlin gegen Magdeburg. Magdeburg nur 5 Verlustpunkte bis jetzt. Läuft eigentlich ganz gut, aber jeder redet über Berlin. Wirst du dieses Spiel A kommentieren am Sonntag? B, was erwartest du von diesem Schlager?
Nee, ich werde das Spiel nicht kommentieren am Sonntag. Ich bin in der Konferenz, aber ich werde es mir selbstverständlich direkt davor vollumfänglich reinziehen. Und ich erwarte nicht mehr und nicht weniger als das Highlight der Hinrunde.
Ach was.
Ja, das glaube ich schon. Also zumindest wird es eines der 2-3 Highlights sein. Ich meine, das Spiel Magdeburg gegen Kiel war ja auch nicht ganz ohne. Aber ich würde es im Moment sogar, Achtung, über den Nordschlager stellen, der eine Woche später stattfindet, am 18.12. Zwischen Flensburg und Kiel. Also, das wird unwahrscheinlich atmosphärisch. Man kennt ja auch die Rivalität zwischen den beiden Clubs. Das wird außergewöhnlich emotional. Schmelinghalle ist natürlich proppevoll und treffen zwei absolute Top-Mannschaften aufeinander. Ich rechne mit der Rückkehr von Matthias Gitzel in diesem Spiel. Und es ist trotzdem vollkommen offen. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Verfassung Gitzel da dann tatsächlich um die Ecke kommt, wenn er denn mittut. Aber man kann sicher nicht erwarten, dass er dann gleich wieder bei 100% ist. Also ich freue mich wie Bolle auf das Spiel. Und ja, bin mega gespannt, wenn die Magdeburger, das ist ja auch wirklich wichtig für die Tabellenkonstellation, wenn die Magdeburger das ziehen, dann sind sie wieder komplett in der Spur. Der THW, um den Bogen auch nochmal zu schlagen, hat dann echt ganz feine Chancen, das Jahr auf Platz 1 zu beenden, wenn das passiert, weil ich nicht glaube, dass der THW noch was liegen lässt.
Tja, da bin ich jetzt, war ich überrascht, dass Sargosen relativ schnell wieder da ist und B, Gitzel dachte ich auch, dass er länger ausfällt.
Naja, aber eins wissen, ganz wichtig zu diesem Ganzen, es waren ja unglaublich viele Stars jetzt in den letzten Monaten verletzt. Wir haben jetzt eine Rückkehrflut direkt vor der Weltmeisterschaft, weil in den allermeisten Clubs die Faustregel gilt, du kannst nur zur WM fahren, wenn du vorher wieder im Club gespielt hast. Ja? Und da tun die wirklich alles dafür, um da nochmal 1, 2, 3 Spiele machen zu können, um es rechtzeitig zu schaffen. Muss man auch ein bisschen in diesem Kontext sehen. Also das beziehe ich jetzt nicht auf Sargosen oder Gitzel speziell, sondern ganz grundsätzlich.
Schön. Habe ich wieder was gelernt. Großartig. Uwe, vielen, vielen Dank. Danke, Götze. Uwe, natürlich die Abschlussfrage wie jede Woche. Was steht tennismäßig an bei dir an diesem Wochenende?
Zwangspause.
Nein.
Der Turnierkalender steht für 2023, aber da ich wirklich an die 60 Matches gespielt habe dieses Jahr, habe ich meine Schlaghand so ramponiert, dass eine kleine OP nötig war. Das heißt, da wurde eine Sehne entschlackt. Das heißt, 3 Wochen Pause und dann geht's wieder weiter. Dann Aufbautraining für die nächste Saison.
Großartig. Wir werden das sehr, sehr genau beobachten, Götz und ich. Und vielleicht gehen wir auch ins Aufbautraining. Kurze Pause, Big Show 589.
Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, Big Show 589 geht weiter mit dem Motorsport. Zum einen mit Stefan de Voice Heinrich. Grüß dich, de Voice.
Ja, einigermaßen gesund. Das ist in diesen Zeiten jetzt, vor Weihnachtszeiten, nicht selbstverständlich.
Das ist wahr. Und damit das Stichwort gleich weiter an Stefan Ehlen, der ein kleines bisschen lediert ist, aber würdest du dich in dieser Verfassung auch an die Tischtennisplatte stellen, Stefan? Grüß dich.
Servus. Ah, so mit leichtem Schnupfen Tischtennis, das hat noch nie gut funktioniert. Also eher nein. Nee.
Okay, gut.
Wir müssen weitersuchen nach einem Nachfolger von Timo Boll.
Mensch, ja, Dimi Ovtcharov hat er noch ein paar Jahre, aber danach ist Ehlen, glaube ich, steht ganz, ganz oben auf der Liste von Jörg Roskopf.
Ich glaube auch.
Dem Bundestrainer. Ich habe seine Nummer, ich kann es dann mal durchgehen. So, ja, Formel 1 war jetzt nicht so massiv viel los, aber zwei Dinge. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass wir über die Biografie von Lionel Messi gesprochen haben, dass möglicherweise noch ein Buchtipp folgt und der kommt jetzt. Stefan, Ehlen, the floor is yours, Grand Prix Geschichten, die zweite Ausgabe steht an. Ist es eine nahtlose Anknüpfung an die erste? Gib uns mal ein, zwei Highlights vielleicht aus diesem, deinem neuen Buch, das wo erschienen ist und das man wie bestellen kann.
Ja, vielen Dank, Jens. Ja, das Buch ist schon da tatsächlich seit dem 25. November. Es kann man direkt bei mir im Webshop kaufen unter www.grand-prix-geschichten.com. Und worum geht's? Also es ist wie beim Vorgänger bei Grand Prix Geschichten. Jetzt ist der zweite Teil. Das heißt, es ist im Prinzip Ähnliches. Also es sind wieder schöne, schräge, verrückte, längst vergessene Geschichten aus der Vergangenheit. Zum Beispiel, wer hat eigentlich die WM-Pokale in der Formel 1 designt? Wer hat das in Auftrag gegeben? Und was hat ein Eisenbahnräuber mit der ganzen Geschichte zu tun? Das ist zum Beispiel was.
Ja.
Und dann habe ich zum Beispiel auch noch Rennen ohne einen zweiten Platz. Also es gab ein Rennen, da gibt es einen Platz 1 und es geht dann weiter mit Platz 3, 4, 5, 6, aber halt der zweite fehlt. Und dann gibt es auch Rennen, die absichtlich in zwei Teilen ausgetragen wurden. Und ich befasse mich in diesem Buch also mit lauter solchen Kuriositäten aus der Vergangenheit und versuche die aufzudröseln. Es sind kurzweilige, kompakte Kapitel. Da kann man also immer mal wieder reinschmökern, wenn man Lust hat und muss es nicht notwendigerweise in einem Stück durchlesen. Genau, also für mich, ich bin ein großer Fan der Formel-1-Historie und stoße immer wieder bei meiner Arbeit auf irgendwelche schrägen Begebenheiten, wo du irgendwie denkst, echt, das ist wirklich passiert. Und davon hatte ich bisher keinen Schimmer. Und dann dachte ich mir irgendwann, das musst du auch schreiben. Und inzwischen war die Stichwortliste so lang, dass ich mir gesagt habe, okay, dafür lohnt ein zweiter Band.
Schön. Grand.
Kuriose Sponsoren wäre ja auch mal ein Thema, gell?
Absolut.
Ich erinnere mich, mein erster Grand Prix, da war ich noch Kind, 1975 in Frankreich, da ist unter anderem Durex angetreten als Sponsor von dem Team von John Surtees. Und das sah eigentlich, das Logo sah sehr schön aus, weiße Autos und dann diese lila Schriftzug. Und ich verstand noch nicht so ganz im Leben und wusste nicht, was es bedeutet, bis dann ein paar hübsch und knapp angekleidete Damen ein paar Werbegeschenke verteilt haben im Fahrerlager. Da durfte ich rein ins Fahrerlager und dann wurden mir da ein paar Pariser in die Hand gedrückt. Fand ich irgendwie auch komisch. Aber zumindest war das mal echtes Marketing.
Hättest du das mit dem Eisenbahnräuber de Voice, weißt du den Zusammenhang oder müsstest du das auch nachlesen im Buch von Stefan?
Also ich weiß, dass der Bernie Ecclestone in England den Ruf hat weiter. Okay. Und einer von denen, der da mitgemacht hat, wurde verhaftet, Bernie ja nicht, dem konnte man es nicht nachweisen, aber einer wurde verhaftet, kam raus, hat dann für Bernie, weil er wohl Designer war und Künstler, hat dann tatsächlich für Bernie die ersten Pokale gemacht.
Okay, aber wir gehen natürlich alle hier in dieser Runde aus davon aus, dass Bernie Ecclestone natürlich auch Dreck am Stecken hatte, aber man konnte es ihm nicht nachweisen. Das nehme ich hier mal.
Gebrauchtwagenhändler halt, Gebrauchtwagen.
Ja, genau, das nehmen wir ihm halt hier im mal ab. Ja, so in dieser Woche auch ein Teil, wenn auch nur ein kleiner Teil der Grand Prix-Geschichte, aber es ist wieder ein Fahrer verstorben. Das war irgendwie so eine komische Zeit damals. Also 1982 ist er in die Formel 1, meine ich, gekommen. Ich habe gelesen, als Ersatzmann von vom legendären Gilles Villeneuve, der ja in Zolder leider tödlich verunglückt ist. Die Rede ist von Patrick Tambay, The Voice. Das war so eine Zeit, da war ich 11 Jahre alt und habe mich massiv als Österreicher natürlich für die Formel 1 interessiert. War ja das Jahr, wo Niki Lauda zurückgekommen ist. Mhm. Was muss man denn, ich meine, hat Tambay in irgendeiner Art und Weise Spuren hinterlassen oder war das halt einfach einer von vielen besseren Mittelklasse-Fahrern, die dann halt auch das Glück gehabt haben, in einem relativ guten Auto zu sitzen, im Ferrari nämlich, da ein, zwei Rennen zu gewinnen oder auch ein paar mehr. Was muss man über Patrick Tambay der jüngeren Generation weitergeben?
Es war ein absoluter Gentleman und ein verkanntes Talent, also ein Fahrgenie, wie Villeneuve war er sicherlich nicht, aber es ging ein bisschen früher schon los, 1977, hat eigentlich die klassische Schule in Frankreich damals gemacht vom staatlich unterstützten Mineralölkonzern Elf, gab es eine Rennfahrerschule, Winfield Elf Rennfahrerschule, die war hervorragend, hat viele, viele große französische Talente, die sogenannte goldene Generation der französischen Formel-1-Fahrer hervorgebracht, also Jean-Pierre Jarier, Patrick Depailler, Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux und eben auch den Patrick Tambay, der so ein bisschen eine kleine Leidensgeschichte hat und vielleicht deswegen auch etwas unter dem Radar war mit seinem Talent. Du hast recht, er ist bei Gilles Villeneuve, natürlich bei dem schweren Unfall ist er von Ferrari angerufen worden, hatte vorher aber eben tatsächlich auch schon ein bisschen als Journeyman, wenn man so will, also als Fahrer auf Wanderschaft überall ein bisschen probiert, war dann auch mal neben James Hunt bei McLaren, Nachfolger von Jochen Maas, aber so einen richtigen Durchbruch hat er nicht geschafft, ist für die unterschiedlichsten Team gefahren, auch für Teddy Hipp und Theodore hat er angefangen und ist nie richtig lang da geblieben, auch nicht bei Ferrari, die natürlich nach dem Tod von Villeneuve und dann etwas später auch den schweren Unfall von Didi Pironi in einem absoluten Tief waren. Da hat er das Team rausgeholt mit dem Sieg. Ich glaube, großer Preis von Deutschland in Hockenheim. Ja. Also der Tambay war ein Gentleman, den ich insofern auch gut kennenlernen durfte, nicht nur in seiner aktiven Zeit später. Er hat nämlich Adrian Tambay, und da war der Stefan Ehlen auch in der DTM dabei, als der fuhr, der Sohn von Patrick, Adrian Tambay, hält den Familiennamen also weiter aufrecht, fährt ja jetzt auch unter anderem Trophäe Andros GT-Rennserien und. Adrian Tambay, paar Jahre in der DTM gefahren. Und da war der Papa, soweit es seine Gesundheit zugelassen hat, noch öfter im Fahrerlager dabei. Ich habe den sogar mal mit ans Mikrofon geholt. Da hat er relativ französisch, englisch Radebrecht und es ging ihm aber schon nicht so richtig gut. Ja. Also er hat am Ende wirklich große gesundheitliche Probleme gehabt, ist aber eben in der Formel 1 weit über 100 Grand Prix gefahren, hat ein paar gewonnen, ist in Le Mans gefahren, 24 Stunden, ist Paris-Dakar gefahren, war da vorne auch mit dabei, ist Dritter geworden. Also im Grunde tatsächlich so in den 70er, 80er Jahren einer der guten, wirklich guten, routinierten Allrounder. Aber so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, und da kann Stefan seine Meinung dazu auch sagen, mit seiner Gefühl für Geschichte, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ein verkanntes Genie und oder verkanntes Talent ist ein bisschen unter Wert geschlagen worden.
Ja, kann man so sagen. Und da ist, glaube ich, auch wieder das Stichwort Timing ein ganz entscheidendes, weil es könnte heute Patrick Tambay der große Ferrari-Held sein und nicht Gilles Villeneuve, weil wenn ich mich recht erinnere und recht entsinne, also ich habe es ja nicht live erlebt damals, ich habe es ja nachgelesen nur, aber er und Villeneuve waren damals in so einem Alter, wo man sagt, die Teams haben ein Interesse. Und der Gilles Villeneuve zum Beispiel ist ja anfangs in der Formel 1 für McLaren gefahren. Das wissen auch sehr wenige, aber es war so tatsächlich. Ich glaube, er hat sogar für McLaren sein Formel 1 Debüt gegeben. Und eigentlich war Patrick Tambay angefragt von Ferrari, hatte da schon eine Vereinbarung, dann um Teamkollege zu werden bei Jody Scheckter. Und dann hat aber der Patrick Tambay irgendwann gedacht, nee, na, das will doch nicht zu Ferrari, hat sich dann, glaube ich, für McLaren entschieden, wenn ich richtig lieg. Und dann wiederum hat Ferrari natürlich einen Ersatzmann gebraucht. Und der Patrick Tambay, ein Gentleman wie er war, ist dann tatsächlich zu Enzo Ferrari hingegangen und hat zu Enzo Ferrari gesagt, du, ich habe es mir anders überlegt, ich mach's doch nicht, ich komme doch nicht zu Ferrari. Also das Rückgrat muss man erstmal haben, um zum Chef hinzulaufen und zu sagen, du kriegst deinen Willen nicht. Ich glaube, das hat schon einiges an Mut erfordert. Und dann war er eben bei McLaren. Da gab es die ganz großen Erfolge nicht, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Da war McLaren einfach ein Team im Mittelfeld hauptsächlich. Und Gilles Villeneuve wiederum, dem hat er geraten, Mensch, du, melde dich doch mal bei Enzo Ferrari, der braucht jetzt jemand. Und das Ende vom Lied war, Villeneuve geht zu Ferrari und wird eine Legende, nicht nur für die Formel 1, sondern natürlich auch für Ferrari. Und wir reden heute hauptsächlich über Villeneuve und nicht so sehr über Patrick Tambay. Also damit will ich nur sagen, eigene Entscheidungen sind manchmal nicht immer so gut. Fernando Alonso gefällt das, ne? Oder ihm gefällt das vor allem nicht. Das zeigt auch immer nur, der Grat ist relativ schmal. Du meinst irgendwie eine gute Entscheidung zu treffen, kannst es aber halt nicht planen, kannst es nicht voraussehen. Und am Ende stehst du halt vielleicht mit weniger Erfolg da, als dein Talent dir eigentlich hätte geben können in der richtigen Konstellation. Aber eben, das ist die hohe Kunst im Motorsport allgemein, diese richtige Konstellation zu finden zur richtigen Zeit. Und bei manchen funktioniert es, bei Patrick Tambay zum Beispiel hat es nicht geklappt.
Es war schon, wenn The Voice jetzt hier gerade diese Namen aufzählt, da werden schon wieder Erinnerungen wach. Auch diese Sprachmelodie, Jean-Pierre Chabouis. Was für ein überragender Name. Patrick Depailler, das war, glaube ich, der mit dem sechsredigen Tyrrell gefahren ist, oder? Ja. Jacques Lafitte natürlich, René Arnoux, der nicht Weltmeister geworden ist, oder? Nee, Arnoux ist nicht.
Nein.
Jody Scheck, der ist Weltmeister geworden, 79. Ja. Und dann der nächste war Michael Schumacher, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, oder? Dazwischen war keiner. Der für
ist so. Ja. Und wenn wir gerade schon, da darf ich noch kurz einhaken, wir gerade schon von Jody Scheckter sprechen und letzter Ferrari-Weltmeister vor Michael Schumacher, auch das ist übrigens ein Kapitel im Buch, die Saison 1979, weil wenn die Formel 1 alles so gemacht hätte wie in den Jahren davor und danach, hätte nicht Scheckter Weltmeister werden dürfen.
Oh,
lass ich jetzt
das ist ein Cliffhanger.
So stehen.
Ich gebe dir da meine Privatadresse, Stefan. Ja, genau.
Sehr gerne, ne? Aber genau, es gab eine Saison in der Formel-1-Geschichte, da wurde der falsche Weltmeister.
Okay,
na, das war 1990.
Ich wollte gerade sagen,
das gab es in der Formel 1 auch öfter mal im Übrigen.
Das kann man auch so sehen, ja.
Ja, gut, dann lass uns vielleicht ganz kurz noch.
Also ich glaube, da haben wir jetzt diverse Kekskrümel ausgeworfen, damit jetzt die Bestellungen einprasseln auf den Stefan.
Müsste auf jeden Fall so sein. Ja, gut, dann, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, vielleicht noch ein Wort. Wir wussten ja nicht, wie es für Mattia Binotto weitergeht, The Voice. Jetzt lese ich auf einem uns bekannten und befreundeten Internetportal, es wird nicht zurück zur Mercedes gehen, weil Toto Wolff wohl irgendwie gesagt hat, zu viel Porzellan zerbrochen. Wir haben ja festgestellt, wir müssen uns um Binotto pekuniär keine Sorgen machen, aber wie denkst du, ist die Perspektive? Jetzt, wo sich dieser Weg offenbar zerschlagen hat.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er da so drauf scharf war. Das war so eine Spekulation, glaube ich, tatsächlich von Fachleuten und Beobachtern, die gesagt haben, es könnte doch gut sein. Und es sind ja diverse Ex-Ferrari-Cheftechniker tatsächlich zu Mercedes gewandert. Dass das nicht klappt, war eigentlich vorauszusehen, weil tatsächlich es in diesem politischen Gerangel in den letzten Jahren auch zwischen Mercedes und Ferrari, nicht nur zwischen Mercedes und Red Bull ordentlich geknirscht hat. Und dann waren natürlich Wolff und Binotto die direkten Gegner. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Ich glaube, der Binotto muss sich mit seinem technischen Know-how, darum geht es, das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, Stefan und ich, dass er ein hervorragender Techniker ist. Ich meine, der Ferrari-Motor, als er für die Motoren verantwortlich war, war einer der besten, der leistungsstärksten. Das Auto der Ferrari dieses Jahr ist aerodynamisch sehr, sehr gut. Also technisch ist er gut. Ich glaube, die Doppelbelastung hat ihm nicht gut getan, auch noch Teamchef zu sein. Und dann muss man sagen, dieser Schleudersitz des Ferrari-Teamchefs für jeden Italiener, glaube ich, natürlich ein Wunschziel, aber eben wahnsinnig schwierig in dieser aufgeladenen Presselandschaft mit diesen irrsinnigen Erwartungen der Tifosi. Da kannst du eigentlich fast nur verlieren. Und es ist ja auch interessant, dass mit Jean Todt, der letzte große erfolgreiche Ferrari-Teamchef ein Franzose war. Vielleicht sollte man tatsächlich nicht unbedingt einen Italiener jetzt als nächstes bei der Scuderia vorne hinsetzen. Aber das ist deren Aufgabe. Ich glaube, Binotto wird eine gute Chance haben. Der hat einen sehr, sehr exzellenten Ruf. Und da wird er bei dem einen oder anderen Team mit Sicherheit auf der Liste stehen und wird da einen guten Job bekommen. Also ich glaube, wir müssen uns nicht nur pekuniär, sondern ganz sicherlich auch nicht arbeitsmäßig Sorgen machen, der wird eine hervorragende, interessante Aufgabe finden, bin ich ganz sicher.
Ja, so, wir hatten ja auch Audi ins Spiel gebracht, letzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Warum nicht? Ja, nochmal der Hinweis, grand-prix-geschichten.com. Dort könnt ihr das Buch von Stefan Ehlen bestellen und das solltet ihr auf jeden Fall so machen, Stefan. Was mich noch interessiert, wie bist du, was ist das auf dem Cover? Weil ich es gesehen habe, also beim anderen sehe ich ganz deutlich, es ist bei der ersten Ausgabe, okay, das ist die Zielflagge, wo der Rennleiter noch in geistiger Umnachtung und völlig angstfrei auf die Strecke gelaufen ist. Aber was sehen wir, welche Strecke sehen wir auf dem Cover von Grand Prix Geschichten 2?
Also die Strecke ist wieder ein Klassiker, das ist dieses Mal Monza.
Ah, ja.
Und das ist auch aus einem speziellen Jahr, wie immer. Tatsächlich habe ich ja eher sprechende Titelbilder. Ne? Also es hat schon was damit zu tun, was dann auch im Buch vorkommt. Da geht es dann unter anderem darauf zurück, dass manchmal in der Formel-1-Geschichte an einem Wochenende zwei unterschiedliche Streckenkonfigurationen gefahren wurden.
Okay.
Und Monza ist zum Beispiel so ein Ort, da geht das. Und da ist es auch gegangen. Da gibt's ja nicht nur den normalen Rundkurs, ne, der knapp 6 Kilometer lang ist, sondern es gibt auch noch die alte Steilkurvenstrecke, das Oval dazu.
Okay.
Und teilweise wurde in Monza der kombinierte Kurs gefahren, das war dann 10 Kilometer Länge, teilweise wurde auch nur auf dem Oval trainiert und so weiter und so fort. Und dieses Titelbild ist quasi eine kleine Hommage daran, weil das ist dann aus einem dieser Jahre, wo halt mal zwei Kurse gefahren wurden an einem Rennwochenende. Auch das gab's, auch total verrückt, weiß heute keiner mehr und deswegen steht's im Buch.
Sagen wir jetzt aber nur, das ist eine blöde Frage von mir, wenn ich das Titelbild vom Einser anschaue, ich dachte, das wäre Monza.
Nee, das ist tatsächlich Aintree bei Liverpool in England.
Okay.
Das ist eigentlich eine Pferderennbahn und auch da gab's ja eine besondere Geschichte dazu. Das ist der letzte Sieg in der Formel-1-Geschichte, 1957 war das, bei dem sich zwei Fahrer den Sieg geteilt haben, weil die beide das siegreiche Auto im Rennen bewegt haben, Stirling Moss und Tony Brooks. Und das gab es danach nie wieder. Und das ist auch der Grund, diese geteilten Siege gab es insgesamt 3-mal. Das ist auch der Grund, warum es in der Formel-1-Historie mehr Sieger als gefahrene Rennen gibt. Eben, weil es bei 3 Gelegenheiten zwei Fahrer den Sieg geteilt haben.
Wahnsinn. Kann ich mich nur noch dunkel erinnern, Stefan, muss ich zugeben. Ich bin 50.
Ja, kauft euch diese...
Muss man nachlesen.
Genau, kauft euch am besten gleich beide Bücher. Grand-Prix-Geschichten.com, direkter Webshop von Stefan Eben. Danke dir, Stefan, The Voice, bleibt noch ein bisschen bei uns.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Ja, The Voice ist noch bei uns geblieben. Eddie diese Woche nicht erreichbar, aber letzte Woche, also ich hatte Tragweite, bevor wir gesprochen haben, habe ich gar nicht so richtig kapiert, was da eigentlich los ist in der DTM. Aber es scheint, The Voice, dass sich zumindest, ja, was hat sich eine Lösung ergeben, mit der schon alle zufrieden sind? Ist es eine Zwischenlösung? Wie ist der aktuelle Stand in puncto DTM, ADAC?
Also, wir hatten ja letzte Woche schon berichtet, bei dir, Sportradio 360, dass tatsächlich der deutsche Motorsport im großen Umbruch ist und Gerhard Berger, der Retter der DTM nach dem Rückzug der Hersteller, dann umgesetzt hat ja auf GT, haben wir auch oft hier in den letzten 2 Jahren schon thematisiert, mit gutem Profimotorsport, mit Sprintrennen, mit Profifahrern, als Pendant, wenn man so will, zum ADAC GT Masters, das ein Konzept hat mit GT-Autos, den gleichen Fahrzeugen, aber eben ein Konzept der Teamidee. Das heißt, ein Auto wird sich geteilt von 2 Fahrern. Das erleichtert dann auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Finanzierung. Hm. Und auch das ist eine hervorragend gut funktionierende, sehr solide Rennserie. Jetzt waren wir letzten 2 Jahre, hatten wir viele Diskussionen in den Kulissen. Braucht es eine zwar international ausgeschriebene, aber tatsächlich doch dann deutsche Rennserie, wenn sie auch mal auf dem Red Bull Ring und in Sandford auch im Ausland fährt. Aber eigentlich eine deutsche Rennserie, brauchst da 2 mit dem gleichen Auto, den GT3-Fahrzeugen. Und da kann man jetzt sagen, es hat nicht funktioniert. Gerhard Berger hat die ITR, die ja seit 30 Jahren die DTM organisiert hat, mit Unterbrechung auflösen müssen. Die 17 Leute, die da für ihn gearbeitet haben, wurden entlassen. Und klar ist jetzt, wie ging es mir die DTM weiter? Und da hat sich ein bisschen was getan, aber wir haben noch keine Lösung, die alle zufriedenstellt. Das wird auch nicht so funktionieren, denn klar ist, es gibt bereits Verträge fürs nächste Jahr. Unter anderem Eddy ist da involviert, der mit RTL Nitro tatsächlich ja auch DTM-Kommentator ist. Und die Fernsehverträge für nächstes Jahr für beide Rennserien sind schon unter Dach und Fach. Und jetzt sind da Juristen dran. Es ist also ein Riesenmodell. Aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese heutige, deine Sendung, Jens, aufnehmen, findet gerade eine Pressekonferenz statt in München. Mhm. Und da wird der ADAC ein bisschen mehr erzählen, wie das genau ist. Es gibt mehrere Szenarien, das ist schon mal klar. Haben wahnsinnig viel telefoniert in den letzten Tagen. Und Gerade sind also auf dem Podium ADAC-Sportpräsident Dr. Gerhard Enser, der einen sehr schönen Satz gesagt hat, der ADAC, dem geht es darum, die DTM zu erhalten, denn sie ist motorsportliches Kulturgut. Und das stimmt. Auch den Nachwuchs hätte es ohne DTM die vielen Formel-1-Fahrer, die vielen Le Mans-Sieger aus Deutschland, hätte es nicht gegeben ohne DTM. Deswegen ist natürlich, sind alle dran bemüht, diese drei magischen Buchstaben, dieser Markenname, DTM, den du weltweit kennst. Egal, ob du in Asien bist, in Australien, in Nord-, Süd-, Mittelamerika, sobald die rauskriegen, du hast mit Motorsport zu tun und kommst aus Deutschland, werden sie sagen, what is it all about this amazing success of DTM? Also das ist wirklich bekannt und ich glaube, dass die in guten Händen jetzt ist, die DTM. ADAC ist der Europas größter Verkehrsclub und hat sehr viel Erfahrung im Motorsport, hat eine funktionierende Infrastruktur und auch ADAC-Motorsportchef Thomas Voss war lange Zeit Chef der Motorsport-Arena in Oschersleben. Der kommt also aus dem Geschäft, der weiß genau, was es ist. Es gibt mehrere Szenarien, die gerade angedacht worden sind, zum Beispiel Rückkehr zum alten DTM-Format. Soll heißen, dass man zwar versucht, eine einzige Rennserie zu kreieren, aber das über mehrere Jahre gestreckt. Soll heißen, dass man jetzt erstmal vielleicht 2023 auch aufgrund der Verspätung jetzt aller Entscheidungen, ist ja noch nicht mal ein Veranstaltungskalender da, es ist nicht klar, welche Sender übertragen soll, dass man vielleicht erstmal eine Übergangszeit schafft, vielleicht zwei oder drei Veranstaltungen im nächsten Jahr gemeinsam macht, also mit dem Masters, mit der Teamidee, dass sie sich zwei Fahrer ein Auto teilen, plus dann DTM. Das geht aber längst nicht bei jeder Rennstrecke, weil du allein dann keinen Platz im Fahrerlager hast. Die ganzen Renntrucks, wo sollen die hin von zwei großen Rennserien? Es würde unter anderem nur vielleicht am Norrisring gehen, in Nürnberg, beim deutschen Monaco, und auf dem Lausitzring. Da haben wir vor ein paar Jahren das schon mal gemacht. Da war ich auch noch Sprecher bei der DTM, Streckensprecher, und da haben wir es tatsächlich geschafft, GT Masters und DTM an einem und demselben Wochenende zu lancieren. Es ist am Ende damals diese Idee nicht weiterverfolgt worden, obwohl es für den Fan, für den Endverbraucher fantastisch war. Also die besten Fahrer, die besten Teams in Deutschland gesehen hast. Aber das war ein Problem der Egos. Der eine wollte die Nummer 1 sein, der andere wollte nicht die Nummer 2 sein. Und da ging es hin und her. Und deswegen ist dann leider aus zwei Versuchen, erfolgreichen Versuchen, kein Konzept geworden, kein gemeinsames. Jetzt ist es aus Grund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen dringend notwendig, eine Lösung zu finden. Und ideal wäre es tatsächlich, wenn wir auch ein bisschen wegkommen, was wir bei der DTM zumindest noch, als die Hersteller involviert waren, hatten, was viele Fans wirklich verärgert hat, war diese Kaviar-Atmosphäre. Also die VIPs, die tatsächlich in Glaspalästen, dreistöckigen Glaspalästen, im Grunde mit dem klassischen Motorsport nichts zu tun hatten, wurde eigentlich normalerweise hinter der Tribüne grillst oder direkt im Fahrerlager, so es erlaubt ist. Beide Serien haben unterschiedliche Ansätze, haben unterschiedliche Daseinsberechtigungen und jetzt geht's halt darum, wie kann man im Grunde das, was beide ausmacht, was beide gut macht, vielleicht mit einer entsprechenden Bodenständigkeit zurück zum Fan geben. Machst du das mit dem Übergang zwei Rennserien, zwei Wochenenden im nächsten Jahr gemeinsam? Wie wird man das aufteilen? Macht man DTM und ADAC weiter separat? Was ist das Konzept für die Zukunft? Also ich würde vermuten, dass der ADAC dahin geht zu sagen, wir müssen auf Dauer das irgendwann zusammenführen. Jetzt ist schon ein Problem. Wir haben jetzt den 8. Dezember. Viele Werbeverträge sind eigentlich schon gemacht, auch Bandenwerbung, nicht nur die Fernsehverträge. Das also jetzt innerhalb von kürzester Zeit für 2023 alles aufzulösen, diese Chance sehe ich nicht. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mit einem Brückenkonzept in den nächsten zwei Jahren tatsächlich DTM zu retten und gleichzeitig das ADAC Masters, das eine sehr gute und eigene Berechtigung hat, eben auch am Leben zu erhalten. Das wäre wirklich gut.
Ja. Gut, da werden wir dann mit Eddie Anfang nächsten Jahres, vielleicht in diesem Jahr auch noch sicherlich sprechen. Jetzt gehen wir querbeet einfach mal. Also wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass es ja in der Formel 1 eigentlich auch ganz fesch wäre, vielleicht mal eine Frau zu haben. Jetzt gibt's immerhin in den USA. Und ist das Mario Andretti, der Jamie Chadwick verpflichtet hat, oder ist das
Michael?
Es ist Michael Andretti. So, Michael Andretti. Was hat es damit auf sich? Ist es die Indycar-Serie oder ist es nicht mal die Indycar-Serie?
Das ist quasi die Formel 2 der Indycar-Serie. Es geht um Jamie Chadwick, die W-Series, diese Frauenrennserie, über die wir hier an dieser Stelle bei dir auch schon berichtet haben, in den letzten 3 Jahren gewonnen hat. In diesem Jahr allerdings vorzeitig gestoppt, die W-Series, weil es keine Finanzierung mehr gab. Die letzten Rennen wurden abgesagt. Klar ist, dass es dafür Jamie nicht mehr weitergeht, weil das hat sie jetzt bewiesen, dass sie das kann. Der direkte Schritt in die Formel 1 ist nicht zu finanzieren und da hat sie auch keine Chancen. Also geht sie jetzt in die USA und Michael Andretti, der Sohn von Mario, der selbst ja auch mal Formel 1 gefahren ist, aber das war nicht sehr erfolgreich, das hat er komplett unterschätzt, was die Formel 1 wirklich bedeutet als amerikanischer Indycar-Fahrer, war ihm der Wechsel offenbar nicht wichtig genug. Und er hatte einen Teamkollegen Ayrton Senna. Das war natürlich die absolute Höchststrafe. Ja, ja. Und da ging wirklich gar nichts. Da ist er komplett demontiert worden. Ist dann zurück nach Amerika gegangen als Fahrer und hat dann irgendwann nach seiner erfolgreichen Fahrerkarriere bei den Indycars tatsächlich den Helm an den Nagel gehängt und ist Teamchef geworden mit einem großen, erfolgreichen Team inzwischen, das Indy 500 gewonnen hat, die Indycar-Rennserie gewonnen hat, Sportwagenrennen gewonnen hat. Und er hat auch ein Nachwuchsteam, ein sehr gutes, in der Indycar-Light-Serie. Das ist quasi die Formel 2 Amerikas. Und genau da wird er Jamie Chadwick im nächsten Jahr einsetzen. Da wird schon jetzt getestet. Das ist also sehr professionell. Und ich bin sehr gespannt, wie die sich drüben schlagen wird. Es sind etwas andere Rennstrecken, teilweise eben auch ovale. Mhm. Aber diese Frau ist wirklich talentiert und das ist eine tolle Chance.
Gut, ebenfalls ein neuer Name. Und du hast das mit Knaller übertitelt. Romain Grosjean ist zurück. In welcher Funktion ist es denn, der gute Mann?
Romain Grosjean wird Lamborghini-Werksfahrer werden. Das ist für Lamborghini toll, aber auch natürlich für die europäischen Fans. Momentan fährt er ja seit 2 Jahren in der Indycar-Rennserie nach seinem Abschied aus der Formel 1, seinem Knaller damals, seinem Feuerunfall.
Wahnsinn. Also wenn man das jetzt Jahre später nochmal reflektiert, wie viel Glück hat er damals gehabt eigentlich?
Ja, also. Ja, Wahnsinn. Also da waren sämtliche Schutzengel im Tiefflug unterwegs und waren vereint. Ist ja in Amerika zunächst mal nicht die Ovalrennen gefahren, genau weil er seiner Familie das nicht antun wollte, die den Feuerunfall ja live am Fernsehen auch erleben mussten. Dass er da rausgekommen ist, war ein Wunder. Ist zunächst die Straßenrennen für das kleine Daycoin Indycar-Team gefahren, war da aber so gut, dass Andretti Autosport ihn gleich geholt hat, also auch Michael Andretti. Und da ist er dann letztes Jahr auch zum ersten Mal in die 500 gefahren. Jetzt wird er also weiterfahren für Andretti in diesem Jahr, aber parallel eben schon die ersten Rennen für Lamborghini. Und das ist ein mittelfristiger Vertrag als Werksfahrer dort für den italienischen Sportwagenhersteller. Denn Lamborghini wird einsteigen in den boomenden Sportprototypenmarkt und wird da also ein Auto entwickeln. Und schon in dieser Entwicklungszeit soll Romain Grosjean tatsächlich, der Schweizer mit der französischen Rennfahrerlizenz aus Genf, soll da eben seine ganze Erfahrung auch aus seiner Zeit in der Formel 1 für Renault, für Lotus, zuletzt für das Haas-Team, soll da einbringen. Und da hat er tolle, schnelle Teamkollegen und einen, den wir kennen, der ist ja hier auch schon öfter erwähnt worden, Mirko Bortolotti, einer der Spitzenleute aus der DTM. Im nächsten Jahr werden die gleich im Januar schon das erste Rennen zusammenfahren, nämlich die 24 Stunden von Daytona. Und dann noch mit einem GT-Auto, mit einem Huracan GT3 Evo. Also Romain Grosjean kommt wieder zurück und wird tatsächlich, der ist im Übrigen auch schon mal Le Mans gefahren einmal und auch schon mal die 24 Stunden von Spa. Also Langstreckenrennen kennt er schon, hat er sich aber dann natürlich aufgrund des besseren Verdienstmöglichkeiten auf den Formelsport konzentriert. Das ist jetzt gut, dass er Indycar fährt und parallel eben jetzt schon mal im Sportwagenbereich reinschnuppert. Denn wir sollten nicht vergessen, BMW kommt zurück in den Langstreckensport. Porsche, Toyota, Ferrari, Peugeot. Also das ist eine riesen boomende Branche. Und dann auch so ein Ex-Formel-1-Fahrer Grosjean dabei zu haben, macht es natürlich für die Fans dann noch attraktiver.
Gerade wieder was gelernt. Ich dachte, Romain Grosjean ist Franzose, aber er ist Schweizer, wie du mir gerade sagst, der nur mit französischer Lizenz gefahren ist. Ne?
So ist es.
Deswegen lade ich dich ein, weil ich lerne jedes Mal was Neues. Und eine Geschichte noch, wir beginnen das Jahr ja wieder mit diversen Rallyes und da hat es jetzt einen, aber ich glaube, das hat man vor Wochen schon mal angekündigt, dass unser lieber Freund Ed Tenak hat das Team gewechselt oder bringe ich da schon wieder was durcheinander?
Nee, das ist richtig. Ist er so ein bisschen, man könnte fast sagen, der Alonso der Rallye-Szene.
Du meinst, er macht alles falsch. Er geht immer zum falschen Team.
Ja, ne, er hinterlässt immer verbrannte Erde, wenn er weggeht. Ist ja als amtierender Weltmeister von Toyota weggegangen zu Hyundai und hat gesagt, jetzt zeige ich es den Toyota-Leuten. Hat nicht so richtig funktioniert, hat einen Dreijahresvertrag sehr gut finanziell dotiert und hat darum gebeten, Ende dieses Jahres 2022 diesen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Er hätte keine Lust mehr mit Hyundai. Und jetzt ist er bei M-Sport, bei Malcolm Wilson angedockt, dort, wo er seine internationale Rallye-Karriere in der WM auch begonnen hat, hat das aktuelle Auto, den Puma Hybrid, auch schon getestet und war so begeistert, dass er gesagt hat, ich fahre. Bei dem Ford-Team, das ist quasi, das M-Ford-Team ist ein Semi-Werksteam, also nicht ein Werksteam von Ford, das die gesamte Finanzierung stemmt, sondern die helfen vor allem technisch. Und die haben unter anderem gleich ja mit Sebastian Loeb, der sporadisch im Jahr 2022 gefahren ist, haben die gleich mit dem Puma die Rallye Monte Carlo gewonnen, vor fast einem Jahr. Aber Loeb hat ja gesagt, er fährt nur einige ausgewählte Rallyes. Er will nicht mehr dauernd um den Globus hetzen. Das macht er nicht mehr. Und alle anderen Fahrer, die dann von Loeb übernommen haben, die das ganze Jahr den Ford gefahren sind, haben nichts gebracht. Die haben eigentlich nur Unfälle kreiert. Riesenreparaturrechnung. Und jetzt ist es ganz offenbar dem M-Ford-Sportteam klar geworden, das geht so nicht weiter. Wir brauchen einen Spitzenmann, auch wenn wir dafür ordentlich Gage hinlegen müssen. Und da hat man sich offenbar finanziell in der Mitte jetzt getroffen. Ott Ten Hag wird nicht ganz so viel verdienen wie bei Toyota und wie bei Hyundai, aber hat damit jetzt ein konkurrenzfähiges Auto und ist da die klare Nummer eins. Und ich bin mal gespannt bei der Rallye Monte Carlo mit dem Aston, den Ex-Weltmeister, wird ganz sicherlich wieder zu rechnen sein.
Diese breite Palette kriegt man halt nur bei Sportradio 360, aber eben nur wegen Stefan de Voice-Heinrich. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Nächste Woche werden wir sicherlich auch Themen finden, über die wir sprechen können. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Aber ganz sicherlich, vor allem die Rallye Dakar wirft ja ihren Schatten schon voraus.
Das wird dann Thema nächste Woche sein. Danke dir, kurze Pause, Big Show 589.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Big Show 589, ja, es ist kalt draußen, aber das hält ja die Rugby-Spieler von gar nichts ab. Und einer der großen Rugby-Spieler Deutschlands, das ist Jan Lüdecke. Servus Jan.
Das ist aber eine maßlose Übertreibung, aber nein, servus.
Nein. So, und Nicola wird gleich die Moderation übernehmen, aber... Warum ist es mir besonders schwer gefallen, aus den David Alaba Studios wegzugehen, aufgrund verschiedener Dinge und jetzt nicht mehr diese David Alaba Studios zu haben, weil es eine schöne Tradition war, vor Weihnachten ein paar Leute in München einzuladen und die noch schönere Tradition war, ich weiß nicht, ob Jan zwei oder drei oder, also zweimal war er mindestens bei mir und jedes Mal hat Jan selbstgebackenen Lebkuchen mitgebracht. Und jetzt sehe ich auf Facebook, nicht dafür, auf Instagram war es, glaube ich, Jan, es ist wieder diese, this time of the year. Wie ist er in diesem Jahr geworden?
Genauso gut wie sonst auch immer. Der einzig wahre Lebkuchen, das ist der beste der Welt. Da muss ich mir mal ganz dezent auf die Schulter klopfen.
Was ist das Geheimnis, wenn es eines gibt, das du verraten darfst?
Also das offene Geheimnis, also das Rezept wird natürlich nicht verraten, aber das offene Geheimnis, warum sie so gut werden, ist, dass ich die Haselnüsse tatsächlich per Hand male.
Nein! Ja. Hast du wirklich eine Mühle? Also hast du eine Mühle?
Eine kleine Mühle, mit der ich Haselnüsse male. Das dauert dann auch pro Backgang bei einem Kilo Haselnüssen schon erstmal so 45, 50 Minuten, bis die Haselnüsse überhaupt gemahlen sind.
So, und jetzt kommt die Anschlussfrage. Wie machst du deine Vanillekipferl, wenn du Vanillekipferl machst?
Ich mache nichts anderes als Lebkuchen.
Okay. Ein Spezialist. Weil meine Mutter mir verraten hat, ihre Vanillekipferl macht sie mit Walnüssen, natürlich auch mit gemahlenen Walnüssen. Und das gibt halt den besonderen Geschmack. So, enough already. Rugby hat Nicola ausgerufen. Ich hab eine vage Ahnung, warum. Zieh mich aber zurück und lausche ergriffen. Nicola.
Ja, bei so vielen Erfolgsrezepten muss man sich ja schon fast wundern, dass Jan keinen Anruf aus England oder Wales bekommen hat. Denn die sind auf der Suche nach Lösungen. Jan, bevor wir ins Detail gehen, ich habe jetzt lange überlegt, aber dass vielleicht zwei Teams 9 Monate vor der WM die Notbremse ziehen, war mir neu.
Ja, absolut. Also das sind ja auch richtig einschneidende Dinge, die da passiert sind. Ne? Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es beide machen, wobei es mich bei England, muss ich sagen, fast noch mehr überrascht hat als bei Wales. Bei Wales glaube ich, dass es einfach überfällig war. Den Schritt hätte man vielleicht schon früher gehen müssen. Aber wie du sagst, so kurz vor der Weltmeisterschaft, ein Dreivierteljahr ungefähr, schon ungewöhnlich.
Für die, die sich jetzt fragen, what happened? Dann wollen wir euch natürlich gerne abholen. Wayne Pivac war der Trainer der walisischen Nationalmannschaft, hat nach der WM 2019 übernommen. 2020 war für alle ein schwieriges Jahr, für die walisische Rugby-Nationalmannschaft auch. Im Grunde genommen hat man zweimal gegen Italien, einmal gegen Georgien gewonnen. Das war's. Wir erinnern uns alle, Jan, nach der ersten Halbzeit gegen Irland 2021, wo sie 25 Minuten in Überzahl gespielt haben, aber 3-13 hinten lagen, waren die britische Presse schon am Spekulieren, ob das seine letzte Halbzeit als Trainer der Waliser ist. Er hat das Blatt gut gewendet, hat die Six Nations sogar gewonnen und natürlich feuerst du keinen, der die Six Nations gewinnt. Aber das Jahr 2022 war ein schwieriges. Ein Sieg in den Six Nations, diese Last-Minute-Heimniederlage gegen Italien, die wir uns alle erinnern. Dann zwar zum ersten Mal, glaube ich, ein Spiel in Südafrika gewonnen, aber die Bilanz der Autumn Series für Wales fast schon vernichtend. Man wird von Neuseeland zu Hause auseinandergenommen. 23-25, gewinnt knapp gegen Argentinien. 2013 verliert gegen Georgien zu Hause 12-13 und verliert gegen Australien 34-39, was erstmal nicht so dramatisch klingt. Man muss dazu sagen, Wales hat 25 Minuten vor Schluss 34-13 geführt. Ja, und the trend is not your friend und die bleibenden Eindrücke haben dazu geführt, dass Pivac jetzt raus ist, Jan. Der Nachfolger ist der Vorgänger und jetzt sind wir gespannt.
Ja, wir sind mega gespannt. Also, fangen wir mal an mit Wayne Pivac. Eigentlich hatte ich gedacht, das ist der perfekte Nachfolger für Warren Gatland.
Auch ein Neuseeländer übrigens, sind beide.
Neuseeländer, genau. Und Wayne Pivac, den haben sie ja nicht von irgendwo her geholt. Der war Vereinscoach in Wales. Der hat aus den Scarlets eine Mega-Mannschaft gemacht. Der hat unfassbar geiles, attraktives Offensiv-Rugby spielen lassen. Und da hat man gedacht, ah ja, mit Warren Gatland, das war erfolgreich, aber schon sehr auf Defensive, auf Verteidigen ausgerichtet. Und wenn sie sich das beibehalten können und dann noch diese Offensive, diese spektakuläre unter Wayne Pivac reinkommt, dann könnte aus Wales auch wirklich mal ein Contender für einen WM-Titel werden. Ich meine, die waren bei der letzten WM auch im Halbfinale, wenn ich mich nicht täusche.
Der Franzose mir erinnert sich schmerzhaft dran, Jan.
Ja, richtig, richtig. Es hat aber wirklich vom ersten Tag gefühlt einfach nicht funktioniert. Wayne Pivac und Wales, diese Diskussionen, ob er nicht gehen sollte, gab es gefühlt nach jedem einzelnen Spiel. Außer halt nach denen, du hast es eben gesagt, wenn mal zwischendurch so ein Erfolg kam. Wenn du irgendwie keiner weiß wie, aber dann doch am Ende die Six Nations gewonnen hast. Das war ja das Jahr, wo dann irgendwie zweimal die Gegner rot bekommen haben und du halt dann Teams geschlagen hast, die mit einem Mann weniger auf dem Feld standen. Aber wie auch immer, das hat...
Er hat sie gewonnen, das wollen wir ihm nicht mehr wegdiskutieren.
Ja, aber es hat trotzdem nicht geklickt. Und dieses Jahr, das muss man dann wirklich einfach sagen, dass eine Tier-1-Nation, wie man ja die großen Nationen nennt beim Rugby, in einem Jahr zu Hause gegen Italien verliert und dann auch noch gegen Georgien. Zu Hause gegen Georgien, wo du auch, glaube ich, nach der 35. Minute oder wann auch immer das war, keine Punkte mehr machst. Das ist zu viel des Guten. Ich glaube, Warren Gatland ist am Ende auch der einzige Mann, der da jetzt irgendwie noch was retten kann. Warren Gatland hatte sich eine unfassbare Tiefe aufgebaut in Wales. Keine Ahnung, ob er das jetzt nochmal schafft in 9 Monaten. Ich weiß nicht, wie Wales mit Warren Gatland, aber ohne, hilf mir, Sean Edwards, der nach Frankreich gegangen ist, den Defensivcoach funktioniert. Aber wenn ich jemandem zutraue, Wales irgendwie wieder in die Spur zu bringen, dann ist es Warren Gatland. Und deswegen glaube ich, richtiger Move, guter Move, vermutlich aber etwas zu spät.
gegen Georgien 12-3 nach 24 Minuten geführt und das war's. 12-13. Ja, Warren Gatland, der in der Zeit im Super Rugby in Neuseeland, in Hamilton, unterwegs war, das war jetzt auch nicht zwingend von Erfolg gekrönt. Das gehört auch zur Geschichte dazu.
Ja, gut, aber das will ja nichts heißen, ne?
Nee, also, aber, ja.
Mit Wales ist eine besondere Verbindung und ich, ja, keine Ahnung, also ist ja auch eine schwierige Situation für ihn, ne? Also, wenn der jetzt bei der WM auch auf die Mütze kriegt, dann steht er natürlich auch ein bisschen blöd da, aber dann muss man ihm vielleicht zugute halten, dass er nicht viel Zeit hat. Aber ich glaube, wir werden wieder eine ganz andere walisische Mannschaft sehen unter ihm.
Aber nichtsdestotrotz, das, was ihr nach den Six Nations gesagt hattet, dass irgendwie der Talentpool von Wales jetzt auch nicht so zwingend rosig aussieht die nächsten Jahre, das bleibt dann auch bestehen, egal ob mit oder ohne Gatland, ne? Also das Problem ist da.
Also da kommen zwar auch dann immer mal wieder neue Jungs nach, wo man sich denkt, ja, schon spannend, aber ich glaube, dass Wales auf Sicht schon Probleme kriegen wird, auch wenn du siehst, wie gut sich Italien entwickelt. Das kann auch die nächsten Jahre immer mal wieder auf einem vielleicht sogar letzten Platz in den Six Nations enden. Who knows?
Ja, man war schon dies Jahr nicht weit davon entfernt. So, dann denkt man sich also, ui, die Waliser. So, und kann 2 Tage Luft holen. Und dann kommt der vielleicht noch größere Hammer, nämlich England macht das Gleiche, Jan, und trennt sich 9 Monate vor der WM von Eddie Jones. Die Bilanz in den Autumn Series, man hat 29-30 gegen Argentinien verloren, 52-13 gegen Japan gewonnen, ein Unentschieden gegen Neuseeland, 25-25 und ein 13-27 gegen Weltmeister Südafrika. Ich habe eure Diskussion die letzten 2 Jahre wahrgenommen rund um die Personalie Eddie Jones und wie viele Fragezeichen ihr hattet, was der da macht. Man hat den Eindruck, beim Verband waren es jetzt dann auch zu viele Fragezeichen. Oder wie erklären wir uns das? Oder ist es, weil die Waliser gesagt haben, wir machen den Move, dass die Engländer dann gesagt haben, okay, komm Leute, wir trauen uns auch? Oder wie?
Also da muss ich, glaube ich, sagen, dass das englische Rugby sicherlich zu stolz ist, um sich von Wales inspirieren zu lassen. Also ich glaube, die Entscheidung in Wales, die haben die komplett außen vor gelassen. Ich glaube eher, dass es so ist, wie du gesagt hast, zu viele Fragezeichen. Es war, also auch da muss man ja sagen, ne, der Erfolg spricht ja eigentlich für sich. Der spricht ja eigentlich für den Coach. Eddie Jones ist Vize-Weltmeister geworden. Eddie Jones hat 2019 mit dieser englischen Mannschaft im WM-Halbfinale Neuseeland auseinandergenommen, wie Neuseeland noch nie auseinandergenommen worden ist. Ich habe eine All Blacks Mannschaft noch nie so chancenlos in einem Spiel gesehen, wie in diesem WM-Halbfinale gegen England. So, jetzt haben sie den letzten Schritt nicht gemacht. Sie sind nicht Weltmeister geworden, aber trotzdem war das eine riesen Weltmeisterschaft. Aber Fragezeichen, die sind danach immer mehr geworden. Die sind immer größer geworden. Eddie Jones hat es nicht geschafft, seine Mannschaft zu finden. Er hat immer wieder rumprobiert. Er wollte ja eigentlich auch, so ein bisschen hat man den Eindruck, wie bei den All Blacks, so einführen, dass eigentlich Erfahrung über Form geht, aber hat es dann gefühlt immer wieder über den Haufen geschmissen und nichts hat konstant funktioniert. Also auch du hast ja eben die Ergebnisse vorgetragen, ne? Da waren Graupenspiele dabei in diesem Herbst. Dann legst du so eine Aufholjagd hin gegen die All Blacks, um danach gegen Südafrika im Endeffekt auch wieder keine Chance zu haben. Und da, glaube ich, kommt dann eben auch wieder dieser Stolz ins Spiel, den ich am Anfang reingebracht habe. England sieht sich und muss sich wahrscheinlich auch als Nation sehen, die in der Lage sein muss, alle 4 Jahre um den WM-Titel mitzuspielen. Und so wie es gerade läuft, bist du nicht in der Lage. Ob das jetzt besser wird, das müssen wir abwarten. Also da müssen wir wirklich abwarten. Wie laufen die Nominierungen? Was für eine Spielidee wird der Mannschaft jetzt eingeimpft und so weiter und so fort. Und das eben in so kurzer Zeit. Ich habe eben gesagt, bei Wales fand ich es fast unumgänglich. Ich hätte es vielleicht eher ein bisschen früher gemacht. Bei England finde ich es deswegen ein bisschen überraschend, weil es so kurz vor der WM ist. Also sie haben so lange zugeschaut, was Eddie Jones gemacht hat. Ich hätte gedacht, entweder sie machen es vielleicht Anfang 2022 oder vielleicht schon das Jahr davor. Aber jetzt, Ende 2022, wo wir nicht mal mehr 12 Monate bis zur WM haben, finde ich
sehr knapp vor, das hat mich überrascht.
Im Endeffekt bleibt ja nur noch Six Nations, plus, es gibt ja keine Sommertour in dem Sinne, sondern es wird Vorbereitungsspiele geben im August. Ich glaube, England und Wales spielen da tatsächlich sogar zweimal gegeneinander, also das würde tatsächlich passen, aber das sind keine 10 Spiele, um System, eine Mannschaft und so weiter zu finden. Das ist schon sehr wenig und ja, du arbeitest eigentlich 4 Jahre darauf hin und dann bleiben jetzt 9 Monate.
Ja, genau so ist es. Und das ist, es ist verdammt wenig im Rugby. Also ich glaube, du kannst was bewegen. Also keine Ahnung, nehmen wir mal Sean Edwards zum Beispiel, diesen Defensivzauberer als Beispiel einfach nur, der Wales groß gemacht hat, gemeinsam mit Warren Gatland, der Frankreich jetzt mit Fabien Galthié auf das Top-Level gehievt hat. Vielleicht schafft es eine der Nationen, irgendwo so einen Co-Trainer auszugraben, ne? In irgendeinem Bereich, der auf einmal einen unfassbaren Impact hat. Auch innerhalb von 9 Monaten. Dafür reicht die Zeit schon. Ich glaube, darauf wird vieles ankommen.
England bei der WM in Gruppe D mit Japan, Argentinien, Samoa und Chile. Also wenn sie da nicht rauskommen, dann brennt in England nicht nur ein Baum. Und Wales mit Australien, Fidschi, Georgien und Portugal. Ja, das mit Georgien wird jetzt nicht unbedingt für Selbstvertrauen sorgen, aber auch eigentlich müsste Wales da rauskommen.
Also bei Wales, sage ich mal so, wenn die diese Gruppe nicht überstehen, dann ist es eine absolute Katastrophe. Also Fiji ist gut, aber Fiji musst du schlagen.
Und das ist das erste Spiel übrigens.
Gegen Georgien kannst du eigentlich nicht verlieren als Wales. Vor allem nicht mit deiner fast besten Aufstellung, auch nicht im Herbst. Aber bei einer Weltmeisterschaft darfst du im Leben nicht gegen Georgien Probleme bekommen. Also wenn Wales diese Gruppe nicht übersteht, dann ist es ein absolutes Volldesaster. Also eigentlich müssen sie da auch als Erste rausgehen. Australien auch gute Ansätze, aber Wales muss besser sein. Bei England finde ich die Situation deutlich, deutlich gefährlicher. Also du hast mit Argentinien eine Mannschaft, die gegen die du
immer jetzt unangenehm ist.
Und die gerade zur WM immer noch mal eine Schippe drauflegt. Und ja, über Japan brauchen wir nicht groß reden. Also die haben vor, dann jetzt, wenn die WM ist, vor 8 Jahren diese Riesenüberraschung gegen Südafrika hingelegt. Die sind vor 4 Jahren dann ungeschlagen durch ihre Gruppe marschiert mit Schottland und Irland. Und da hätte keiner mit gerechnet. Also warum sollte England nicht beide Spiele verlieren? Also wenn sich da an der Form nichts tut, ich glaube, sie werden die Gruppe überstehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie rausfliegen. Und dann, dann brennt wirklich nicht nur ein Baum, dann brennen alle Bäume in England.
Das sind übrigens die ersten beiden Spiele für England. Erst gegen Argentinien und dann gegen Japan. So, dann kann die Messe schon gelesen sein. Und dann ging es gegen Samoa und Chile nur noch um die Platzierung. Und vor allem dann musst du gegen Samoa gewinnen und nicht komplett den Kopf hängen lassen, sonst musst du nämlich in die Quali für die nächste WM. Das wäre dann so quasi die absolute, das wäre adding insult to injury, ne?
Samoa gewinnen sie, aber also ich glaube, wenn du die ersten zwei verlieren solltest, wirklich, dann wird Samoa ein Spiel, das richtig wehtun. Ja. Weil die Samoaner, die haben spielerisch nicht das Zeug, England zu gefährden, aber die sind halt so körperlich, dann wird es ein Spiel, wo du einfach so viele blaue Flecken davon trägst als England, wo du dann wirklich dich irgendwie körperlich eben dann nochmal rausholen musst aus dem tiefsten Loch und dieses Spiel gewinnen musst. Das wird dann, glaube ich, richtig eklig.
Ansonsten, wenn wir so auf den Rest der Autumn International Series schauen, also Frankreich wohl 2 späte Siege gegen Australien und Südafrika schlägt dazu Japan, ist das dritte Land nach Neuseeland und England, das alle Spiele in einem Jahr gewinnt. Aber dann gibt's auch noch so diese, dann gibt's Italien. Ich kann Italien weiterhin nicht fassen. Sie gewinnen gegen Australien. Zum ersten Mal, glaube ich, seit überhaupt. Die spielen seit 40 Jahren gegeneinander. Dann denkst du so, ja, und dann halten sie Südafrika auch eine Halbzeit richtig gut und dann kommt das gute alte Italien zurück, das in der zweiten Halbzeit gegen Südafrika komplett auseinanderbricht. Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen.
Ja, ich war tatsächlich live im Stadion in Genua bei dem Spiel gegen
Südafrika
und habe auch noch zur Halbzeitpause habe ich Simon Jung und Manu Wilhelm und Sven Gabay allen geschrieben, so, boah, hey Männer, Italien macht mittlerweile richtig Spaß, weil die erste Hälfte, die war so gut. Ja, du hast ein Stück weit recht. Dieser Einbruch erinnerte an alte Zeiten. Aber ich glaube, man muss es dann auch ein bisschen einordnen. Weil Italien davor einfach wahnsinnig tolle Leistung gebracht haben. Sie haben problemlos Samoa geschlagen im ersten Spiel. Sie haben Australien geschlagen, du hast es gesagt.
Und wobei Australien gefühlt gegen jeden verliert im Augenblick, aber ja.
Ja, aber ich habe mir das Spiel angeschaut. Also Italien gewinnt es am Ende ja nur, weil Australien die letzte Erhöhung vergibt, die eigentlich sitzen muss. Aber hätte Italien vorher besser gekickt, hätten sie das Spiel viel, viel deutlicher gewonnen. Aber was sie halt noch nicht schaffen, ist, diese gute Leistung konstant über mehrere Wochen abzuliefern. Und dann vor allem, wenn als dritter Gegner Südafrika kommt. Denn Südafrika ist den Italienern körperlich überlegen. Und das hast du in der zweiten Hälfte gemerkt. Da ging physisch nichts mehr für die Italiener. Ich habe in dem Spiel trotzdem so viele gute Ansätze gesehen. Und Ange Capuozzo ist wirklich mein neuer
Held. Ich wollte gerade sagen, was sagt der Capuozzo-Eye-Test?
Capuozzo wie Eye-Test?
Nee, was sagt dein persönlicher Capuozzo-Eye-Test, jetzt wo du ihn live und in Farbe im Stadion hast spielen sehen?
So meinst du. Der Typ ist eine Sensation. Der Typ ist eine Sensation. Also klar hat er mit seiner Statur gewisse Nachteile. Wenn der auf Kontakt geht, wenn es dann gegen Stürmer geht und die den zu zweit zu fassen kriegen, dann verliert er in der Regel 4-5 Meter. Ne, weil er einfach so ein Leichtgewicht ist. Aber wenn der ein bisschen Platz hat, der ist so schnell und so wendig und so schwer zu packen und hat auch ein echt unfassbar gutes Spielverständnis. Der sieht Lücken, der weiß ganz genau, wie er zu attackieren hat. Der Typ ist eine Sensation, also wirklich eine Sensation. Und ich glaube, dass der auch so ein bisschen ein Puzzlestück ist, was Italien lange gefehlt hat. So früher, du konntest im italienischen Rugby fast nicht zuschauen. Also das war ja im Prinzip fast gar nichts. Da sind die Pässe nicht gekommen. Die Hintermannschaft hat, wenn überhaupt, mal zwei Pässe gespielt, dann ging es wieder auf Kontakt und du hast Meter verloren. Und jetzt läuft der Ball da gut, egal wer auf dem Feld steht. Und dann hast du noch einen Capuozzo. Du hast Montioani draußen, der einen unfassbaren Impact hast. Und es ist weiter die Geschichte, es kommen immer weiter junge Spieler aus dieser Generation, die mit der U20 viele Spiele gewonnen hat, die Wales schon geschlagen hat, die mal England geschlagen hat und so weiter und so fort. Die haben ein ganz anderes Gefühl, die kennen das nicht, nur auf die Mütze zu kriegen. Und dementsprechend glaube ich, dass Italien immer besser wird. Sie haben jetzt für die nächste WM das große Problem, dass sie mit zwei Mannschaften in einer Gruppe sind, die sie unmöglich schlagen. Das sind Frankreich und Neuseeland. Wenn die Frankreich und Australien hätten oder, ich weiß nicht, Wales und Neuseeland, dann würde ich sagen, hey, warum nicht? Warum sollen die nicht mal so eine Gruppenphase überstehen? Jetzt hast du Frankreich und Neuseeland, das wird nichts. Wird nicht passieren, sehe ich nicht. Da sind die anderen einfach zu dominant, physisch auch. Aber der Weg von Italien, der ist richtig, richtig gut. Und ich freue mich auf das, was wir in den nächsten Jahren von dieser Mannschaft, von dieser Nation zu sehen bekommen.
So, und ich war hier die ganze Zeit am Rätseln, Jens. Fliege ich Anfang Februar nach Rom für Six Nations, Italien, Frankreich? Wenn wir die Aufnahme beendet haben, hole ich mir ein Ticket und schau mal, wie ich da hinkomme.
Spricht nie etwas gegen Rom. Ich war zwar im Winter nicht dort, ich war im Mai mal dort, aber Rom, das war...
Rom ist eine wunderschöne Stadt, das ist unbestritten, aber das, ja. die Frage war halt, fahre ich da für ein Rugby-Spiel hin? Und die hat mir Jan gerade mit dieser Begeisterung für dieses italienische Spiel mit Ja beantwortet.
Und we couldn't ask for more. Was kann ich euch sagen so kurz vor Weihnachten? Jan, ich danke dir. Nicola, herzlichen Dank. Kurze Pause. Big Show 589.
Servus, hier spricht der Fritz Dopfer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 589, weiter geht's mit dem alpinen Skisport und zum einen freue ich mich, dass Tom Heberlein wieder am Start ist wie letzte Woche. Servus Tom.
Servus.
Und auf dem Weg nach Hochfilzen, da erwischen wir vielleicht, oder wir erwischen ihn tatsächlich, Roman Stelzl. Roman, grüß dich. Erste Frage, war in Hochfilzen immer schon so früh im Dezember der Weltcup oder ist das heuer ein, zwei Wochen früher? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Du, das war immer so früh. Also
okay.
Ich kann mich gar nicht anders erinnern, das war immer um den 8. herum, also kurz nach Nicolo, also um den Maria Empfängnisfeiertag bei uns. Also da ist immer um die Tage herum geht's dann bei uns rund, ja.
Wie groß ist der Druck auf deiner persönlichen Lieblingssportlerin Lisa Hauser?
Du, jetzt nachdem hatte letzte Woche in Kondiolahti, die genau beim gleichen Disziplin wie heute ist, wird der Druck groß sein. Aber man, sie wird damit umgehen, weil sie kann damit umgehen. sie ist anscheinend super drauf jetzt, was ich gehört habe. Jetzt ist ja 9. auch in der Verfolgung gewesen letzte Woche. Ja, Hochfilzen war jetzt noch nie ihre Top-Strecke, aber jetzt schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass jetzt heute vor allem da im Wetter super Bedingungen, richtig feiner Schnee. Also ich glaube, da kann schon einiges aufgehen.
Das macht mir richtig Lust, am Wochenende nach Kitzbühel zu fahren. Schauen wir mal. So, Tom, was
ja, wir... Ja, Schnee ist super anscheinend.
Ja, wirklich, schön.
Ja, ja. Am Wochenende sollst du sogar hier im Flachland schneiden.
Nein, es ist nicht wahr. Doch. Naja, gut, da werde ich dann doch schon langsam auch wieder, kriege ich Lust. Tom, was sehen wir gerade im Männerweltcup zwischen Kilde und zwischen Odermatt in den Speed-Disziplinen, jetzt in Beaver Creek, Hundertstel Entscheidungen? Was ist das? Ist das schon... Das große Duell der Neuzeit, war es das in den letzten zwei Jahren vielleicht auch schon? Wie ordnest du das ein?
Also mit einem Wort, ich find's geil. wenn du zwei hast, die sich halt immer battlen, ist das schon mal ganz großartig. Ich meine, auch der alpine Skirennsport lebt von solchen Duellen, lebt von solchen Auseinandersetzungen und ich glaube, es kann denen gar nichts Besseres passieren, als dass die zwei sich da gerade es so mal richtig geben, gell? Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, das hat man ja letzte Woche schon mal, ist, dass halt Kilde nicht so ein großer Allrounder ist, wie es Odermatt ist. Ich denke mal, es ist jetzt auch nur eine Frage der Zeit, bis dann Odermatt tatsächlich mal eine Abfahrt gewinnt. Aber solange Kilde da einigermaßen mithalten kann, ist das natürlich ganz großartig. Also mithalten kann im Sinne von seine Paradedisziplinen sind ja Abfahrt und Super-G und gut, oder man hat noch eine dritte Disziplin, in der er nicht schlecht ist. Ja, also es ist ein ungleiches Duell wahrscheinlich, aber solange es auf dem Niveau abläuft, ist es einfach großartig zu sehen, wie die zwei sich da ja so richtig geschmeidig duellieren. Und ich hoffe auch, es bleibt dabei. Es macht's interessant, macht's spannend, schön anzuschauen.
Jetzt sind Roman, der Tom, du und ich, wir sind Leute, die uns grundsätzlich sowieso jedes Skirennen anschauen. Aber packt diese Rivalität, denkst du, packt die auch den Skifan in Österreich generell? Weil die Österreicher natürlich immer dann und die Deutschen eigentlich auch immer dann besonders interessiert sind, wenn jemand aus dem eigenen Lager dabei ist. Das ist jetzt in dem Fall bei diesem Duell nicht der Fall. Wie packend ist das Duell für dich, aber wie packend ist es für die Skiöffentlichkeit in Österreich, denkst du?
Ich glaube, alleine von der Medienlandschaft geht es ja auch bestimmt, mitbestimmt. Glaube ich nicht, dass das wirklich so ist. Ich glaube, dass mehr die Geschichten sind, dass an Matthias Mayer jetzt bei uns Zweiter oder Dritter wird, anstatt dass er Odermatt gegen ein Kilde gut fährt. Ich glaube nicht, dass das wirklich groß ist. Also, das Duell ist cool, aber Odermatt ist ein Wahnsinn, gell? Aber das ist auch unheimlich jung auch noch. Ich glaube, dass er noch so dieser Figurencharakter, dieser Typencharakter noch ein bisschen fehlt. Weil der Kilde ist auch schon lange dabei. Aber war jetzt auch nie so eine polarisierende Figur, wie es früher jetzt, wie es jetzt andere waren, gell? Also rein aus dem Ausland, gesprochen, wenn wir jetzt als Österreicher den Norweger zuschauen, so, oder? Also ich glaube, dass mehr die österreichische Krise in die Technikdisziplinen, wenn es dann so ist, ein Thema ist, anstatt dass jetzt an Odermatt der Seriensieger wird, glaube ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Figuren, so gut sie auch sein mögen und so nett und prickelnd das Duell auch ist, dass es jetzt so vom Hocker reißt. Eben, ich weiß, der Tom wird mir zustimmen, ich glaube, dass so ein bisschen dieser Typencharakter noch fehlt. Meine Odermatt, der nimmt sich eh kein Blatt vom Mund, oftmals. Also der ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung und diesen Nimbus des Unbesiegbaren, ja, das braucht auch immer ein bisschen Zeit, glaube ich. Aber Martin Hirscher war ja auch nicht vom ersten Gesamtweltcup-Siegwecker-Figur, das hat sich auch dann erst eingespielt, also dann wurden die ganzen Mythen und Geschichten rundherum entstanden sind und alle Sperrenkelchen und also, ja.
Moment. Tom, ganz kurz, aber reicht das nicht, dass Kilde jetzt einen Schnauzer hat? Will uns Roman das damit sagen, dass der Schnauzer von Kilde nicht reicht, dass sich die ganze Welt für ihn interessiert? Tom, sorry.
Nee, ist schon in Ordnung.
Umgekehrt, naja. Habe ich mir gedacht, aber ich will es nicht böse sein. Also, ich weiß nicht, das wird ja wahrscheinlich...
Oh, jetzt haben wir den Roman...
Jetzt haben wir den Roman verloren, ja. Das ist schade.
Sie sind ins Auto eingestiegen. dann setzt du an und ich versuche ihn wieder reinzuholen, ja?
Alles klar, ja. Soll ich gleich reden?
Ja, red gleich bitte, ja, natürlich. Ist alles live hier.
Ach so, na dann ist schön. Ja gut, na ich finde halt beim, der Odermatt hat vielleicht ein bisschen das Pech, dass er halt jetzt aus dieser Pandemiezeit rauskommt, wo die Leute, glaube ich, ein bisschen anderes zu tun hatten, als sich für Skirennen zu interessieren. Dann hattest du als Medien natürlich auch bestimmte Beschränkungen. Ich glaube, dass der schon, wenn er so jetzt in diesem Winter gut fährt, dass er dann halt auch international schon eine andere Hausnummer wird. Gut, die österreichischen Befindlichkeiten kann ich durchaus nachvollziehen, dass denen ihre eigenen Leute ihnen wichtiger sind als die internationalen und gerade die Schweizer. Ja, es fehlt bestimmt noch ein bisschen, um diese beiden Figuren da ein bisschen, ich will nicht sagen, herauszuarbeiten, aber ja, ich meine, bei Kilde ist es halt so, er ist in vielen Teilen der Ski-Interessierten oder halbwegs Ski-Interessierten Leute, ist er immer noch der Freund von Frau Schifrin. Gut, darüber kannst du ihn verkaufen, aber das wird auf Dauer halt nicht ausreichen. Insofern, ich denke mal, dass es, wenn dieses Duell so weitergeht, dass sich natürlich das mediale Interesse und auch die Geschichten schon potenzieren werden und man über diese Leute mehr erfährt, die Leute sich auch dann mehr dafür interessieren, wenn du hörst, was, dieser Odermatt hat schon wieder was gewonnen, was ist das für ein Typ oder dieser Kilde, aha, okay, ich weiß, der ist der Freund von der Schifrin, aber was ist das eigentlich für ein Typ? Ich glaube, wenn dieses Duell ein bisschen so weitergeht, dann wirst du das automatisch mitbekommen, dass die Leute sich für diese Figuren, für diese Geschichten, die dahinter stecken, einfach mehr interessieren. Insofern ist alles nur eine Frage der Zeit, bis das noch ein bisschen ja an Fahrt aufnimmt.
Finde ich aber eine großartige Umkehrung. Wir sagen ja auch in diesen Kreisen nicht mehr Spielerfrau, aber Kilde ist halt zum zum Schifrin-Mann geworden, ja. Das ist
Fahrermann,
eine Skifahrerin-Mann, ja. Ist tatsächlich so. Jetzt hat aber Roman gerade vorhin, jetzt haben wir ihn wieder erreicht. Roman, du hast vorhin gerade etwas von, und mich jetzt fast vom Stuhl gehaut, etwas von einer Technikkrise im ÖSV gesagt. Ich dachte, unsere herrlichen Slalom-Heroen um Manuel Feller, um Blackie Schwarz, der wieder in Hochform ist. Was ist da los? Krise. Wie, die fahren jetzt in Val d'Isère, glaube ich, am Wochenende. Da erwarte ich mir Doppelsiege im Riesentorlauf und im Torlauf. Roman, was ist da los?
Vielleicht gibt es es eh. Ja, ich meine, es war ja erst Ohrrennen, also es ist ja noch nicht viel passiert. Marco Schwarz, 13. da in Sölden. Und danach war jetzt dann eh Absagen, Chaos und so weiter. Also es wird sich jetzt eh weisen. Ich meine, es ist jetzt eigentlich noch nicht wirklich was passiert, um jetzt davon zu sprechen. Aber natürlich, das, was bisher passiert ist, ist jetzt, ich habe es jetzt auch auf die Damen bezogen, war jetzt bisher noch nicht wirklich ruhmreich. Also vor allem, es steht jetzt wieder auf beiden Seiten, sowohl in Sestriere als auch in Val d'Isère ein Riesentorlauf an. Also ist die Gefahr, dass davor mal von Leistung bringen müssen gesprochen wird. Deswegen ist eigentlich eher in die Richtung gegangen. Gell? Dass sie alle Siegläufer sind, man, der Manuel Feller war ein Riesentorlauf. Dritter in der Gesamtwertung letztes Jahr, also man, das ist da geht schon viel zusammen, das passt schon. Aber sie haben nicht liefern können in Sölden und dann ist natürlich immer, weil nach Sölden ist normalerweise nichts, das Jahr war es gut, weil war sehr viel über Absage in Zermatt die Rede. Da hat man dann weniger Zeit gehabt, um das nochmal zu zerpflügen. Aber andererseits ist es ist mehr über Absagen gesprochen worden als über Freunde selber. Aber jetzt natürlich, wenn's jetzt ist natürlich die Interessenslage andere, wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann wird's wieder Thema sein, aber das Potenzial ist da, ist eh klar, dass wir es können, weiß man auch. Aber ein gewisser Druck ist natürlich schon da.
Ich will ja keinen Finger in die Wunde legen, aber von wem reden wir hier? Also wenn ich mir die Riesenslalom...
Na, Riesenslalom reden wir gar nicht, Tom, da reden wir nicht. Riesenslalom ist gestrichen in diesem Jahr, als österreichische Disziplin. Ja,
ach, wie schön. Ja, da macht das euch aber einfach, ihr zwei Hübschen. Verstehst? Also, aber gut, wollt ihr jetzt über den Slalom reden, oder was?
Naja, im Riesenslalom...
Slalom ist einfacher zum Reden, ne?
Ja, findest du. Okay, dann... wen habt ihr denn, wer war denn letztes Jahr unter den Top 10 der Österreicher im Slalom-Weltcup?
Manuel Feller.
Ja, und dann? Ja,
das muss reichen.
Ja, dann wird's düster.
Düster. Ja, aber Blackie hat eine ganz schwache Saison gehabt, eben weil er zurückgekommen ist aus Verletzung, der wird schon wieder da sein.
Und mal ganz ehrlich, wenn Johannes Strolz nicht irgendwie beschlossen hätte, er fährt jetzt so schlecht, dass er alles selber machen muss und dann mal richtig gut fährt, dann würdet ihr richtig blass ausschauen, oder? Also, Entschuldigung, aber das ist, jetzt mal ohne Flachs, ihr habt ja nichts mehr. Das ist alles
nur wenn... Naja, also Adrian Pertl kommt wieder zurück.
Große Newcomer und große Comebacker. Also.
Ja, also Roman, ist der Pertl wieder da? Der hat auch ein ganzes Jahr aussetzen müssen. Fährt er wieder?
Genau, ja.
Ja, okay, also das ist schon mal einer. Wir erschlagen euch einfach Massen, zahlenmäßig, wie es bei Asterix auch heißt. Wir drücken sie einfach zahlenmäßig. Du kannst natürlich mit Linus Strasser um die Ecke kommen, Tom. Kannst du immer machen. Und ich schaue dem Linus auch unheimlich gern zu, wenn er Ski fährt. Ja. Aber in der Masse sind wir fürchterlich. Und in der Masse werden wir den Ski-Weltcup überrollen, auch im Slalom.
Also ihr geht jetzt noch im Gießkannen im Prinzip.
Ja, absolut, absolut.
So nach dem Motto, irgendein blindes Huhn findet schon ein Korn. Oder? Ja, genau. Nein, es ist ja nicht so tragisch. Also ich meine, wir wären ja froh, wenn wir auch nur zwei oder drei von euch hätten. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das Ding ist halt einfach, dass ihr in Österreich andere Ansprüche habt, so wie wir mit unserer Fußballnationalmannschaft. Gut, die sind jetzt zum Glück mal ein bisschen reduziert oder werden mal ein bisschen reduziert. Aber ja, also ich finde, ihr müsst euch jetzt nicht verrückt machen. Allerdings auch aus der Ferne betrachtet sieht man natürlich, das sind schon gewisse Löcher, die sich da aufgetan haben, die ein gewisser niederländischstämmiger Skirennfahrer dann mal zeitlang übertüncht hat, gell?
Der Herr von und zu, jawohl. So, Roman, dann wünsche ich dir, jetzt sind wir wir nehmen das einfach gelassen hin und wissen eh, dass wir es besser wissen.
Nein, warte mal, weil ich sehe, aber wenn wir immerhin Marco Schwarzer, also sicher, wenn der liefert, den Hannes Stolz hat ja auch schon letztes Jahr geliefert, so ist es ja nicht, gell, ich mein, auch im Slalom, wird man sehen. Also das Slalom werden wir uns leichter drüber retten können wahrscheinlich, also im Riesentorlauf, aber wenn es im Riesentorlauf aufgeht, wird man sicher, es gibt genug Gurte. Also ich würde jetzt mal Waldis her, aber das ist noch nichts passiert. Das ist bis jetzt einmal nur viel geredet worden und nur wenig Chance gehabt, um sich beweisen, auch das neue Team rund um die Skifahrer, das wird man sehen. Also ich würde einmal das Wochenende abwarten und genau, bin ja voll über mir.
Ja, Panikknopf drücken wir dann nächste Woche. Roman, ich habe noch eine schwierige Frage an den Tom. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Fahr vorsichtig und wir hören uns schon bald.
Super, danke. Tschüss.
Gute Fahrt, Roman.
Danke, Tom. Ciao.
Ja, Tom, und du ahnst schon, worauf ich hinaus möchte.
Aber nicht auf dem ersten FC Nürnberg, oder?
Nein, 9 Jahre. Was sind's? 360 Millionen? Es könnte der dümmste Deal der Baseballgeschichte sein oder doch nicht?
Ich glaube schon.
Ich auch. Ich glaube, den Yankees ist es wurscht, ja, und den Steinbrenners ist es vielleicht auch wurscht, die drucken Geld. Und dann zahlen sie auch die Luxury Tax. Aber ich kann doch nicht einem Mann, der über 30 Jahre alt ist, übrigens, dass Xander Bogaerts nach San Diego geht, das werde ich den Red Sox nicht verzeihen. ganz ehrlich. Nein, weil so eine Integrationsfigur, die kannst du nicht abgeben. Okay. Aber die Yankees, Das ist einfach dumm. Wahrscheinlich konnten sie nicht anders, aber es ist dumm.
Nee. Naja, es ist ja bekannt, dass Leute, die so ab dann 33, 34 sind, dass die normalerweise ihre Qualitäten verlieren, dass die einfach schlechter spielen. Ich glaube aber, dass die Yankees einfach auch dazu getrieben wurden, das zu machen. Man muss ja mal gucken, die Yankees sind die Mannschaft überhaupt. Rekordchampion. Gut, The Evil Empire und was es alles noch dazu ist. Sie konnten es sich, glaube ich, gar nicht leisten, ihn gehen zu lassen. Du musst ja auch mal gucken, was hat es für eine Außenwirkung, wenn du Aaron Judge nicht verlängerst. Das hat ja nicht nur eine Wirkung auf das Publikum, sondern das hat auch eine Wirkung auf Spieler, die sich vielleicht überlegen, ob sie mal einen Free Agent Vertrag bei den Yankees unterschreiben, wenn die schon bei ihrem eigenen Mann Aaron Judge herumknausern. Das ist zwar völlig albern zu sagen, die knausern herum. Ich meine, wenn du ihm diese Kohle hinterher schmeißt, von der du wissen musst, du wirst diesen Return of Investment nie mehr bekommen. Ja. Aber ich glaube, dass da einfach auch diese, so Soft Arguments irgendwie mit im Spiel waren. Also, ich glaube, sie wissen, es gibt ja so, ich will nicht sagen so Untersuchungen, aber es ist ja allgemeines Grundwissen, ja, dass so ab 34, 35 die Leute einfach nachlassen, dass sie dieses Niveau, das sie mal halten oder mal hatten, nicht halten konnten. Und das, also klar, die werden das nie von ihm kriegen, was sie in der vergangenen Saison bekommen haben. Zumal er ja auch nicht
ist immer mal verletzt.
Er schaut öfters mal zu. Aber ich glaube ganz einfach, sie mussten es tun, weil sie hätten sich, um es mit einem bösen Wort zu sagen, sie hätten sich lächerlich gemacht, wenn sie es nicht gemacht hätten. Ja. Sie hätten kein gutes Bild abgegeben.
Ja, und ich bin, warum auch immer, hege zumindest minimale Sympathien für die San Francisco Giants und bin sehr froh, dass die nicht diese Kohle ausgegeben haben für ihn, weil das wäre es nicht wert gewesen. Ja, weil er wird.
Ja. Wenn sie jetzt Carlos Correa massiv überbezahlen.
Okay. Ja.
Weil irgendeinen brauchen sie jetzt.
Ja, naja, aber echt, ja. Wie man Bogarts gehen lassen kann von den Red Sox, das ist so dämlich. Dann, und jetzt haben sie, wie heißt er da, Takashi irgendwie, einen Japaner, glaube ich, 5 Jahre 90 Millionen, da ist die Kohle dann da. Es ist sehr belastend.
Ja, wobei der ist ja nicht mal schlecht. Das muss man auch dazu sagen. Was ich halt ein bisschen irritierend finde, sie haben sich ja nicht mal schlecht aufgestellt. Ich meine, sie haben jetzt einen geilen Pitching-Core, sie haben also vor allem einen geilen Bullpen haben sie jetzt, ja. Also jetzt haben sie noch Kelly Jensen geholt. Ja. Und der Japaner soll ja wirklich nicht schlecht sein. Also der war ja, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, war der in den letzten 2 Jahren der Beste in der japanischen Liga. Hat eine unfassbare Ratio, was Home Runs und Strikeouts oder Walks angeht. Also der ist schon nicht schlecht. Muss sich natürlich auch erstmal akklimatisieren. Also wenn du zu den Cubs schaust, die haben ja auch einen Japaner geholt, der hatte natürlich schon Anpassungsschwierigkeiten. Das darf man nicht vergessen. Aber klar, du hättest Bogarts nie gehen lassen dürfen. Also das ist genau das im Umkehrschluss. Das wäre ungefähr so, als ob die Yankees den Judge hätten gehen lassen. Das kannst du einfach nicht machen.
Ja, und Xander Bogaerts wäre, auch wenn er jetzt massiv viel Kohle bekommen hat, wäre es, 11 Jahre, glaube ich, oder? Hat er auch bekommen. Und 230 Millionen.
280, oder?
280 sogar. Naja, jedenfalls, natürlich ist das massiv viel Geld. Aber es ist enttäuschend. Tom, ich danke dir. Wir plaudern vielleicht schon nächste Woche wieder. Hier gibt's eine Pause in der Big Show 589.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 589. Wir wenden uns mal wieder nach wochenlanger Abstinenz und Absenz der National Basketball Association zu und tun dies mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
Ich habe dir ein paar Themen angekündigt, aber nicht dieses. Roger Federer, weil ich es gerade gesehen habe. Roger Federer war vor, ich weiß gar nicht, war es gestern oder war es schon vor 3-4 Tagen bei den Brooklyn Nets zu Gast, ist dort in der ersten Reihe gesessen, gemeinsam mit seinem Agenten, mit Tony Gottsig und dessen Söhnen. Welches Team, Sepp, bekommt man denn zu sehen als Zuschauer der Brooklyn Nets dieser Tage? Ist es sehenswert, was in Brooklyn abgeht? Egal, ob man jetzt in der ersten Reihe sitzt wie Roger Federer oder nicht.
Durchschnittlich mit ein bisschen Luft nach oben. Also fünf der letzten sechs haben sie gewonnen. Seitdem sie den Coach ausgetauscht haben mit Jacques Vaughn. Die Defense ist respektabel gewesen sogar zuletzt. Und das in Kombination mit natürlich Kevin Durant, der nach wie vor ein veritabler MVP-Kandidat ist, so wie er spielt. Und den ganzen anderen, nicht Additionen, aber Spielern, die dazugekommen sind, die verletzt waren, die lange draußen waren, die wichtige Rollen einnehmen. Seth Curry, Joe Harris, Ben Simmons war auch verletzt raus. TJ Warren ist jetzt neu dazugekommen. Und Kyrie Irving, der ja suspendiert war, aber dann wieder zum Team gestoßen ist. Es ist durchaus ein Team, das unangenehm zu spielen ist. Also die Brooklyn Nets sind Vierter im Osten. Das ist jetzt sicherlich kein absoluter Top-Contender, so wie sie bisher agiert haben, aber der Saisonstart war katastrophal und seitdem sie, wie gesagt, ein paar Dinge verändert haben, läuft es einigermaßen solide. Also besseres Mittelklasse-Team mit ein bisschen mehr Spielraum nach oben, wie gesagt.
Jetzt hat, weil du Kyrie Irving ansprichst, der hat sich, wenn ich es richtig gesehen habe, möglicherweise sogar für das letzte Heimspiel, hat er sich sein Nike-Logo abgeklebt, weil Nike den Vertrag mit ihm gekündigt hat. Findet jemand wie Kyrie Irving sofort einen Ersatz, denkst du? Oder hat er vielleicht sogar schon einen Ersatz gefunden?
Also wenn er wollte, irgendjemanden finden, wäre, glaube ich, kein großes Problem. Es gibt genügend Anbieter. Ein paar Brands, die nicht mal in den USA jetzt sitzen, sondern in anderen Ländern, die würden sicherlich lieben gerne jemanden wie Kyrie Irving, der einen der besten Signature-Sneakers in der NBA hatte, einer der populärsten auch, nicht vergessen. Ja, also unabhängig von der Persona Kyrie Irving, sein Schuh ist einer der am meisten verkauften und einer der populärsten gewesen bei Nike. Wenn er jetzt händeringend unbedingt irgendjemanden haben wollen würde, dann wäre das kein allzu großes Problem. Ich denke eher, dass da vielleicht gewartet wird bis nach dieser Saison und dann neu verhandelt mit, ja, aus Kyries Sicht sicherlich hoffentlich ein größerem Anbieter als so ein paar dieser kleineren Brands, die da auch so ein bisschen rumrotieren in der NBA.
So ein kleiner Schuhbetrieb aus Unterthingau im Allgäu, der sich denkt, komm doch, schnapp ich mir doch den Kyrie. Nein, ich habe Sepp angekündigt, wir wollen in erster Linie ein bisschen darüber sprechen, wie es den Deutschen geht. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mir die Standings anschaue im Moment, dann stelle ich fest, leider Sepp, dass die Orlando Magic halt wieder unter aller Sau sind, zumindest was die Bilanz angeht. Und uns hat ja Franz Wagner begeistert bei der Europameisterschaft über große Teile im Sommer. Wie trübe sind da die Aussichten oder sind sie vielleicht gar nicht so trübe, dass die beiden, die Wagners auch früher oder später mal um ein bisschen größere Fleischtöpfe mitspielen?
Ja, momentan sehr, sehr trübe. Also Orlando, absolute Katastrophenmannschaft. Das ist, wenn nicht das schlechteste Team der NBA, dann sicherlich eins der drei schlechtesten. Aber Jens, das ist ja gar nicht so schlimm, ne? Gewisser Victor Wembanyama, dieses Monster-Talent, von dem viele sagen, er ist der talentierteste Nicht-NBA-Spieler, den es jemals gegeben hat, inklusive LeBron James. Das erhöht natürlich die Chancen. Je mehr man auf den Sack kriegt in dieser Saison, desto höher sind die mathematischen Chancen auf mehr Ping-Pong-Bällchen-Kombinationen und damit Victor zu ziehen. Orlando ist sehr jung. Orlando hat einen sehr unerfahrenen Coach. Orlando hat kaum Veteranen und Orlando hat auch keinen großen Plan. Orlando hatte viele Verletzte. Deswegen ist jemand wie Franz Wagner auch viel mehr mit dem Ball in der Hand in dieser Saison aktiv, muss viel mehr kreieren. Da haben Leute wie Markel Fultz gefehlt. Paolo Banchero ist neu dazugekommen, der Number One Pick, der wahrscheinlich Rookie of the Year werden wird. Also insgesamt ist das so viel los und dieses Team, dem fehlt so viel an Qualität und auch an Kontinuität, dass es sicherlich eine lange, lange Zeit dauern wird, bis diese Youngster A, ein Alter erreicht haben, in dem sie konstant produzieren und B, bis dieses Team auch konsolidiert genug ist, damit man genau weiß, was sind denn eigentlich jetzt die Rollen? Wie spielen diese Jungs zusammen? Wer spielt wann? Wo ist wer in der Rotation gesetzt? Wer nicht? Mo kam jetzt vor kurzem erst dazu, hat 8 Spiele in dieser Saison gemacht und die letzten 4 ist er gestartet. Natürlich legt man da auf, ja, aber ist das unbedingt Moritz Wagners ideale Rolle bei einem Winning-Team? Es ist immer einfacher bei einem Team, das keinerlei Ambition hat, 25 bis 30 Minuten zu sehen und da aufzulegen wie in der Flippermaschine, als bei einem soliden Playoff-Team oder vielleicht sogar bei einem respektablen Contender 15 bis 20 Minuten eine wichtige Rolle einzunehmen. Und Maxi Kleber in Dallas hat natürlich eine ganz andere Ausgangssituation wie die Wagners jetzt in Orlando. Aber für ihre Entwicklung, weil sie jung sind, ist es natürlich ideal. In Orlando können sie sich austoben, da können sie auch viele Fehler machen. Ich glaube nicht, dass die Erwartungen in Orlando enorm hoch sind, auch wenn manche fordern, feuert den Coach und versucht mal was anderes. Ich glaube, dafür ist es noch viel zu früh. Ich würde abschätzen, wenn es so weitergeht und wenn sie, selbst wenn sie Victor nicht bekommen, nochmal einen hohen Pick erhalten und sich alles so entwickelt, wie man das im Idealfall projizieren könnte, dann dauert es vielleicht noch 2-3 Jährchen, bis dieses Team zumindest solide ist. Aber die Saison Katastrophe, ja.
Also das erste Mal, wo ich auf die Orlando Magic aufmerksam geworden bin, war in jenen Jahren, wo du wahrscheinlich noch gar nicht geboren warst, als Shaq dort gespielt hat mit Penny Hardaway.
Ich so jung bin ich auch nicht mehr. Ich habe da schon längst die NBA verfolgt gehabt, 2-3 Jährchen und der Shaq Rookie of the Year und dann Penny nochmal dazu bekommen. Da war Orlando erst 3 Jährchen überhaupt in der NBA. 1989 wurde diese Franchise überhaupt an den Start gebracht.
Lebt diese Franchise, weil ich krieg's ja vom Baseball mit. Bei den Tampa Bay Rays, da sind immer 8 Zuschauer im Stadion, außer wenn die Yankees da sind und dann ist die Hütte einigermaßen voll, weil eben in Florida so viele Yankees-Fans leben. Aber lebt diese Franchise oder gibt's da irgendwann mal, ist die Gefahr, dass diese Franchise verkauft wird, wenn sie jetzt über Jahre nicht läuft und irgendwo anders hin verpflanzt wird?
Nö, ich glaube, dafür ist es da zu solide. Ich glaube, dafür ist auch Florida einfach ein viel zu angenehmer Markt. Ist halt so, wenn du nichts gewinnst, dann kommen die Fans natürlich auch nicht, ne? Also wozu sollst du da jetzt unbedingt in die Arena, gerade in Florida? Wir kennen die Demografie des Staates, wir kennen auch die Demografie Orlandos, da gehen viele nur hin wegen Disney World. Und wenn es dann nichts zu gewinnen gibt und wenn auch das Produkt auf dem Parkett jetzt nicht aufregend ist, dann ziehst du damit nicht gerade viele, viele Fans in die Halle. Also ich glaube, attendance-mäßig sind sie unter den schlechtesten 5 oder 6 Teams. Aber das ist irgendwo erwartbar, denn es geht vielen Teams schlecht spielen. Ziemlich ähnlich. Also kein mieses Team als irgendwie oder 10 bei den Kartenverkäufen platzieren.
Apropos Teams, die nicht gut spielen. Muss man da die Dallas Mavericks mit reinnehmen mit einem 13-11 Rekord oder ist jetzt vor Weihnachten eh eigentlich alles wurscht und man darf nicht zu weit zurückfallen?
Dallas ist ja auch ungefähr in derselben Kategorie, vielleicht ein bisschen drunter sogar wie die Brooklyn Nets. Also mittelmäßig mit einem absolut genialen Spieler in Luka Doncic. Hatten natürlich einen unglaublich miesen Run, hatten sie glaube ich 6 oder 7 von 10 verloren zwischenzeitlich und zuletzt lief es wieder ein bisschen besser, Sieg gegen Golden State, Sieg gegen Phoenix, Sieg auch jetzt gegen Denver und als nächstes kommen die Milwaukee Bucks, also wenn sie das auch noch gewinnen, dann könnte das so ein kleiner Turnaround sein in der Saison, haben ein paar Sachen umgestellt, Tim Hardaway ist jetzt in der Startformation. Der hat endlich seinen Wurf gefunden. Hilft natürlich, wenn du neben Luca spielst und freie Würfe endlich mal bekommst. Das war lange Zeit nicht der Fall. Und mal schauen, wie Dallas dann nach diesem brutalen, ja, so Zwischenstretch dann mit viel einfacheren Gegnern umgeht. Es könnte schon sein, dass jetzt so die besten Wochen bevorstehen. Ja, sie haben Oklahoma City, sie haben zweimal Minnesota, sie haben Houston, sie haben die Lakers, New York, die Spurs. Bis zur Jahreswende. Also das sind alles Teams, die durchaus zu schlagen sind. Und dementsprechend kann es gut sein, dass Dallas so einen kleinen Sprung nach oben machen wird. Ist das jetzt ein absoluter Top-Contender, so wie sie sich bisher präsentiert haben? Auf gar keinen Fall. Also da sind andere Teams in ganz anderen Sphären. Aber ich sehe sie im Idealfall, wenn alles zusammenpasst, tatsächlich auch so im oberen Mittelfeld und definitiv nicht dort, wo sie momentan stehen. Das ist, das war bisher recht enttäuschend. Also Platz, ja, was 16, 17, so von 30 ungefähr, wenn man so ein Power-Ranking ungefähr sich vor Augen hält, da sind die Dallas Mavericks eigentlich weiter oben anzusiedeln.
Gut, jetzt sprichst du noch so nebenbei die Lakers an. Dennis ist gestartet in der Nacht von gestern auf heute, wenn ich das richtig interpretiere, gegen Toronto, in Toronto verloren mit 13. Aber wenn ich mir die Starting Five anschaue, kein LeBron James, kein Anthony Davis, was ist bei den Lakers? Was ist bei den Lakers? Wo liegt's im Argen? Welche Perspektive hat dieses Team? Mit Dennis, wie hat er sich eingefügt nach seinem späten Einstieg?
Boah, ja, der kommt jetzt erst so in die Pushen. Der hat's natürlich nicht einfach gehabt, so spät erst dann zum Team zu stoßen und dann lange verletzt raus zu sein und dementsprechend, sieht halt auch die Performance bisher aus, also 8,5, 9 Punkte im Schnitt und 3, 4 Assists, erst 10 Spiele absolviert. Der Wurf ist Katastrophe, 27% von der Dreierlinie, aber nichtsdestotrotz, also er ist vermutlich der beste Guard für die Starting Five. Also er bringt das, was Patrick Beverley in der Defensive bringt Dennis auch und er ist offensiv explosiver. Kann attackieren, kann ein bisschen scoren, kann ein bisschen entlasten. Also wenn man dieses Team so zusammenhält. Und bei den Lakers kommt sehr viel auf die nächsten paar Wochen an. Sie haben jetzt einen brutalen Auswärtstrip durch die Eastern Conference und es kann sein, dass sie so weit abstürzen, dass das Front Office dann entscheidet, okay, wir müssen ein paar Moves machen, wir müssen ein paar Trades abwickeln. Aber wenn das Team so zusammenbleibt und wenn man entscheidet, in dieser Form, die Anthony Davis uns bisher gezeigt hat, ja, absolut dominant, so die letzten paar Wochen auch mit Abstand der Hauptgrund für diesen 8-2 Run, den die Lakers hatten und so die Verbesserung in den letzten paar Wochen, ein bisschen Hoffnung für die Saison, dann wäre Davis für mich der auf Nummer 1 gesetzte Russell Westbrook, den man sicherlich nicht losbekommt in einem Trade oder ja, wenn, dann wird es ein ganz, ganz schwieriger Trade für die Lakers. Weiterhin als sechster Mann, da scheint er sich entweder A mit angefreundet oder B ja sich mit seiner Situation so abgefunden zu haben in Los Angeles. Und dann LeBron plus Anthony Davis plus Dennis Schröder plus Austin Reeves, Lonnie Walker, wenn sie da noch so ein bisschen haben. Vielleicht ist dieses Team gut genug, um die Play-in-Spots zu erreichen, also Platz 7 bis 10 dann in der Western Conference. Das ist der Idealfall. Worst-Case-Szenario, dieses Team hat absolut kein Shooting, Katastrophe von der Dreierlinie, mit Abstand das schlechteste Team der NBA, sowohl was die Dreier pro Spiel anbelangt, als auch die Trefferquote von jenseits der Dreierlinie. Die Crunch-Time-Offense, wenn es hart auf hart kommt, wenn Spiele knapp sind, kurz vor Schluss, eine absolute Katastrophe, also alles kommt so ein bisschen zum Stillstand für eins der normal schnellsten Teams der NBA. Sie haben die zweitschnellste Pace normalerweise, aber in der Crunch-Time, da stehen alle nur rum und keiner scheint so richtig zu wissen, wie kriegen wir den Ball zu Anthony Davis. Da müsste er eigentlich hin. LeBron James, in die Jahre gekommen, 20. Saison, verletzungsanfälliger als je zuvor. Wahnsinn nach wie vor, was er auch auflegt. Ja,
aber trotzdem, 20. Saison.
Ja, natürlich. Also der Rekord von Kareem Abdul-Jabbar, das ist eine tolle Story, den wird er wahrscheinlich pulverisieren auch in dieser Saison. Das wird alles platzen. Aber wie sicher ist es, dass der dann fit ist? Also du hast dann natürlich so die Vexierfrage. Konservierst du ihn so gutes Geld für die entscheidende Phase der Saison? Kannst du dir das überhaupt erlauben, wenn du sowieso den Siegen nachjagst? Also tabellarisch sieht es auch nicht gerade rosig aus für die Lakers. Und so wird's halt vieles drauf ankommen. Wie gewinnen sie einige dieser knappen Spiele? Wie viele Siege können sie sich stibitzen sozusagen? Sie sind nur, in Anführungszeichen, zwei Spiele entfernt von den Play-In-Rängen. Das ist jetzt nicht unmöglich. Aber wie gesagt, mit Blick auf die auf den Spielplan, mit Blick auch auf die Gegner, die sie da hatten, als sie so erfolgreich waren mit 8 Siegen aus 10 Partien, das waren absolute Katastrophengegner. Ja, Detroit, San Antonio, 3-mal die Spurs geschlagen, Washington, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine schwierige Aufgabe für egal welches Team. Und jetzt haben sie diesen West Coast Trip, ich glaube 11 der nächsten 16 Partien sind auswärts. Das ist schon hart. Also es kann gut sein, dass sie bis zum Saisonende dann auch bangen müssen um die Play-In-Ränge. Und wie gesagt, selbst wenn Anthony Davis dann in dieser Form bis zum Saisonende agiert und LeBron James fit bleibt, dieses Team wird sicherlich nicht viel mit den Conference Finals oder sogar mit der Championship zu tun haben.
Okay, dann habe ich noch ein letztes für dich, weil ich kann mich noch erinnern an den Hype um Zion Williamson, als der in die NBA gekommen ist. Da war ich auch noch ein kleines bisschen interessierter. Ich sag's ganz offen, also wenn ich mir jetzt hier die Starting Five der New Orleans Pelicans anschaue, aus dem Spiel gegen die Detroit Pistons, okay, da komme ich schon auf gleich und sag, hätte ich der richtigen Sportart zugeordnet. CJ McCollum, ja? Das ja. Hat sich Zion, weil ich erinnere mich, dass er nicht fit ausgeschaut hat in seinen jungen Jahren, und er ist immer noch relativ jung, aber führt er dieses Team jetzt richtig an? Ist das Flug im Moment, dass die eben in der Western Conference mit 16, 18 sich alles ganz, ganz eng beieinander mit den Suns und mit den Grizzlies, aber wie gut sind die Pelicans wirklich, wie gut ist Zion?
Zion ist also unfassbar gut. Das hat er uns, glaube ich, auch gezeigt, als er gespielt hat in seinen ersten beiden Saisons, 1920, 2021. Dann bist du natürlich ein Jahr raus, siehst ohnehin aus wie so ein Würfel und den Leuten fällt es dann umso einfacher, gerade in unserer Zeit dann Witze zu reißen.
Ja, Body-Shaming, um Gottes Willen, ja.
Body-Shaming, ne? Body-Shaming, ja. Aber mal drauf gucken, was er da leistet für die Pelicans, ja, 24-7, 4 Assists im Schnitt und defensiv auch auf einem ganz anderen Level angekommen. Also der Typ hat geackert und die Pelicans fantastische Arbeit geleistet, was die Zusammenstellung des Kaders anbelangt. Das Coaching, Willie Green, einer der besten Coaches der Liga, so wie er dieses Team umgekrempelt hat. Und hey, wenn du als eines von nur ganz, ganz wenigen Teams sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung zu den Top 5, 6 Teams der Liga zählst und Teams wie Phoenix deklassierst und Teams wie Denver deklassierst, dann kann das natürlich nur so ein Flug sein, wie du sagst. Kleiner Sprung in der Matrix, aber ich glaube, dass die Pelicans mehr sind als so eine kleine Wohlfühlstory bisher in dieser Saison. Ich glaube, dass dieses Team gefestigt genug ist und gut genug ist. Und Zion Williamson, irgendwann ist ja auch mal gut mit den Verletzungen. Ja, also es ist jetzt hier keine Greg Oden-Situation, der der kaum spielen konnte, der kaum auf dem Parkett geblieben ist. Das ist eine schwierige Verletzung bei so einem Typen. Dann dauert es eben ein bisschen länger, bis du zurück bist. Aber wenn er spielt, sei, dann hat er, glaube ich, von seiner Rookie-Saison an gezeigt, was es für ein explosiver Typ ist. Und du baust das Team dann um seine Stärken herum auf, holst dir mit CJ Collum einen der besten Two-Guards der Liga, hast Brandon Ingram, hast Valanciunas, hast Defense, Jose Alvarado, einer der besten Verteidiger. Und ja, so legst du nach und nach die Puzzleteile zusammen. Und die Pelicans, sicherlich eine der guten Stories in der Saison. Und ich antizipiere stark, auch wenn sie sicherlich am Ende nicht Erster bleiben im Westen, denn der ist brutal. Aber dass sie eine gute Rolle spielen werden und sich für die Playoffs qualifizieren und nicht abfallen ins Play. Und selbst wenn es nur das Play-In wäre und sie dann den Sprung in die Playoffs schaffen, dann ist es trotzdem ein Erfolg, denn dieses Team hatte wie wirklich niemand auf der Rechnung. Sie selbst nicht als eines der besten Teams in der Western Conference nach mehr als einem Viertel der Saison.
Das wäre doch ein richtig schöner Farbtupfer. Mal eine schöne Überraschung. Nun gut. Wir machen eine Pause und bedanken uns herzlich. Danke dir, Sepp. Eine kurze Pause und dann hauen wir uns mit Tennis raus.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und ihr hört sportradio360.de.
Die Big Show 589 neigt sich dem Ende zu mit einer, es ist natürlich eine traurige Nachricht, mein lieber Jörg Almaroth, aber 91 Jahre sind ein biblisches Alter. Grüß dich, wir sprechen natürlich über den Tod von Nick Politieri.
Hallo,
ja, 91 Jahre und bevor wir auf den Großmeister selbst zu sprechen kommen, ich habe mal nachgedacht, wenn man eine Reihe an legendären Coaches im Tenniszirkus aufstellen würde, da fällt mir spontan Bob Brett ein, dann ja, mit dem österreichischen Touch natürlich Günter Bresnik.
Ja.
Aber irgendwie, Jörg, über allem schwebt Nick Politieri, oder nicht?
Nicky Pilli sollte man nicht ganz vergessen.
Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, hast du recht. Ja.
Der mit mehreren Mannschaften den Davis Cup gewonnen hat, das ist schon ja, und auch mit eben mit Nationen, wo man es jetzt nicht für möglich gehalten hätte. Nick Politieri ist aus den verschiedensten Gründen natürlich die Figur, die da in den Sinn kommt. Ich meine, natürlich zuallererst die Erscheinung selbst, der braun gebrannte Körper. Er hat mir selbst mal gesagt, man hätte ihn oft verulgt und ihm gesagt, er sähe aus wie ein Hähnchen auf dem Grill, was seine Körperfarbe angeht. Ja, die Sonnenbrille, der freie Oberkörper, immer dieses Gefühl der Drahtigkeit, ne, und Fitness, das er ja auch wirklich bis ins hohe Alter vermittelt hat. Also ich habe ihn oft getroffen und habe natürlich jetzt nicht immer drauf geguckt, wie alt er ist, aber ich hätte mir wahrscheinlich niemals dann in diesen Momenten träumen lassen, dass er da schon ja über 60 einerseits, dann über 70, später über 80 sogar war. Und ja, nie einem das Gefühl vermittelt hätte, dass das eben ein alter Mensch oder so ist. Ja, Wahnsinn. Und wie gesagt, mit Politieri, ich habe es auch mal auf Twitter gesagt, erstens wurde es nie langweilig natürlich mit ihm, zweitens er verbreitete immer gute Laune, immer dieses Dynamische. Und ja, und das war ihm einfach natürlich auch so ins Blut übergegangen. Ne? Ich meine, diese Lebensleistung hat auch Respekt verdient, ganz egal, ob man nun tatsächlich jetzt sagt, ist er jetzt der beste Techniktrainer der Welt, der beste Taktiktrainer der Welt. Zuallererst war jemand, der jedem seiner Schützlinge natürlich irgendwie diesen Optimismus irgendwie so ans Herz gelegt hat. Und klar, wir werden wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, wie einige seiner Schüler ihren Aufenthalt in der Akademie bewertet haben. Aber ja, andererseits, wenn man sich so die Nachrufe auf Twitter und so weiter durchliest, dann muss man ja sagen, viele haben sich dann auch wieder irgendwo mit ihm versöhnt. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass man über Tote nichts Schlechtes sagen soll.
Ja, fangen wir gleich mit einem Schützling an, der auf mich, wenn ich jetzt zurückblicke, auf mein Interesse für Tennis immer noch die größte Faszination, aus welchen Gründen auch immer, auf mich ausübt. Das ist Andre Agassi, und der geschrieben hat, Nick graduated from us yesterday. das war jetzt nicht besonders herzlich. Und wenn man das Buch liest von Agassi, was ich schon dreimal getan habe, also die ersten Eindrücke, die er von der Bonettieri Akademie gehabt hat, du sagst es ja auch, die waren nicht immer freundlich. Aber für mich ist Bonettieri mit Agassi erst auf der Bühne erschienen. Monica Seles war, glaube ich, ein bisschen früher. Ja. Wann hast du Bonettieri? Wann bist du das erste Mal aufmerksam geworden auf ihn?
Würde ich dir auch so zustimmen. Ich meine, das Camp von Agassi damals, sorry, was für ein gefundenes Fressen für den Zeitungsboulevard, für jeden, überhaupt. Ich meine, Hollywood, Barbara Streisand, Nick Bonettieri, Andre Agassi in seiner Aufmachung. Was wolltest du mehr? Wimbledon war irgendwie gefühlt in seinen Grundfesten erschüttert. Und ich meine, man muss ja auch in dem Kontext sehen, was Andre Agassi, fand ich, in seiner Biografie vieles natürlich auch so aus Marketinggründen reingeschrieben hat, ob das jetzt von Bonettieris Bewertung dazu zählt, ja oder nein. Ich weiß es nicht. Fakt ist natürlich, Agassi und Bonettieri bildeten irgendwie, oder Agassi war, denke ich, in dieser Zeit für jemanden wie Bonettieri ja doch empfänglich. Ne? Also er brauchte diese Selbstvergewisserung, die ihm auch Bonettieri irgendwie geliefert hat, Tag für Tag wahrscheinlich mit irgendwelchen Motivationsansprachen und so weiter. Denn das war wahrscheinlich sein größtes Problem, diese eigene psychische Statur, nicht das spielerische Können oder so. Ich meine, andererseits muss man ja sagen, zu Recht hat es jemand darauf hingewiesen, 1987, als Bonettieri noch nicht so, zumindest jetzt hier in Europa auf dem Radar war, haben nicht weniger als 37 Spieler, ehemalige schon damals oder aktive Spieler von ihm im Wimbledon-Hauptfeld gestanden. Mhm, hat es das vorher oder nachher jemals gegeben? Ich weiß es nicht. Und Bonettieri hat, wenn man es so will, ich glaube, das hat jemand auch zu Recht dieser Tage formuliert, das Konzept überhaupt einer so immensen, massiven Tennis- oder Sportakademie überhaupt eigentlich ins Leben gerufen. Wir reden vom Jahr 1978. Wer hatte das damals auf dem Schirm? Wenn man sich überlegt, dass unser glorreicher Deutscher Fußballbund es im Jahr 2022 geschafft hat, eine nationale Akademie endlich mal auf die Beine zu bringen. Da reden wir jetzt von etwas, was 44 Jahre vorher in Florida entstanden ist und groß und größer geworden ist. Das Einzige, das muss man ja noch hinterher sagen, war, Nick Bonettieris Problem war, so sehr er sich um jeden seiner Schützlinge und alles Mögliche gekümmert hat. Von Geld hat er nicht viel verstanden. Also deswegen ist es ja auch relativ früh zu dieser Übernahme durch IMG gekommen. Aber IMG war schlau genug, das jetzt nicht damals IMG Academy zu nennen, sondern dass das weiter Bonettieri Academy hieß, weil er war der Mann, der die Leute angezogen hat.
Jetzt ein Mann, dem du, das glaube ich, darf ich so sagen, also niemand war näher an Boris Becker dran über die vielen Jahre als du, lieber Jörg, und Becker ist dann auch zu Bonettieri gegangen. Also ich hatte da den Eindruck, dass sich der große Meister gar nicht so sehr selbst um ihn gekümmert hat. Was hat Becker da mitgenommen aus dieser Bonettieri-Zeit?
Um ehrlich zu sein, das war so ein Move in der Zeit, in der Becker so hin und her getrieben war, fand ich nicht Da ging's ja die Trennung von Bob Pratt und dann war Thomas Schmid da und so weiter und Bonettieri kam und da hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass Becker gesehen hat, er muss sich der ja vielleicht tatsächlichen Fachkräfte bedienen und die waren das war relativ schnell dann eben Mike De Palma, ne? Da kam natürlich, oder das hatte auch damit zu tun, dass Becker natürlich nicht jemand neben ihm geduldet, also keine andere Gottheit neben ihm geduldet hatte. Und Bonettieri war ein zu schillernder Charakter, der Becker halt auch etwas weggenommen hätte, glaube ich. Und insofern bot sich da, sag ich mal, stille und zuverlässige, treue Gehilfe Mike De Palma an, ein unglaublich sympathischer Typ, mit dem ich, glaube ich, eins für mich auch selbst, muss ich sagen, emotionalsten Interviews geführt hat, 1995 nach Becker Sieg bei Australian Open am Morgen danach, irgendwie um 6 Uhr an aller Herrgott früh in seinem Hotel, bevor er nach Amerika zurückgeflogen ist.
By the way, Mike De Palma ist viel zu früh auch schon gestorben mit 61 Jahren, glaube ich, letztes Jahr war es. Ja, also der, das war ja der, wirklich der das war der eigentliche Trainer. Ich glaube, das ist ja dann auch, kann nicht so ganz rekapitulieren, aber ich glaube, dass Mike De Palma dann letzten Endes da ausgeschieden ist und dann ja zu Beckers persönlichen Trainer dann irgendwie geworden ist. By the way, das war ein Modell, was ja auch bei Tommy Haas angewendet wurde. Da war es der berühmte Red Amy, der sich um Haas gekümmert hatte, auch zunächst in Diensten von Bollettieri noch und glaubt dann später auch als jemand, der nicht mehr in Bollettieris Diensten, aber trotzdem für Haas gearbeitet hatte. Ja, das, wie gesagt, der Bollettieri hat sehr starke natürlich Spuren, gerade so mit Richtung Deutschland ja mit Haas und natürlich noch mit Sabine Lisicki später gehabt, die, ja, für die war ja ihr eigentlicher Lebensmittelpunkt, selbst über alle Zeiten hinweg, wo sie immer mal wieder nach Deutschland, ja, er hat sich eigentlich immer wieder zu Bollettieri hingewendet, ne? Und so, ja.
Nick Bollettieri, also mit 91 Jahren verstorben. Ganz aktuell, Jörg, habe ich großes Bauchweh. Ja. Es geht in, wann ist es denn? Geht's morgen schon? Also am Donnerstag geht's, wir nehmen am Mittwoch auf, Jörg und ich, geht am Donnerstag diese Veranstaltung in Saudi-Arabien schon los, wo sie alle antanzen. Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Thiem, Zverev, Kyrgios, Wawrinka. Alle, also Multimillionäre. Man kann es nicht anders sagen. Multimillionäre. Zverev hat, glaube ich, 32 Millionen Karrierepreisgeld. Thiem 29 Millionen. Dazu kommen die ganzen Werbeeinnahmen, Antrittsgelder. Und ich frage mich, bin ich der Einzige, und ich hoffe nicht, aber vielleicht doch, bin ich der Einzige, den das, und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, weil der Kollege Moritz Lang von Sky hat auch ein bisschen die Stirn gerunzelt. Muss man denn in Zeiten wie diesen, lieber Jörg, in Saudi-Arabien, gerade in Saudi-Arabien, Tsitsipas ist natürlich auch dabei, wenn es um Geld geht, ist Tsitsipas immer dabei, muss man gerade in Saudi-Arabien aufschlagen, Jörg?
Nein, muss man nicht. Also es ist schon natürlich eine Frage an, klar, wir haben natürlich gesehen, wo uns das Teil übertriebenes Moral oder Moralisieren hingeführt hat bei der WM jetzt, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für einen einzelnen Sportler, der sich jetzt nicht so einer WM hinbewegen muss, die von jemand anders, von irgendwelchen Funktionären vergeben worden ist und wo du als Sportler dann hinfährst, weil eben diese Entscheidung so getroffen wurde. Hier ist es ja eine völlig freizügige Entscheidung eines einzelnen Profis oder seines Teams und nein, das muss natürlich nicht sein. Und muss man sich ja auch wirklich fragen, mit welcher Intention dass diese Veranstaltung stattfindet. Saudi-Arabien ist ein Staat, der auf ganz vielen Gebieten wahnsinnige Defizite nach wie vor hat. Ich meine, klar, die Leute werden nicht müde zu betonen, dass da Fortschritte gemacht werden hin und her, aber natürlich sitzen in den Gefängnissen in Saudi-Arabien Frauen, Menschenrechtler und so weiter, die mit unter völlig dubiosen Anklagen eben für viele Jahre in Gefängnis sitzen. Kann man das ignorieren? Nein, natürlich nicht. Und wie gesagt, es ist bei den Leuten, die da antreten, es ist keinesfalls nötig. Ne? Es ist klar. Es wird man sieht ja auch auf der anderen Seite jetzt welche unglaublichen PR-Anstrengungen da unternommen werden. Ich glaube, jetzt in Deutschland sind es inzwischen drei Sender, die diesen Veranstaltungen übertragen. Sport 1, Sky und
Eurosport.
Ja, hat es das eigentlich schon mal gegeben? Weiß ich gar
nicht. Kann ich mich nicht erinnern. Also Sport 1.
Weil es natürlich nichts kostet, ne? weil es die Anstalten nichts kostet und man wahrscheinlich in Anführungszeichen froh ist,
irgendwas senden zu können in dieser Zeit. Und natürlich, ich meine, man kommt ja jetzt nicht umhin, zunächst auch einfach mal festzustellen, dass es jetzt der Ort ist, an dem Zverev dieses Comeback gibt. Na klar, insofern ist es ja so, man ist, es wird eine Berichterstattung dann eben geben und ja, wir wissen, was dahinter steckt, dass das natürlich Sportswashing ist, wie auch es natürlich über viele Jahre Sportswashing in Katar, in Dubai und an anderen Stellen dieser Welt gegeben hat. Ja, es ist natürlich eben ein Gefühl der Machtlosigkeit, ne, weil für viele Leute, weil man irgendwie feststellt, dass Geld so vieles bezahlt. Brauchen wir jetzt ja, das ist nicht mein ureigenstes Fachgebiet, aber was für ein Kampf spielt sich gerade im Golf da ab mit ja. saudi-arabischem Geld und Leuten, die gegeneinander da auftreten und sich beschimpfen und so weiter, weil sie eben für saudi-arabisches Geld spielen oder nicht.
Ja, ich möchte auch nicht den Zeigefinger heben, aber das ist eben genau der Unterschied, den Jörg anspricht. Die Fußballer haben sich nicht ausgesucht, dass sie in Katar kicken. Da hat es Stimmenverschiebungen gegeben um viel Kohle und deshalb müssen die dort kicken. Aber alle.
Man hat sie am Ende da abgeladen und das war natürlich wirklich ja. in jeder Hinsicht unnötig vom Timing her, weil viele Sachen einfach nicht geklärt waren bis zu dem Moment, wo man da angetreten ist. Ne? Also wenn man alles hätte geklärt sein müssen in dem Moment, dass man in den Flieger gestanden ist. Aber dass man sich dann eben da wirklich nochmal anderthalb Wochen, was weiß ich, mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Ja, wo man natürlich den Eindruck bekommen konnte, die Mannschaft ist genervt, weil die Funktionäre es nicht in den Griff gekriegt haben oder nicht geklärt haben. Ne, weil, wie gesagt, diese ganze WM-Entstehungsgeschichte, ich habe immer wieder bei dieser WM, um darauf noch mal zurückzukommen, an dem Moment gedacht, in dem ich vor 12 Jahren und einem Monat ungefähr in Katar war, bei der damals Damen-Tennis-WM und mir jemand in einer wichtigen Funktion gesagt hat, wir haben die WM. Ich habe ihn ausgelacht. Der Mann war am nächsten Tag nicht mehr in seiner Funktion tätig bei dieser Tennis-WM, in einer höheren Funktion, weil er diesen Satz auch anderen Leuten gegenüber an dem Abend gesagt hat. Und er wurde zur Unperson. Er hält sich allerdings noch in Katar nach wie vor auf. Aber wie gesagt, diesen Moment konnte ich nicht vergessen, weil ich hab ihn ausgelacht und gesagt, vergiss es, was soll das? Nie und nimmer wird es geschehen. Und am 8. Dezember 2010 war es dann geschehen. Und damals musste ich schon daran zurückdenken und immer wieder. Ich meine, es ist verrückt. Wie gesagt, also zurückzukommen, hier in diesem Fall hat jeder selbst die Chance gehabt, zu sagen, nein zu sagen und ja, und hat es getan oder nicht. Ich weiß nicht, wer sonst noch alles Offerten da gekriegt hat. Wahrscheinlich auch so Leute wie Andy Murray oder so, die vielleicht Nein gesagt haben. Aber wie gesagt, das, ja, es ist eine Sache, die auch damit nicht aufhören wird. Wir werden Dinge erleben. Wir werden wahrscheinlich auch 2030 die WM in Saudi-Arabien erleben. Da wird Infantino schon für sorgen und, ja. Wir erleben ja in Saudi-Arabien, by the way, wann sind diese asiatischen Winterspiele 2029?
So in etwa, nein. Ja.
Wo sind wir hingeraten?
Ja. Ja gut, und das möchte ich schon auch noch loswerden. Es sind ja nicht nur die Spieler, es gibt ja auch Journalistenkollegen, wo ich mir euch auch frage, ja, muss ich das...
da hingereist ist oder ob jemand hingereist ist.
Ich sag's dir off-air, aber es sind natürlich, es sind halt die Personen, die auch mit diesem Veranstalter immer zu tun haben. Und das ist schon eine massive Enttäuschung. Und da darf ich sagen, wir sind auch eingeladen worden und ich habe gesagt, nein, da fliege ich ganz sicher nicht hin. Weil irgendwo ist eine rote Linie überschritten und für einen Schaukampf nach Saudi-Arabien, also wir sind schon 2019 eingeladen worden. Da ist dann jemand hingeflogen von uns 2019, was glaube ich von Tennisnet. Ich wollte damals schon nicht. Jetzt hätte es wohl auch die Möglichkeit gegeben. Und ja, aber es sind eben doch ein paar Leute dort und das finde ich dann schon enttäuschend, wenn es halt auch Leute sind, die sich dann, ja, wenn es dann darum geht, dass Kyrgios zwei Schläger hingemacht hat, dann dann das geht nicht. So nicht. Jörg, ich danke dir herzlich. Wer wird Fußballweltmeister?
Brasilien. Nein, ich meine, was soll ich jetzt?
Ja, ist auch okay.
Realität wegen. Ich habe heute Morgen mit meinem Physiotherapeuten bin ich die Spiele durchgegangen und wir haben festgestellt, dass es Brasilien, bei Argentinien, Holland waren wir uns uneinig und in der anderen Hälfte Frankreich gegen Portugal und dass am Ende Frankreich, Brasilien das Endspiel sein würde und da kann ich mich zu nichts Originellem hinreißen lassen.
Naja, ich sehe es auch so, weil ich ich glaube, dass Frankreich gewinnen wird, aber gegen Brasilien im Finale, es ist einfach, Mbappé ist so gut, dass der halt ein Spiel allein entscheiden kann.
Stimmt. Ja. Also das ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sagen würde 70% zu 30% für Brasilien, sondern 51-49. Ja. Also das, ja.
Jörg, ich danke dir herzlich, ich danke allen, die dabei waren. Big Show 589, wir hören uns nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!